Reini, komm, mach hinne, Aufnahme. Wir sind schon spät dran.
Moment, ich muss mir noch eine Hose anziehen.
Heute ist ohne Video, nur Ton. Video ist erst wieder nächste Woche.
Also, okay, warum zur Hölle habe ich da ein T-Shirt an?
If you base medicine on science, you cure people. If you base the design of a plane on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works.
Methodisch Inkorrekt, Folge 167 vom 26.05.2020, direkt von der Couch der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Slacker Reinhard Remfort.
Ohne Hose.
Und ich bin das Pflichtbewusstsein der Wissenschaft mit Hose, Nicolas Wörl, Glück auf. Also wirklich keine Hose an?
Nein, doch, ich habe eine Hose an. Heute ausnahmsweise schon.
Mehr als eine Unterhose?
Ja, ich musste ja vorhin noch an die Tür gehen und so. Ja, Post bekommen und ja.
Muss es streckenweise zivilisiert sein.
Ja.
Das ist ganz wichtig, glaube ich, ne, jetzt im Homeoffice, dass man sich gewisse Routinen beibehält. Also,
wem sagst du das? Also dieses Homeoffice ist für mich ja jetzt nicht so neu. Das habe ich ja relativ lange gemacht.
Du bist ja Profi, ja.
Ja. Und das kann ich ein bisschen bestätigen. Man sollte sich gewisse Routinen aneignen. Sowas wie einen festen Zeitpunkt, zu dem man aufsteht auf jeden Fall. Man sollte nicht jeden Tag ausschlafen oder so. Und sei es meinetwegen 10 Uhr. Ich bin eher jemand, der lieber früher aufsteht und dann schon mal was macht. Also so, weiß ich nicht, spätestens 8 Uhr möchte ich eigentlich am Computer sitzen und was tun, wenn ich denn gerade viel zu tun habe. Aber man sollte bloß nicht immer unterschiedlich, sondern möglichst irgendwie fest an einem Tag aufstehen. Was man nicht unbedingt machen muss, ist tatsächlich sich eine Hose anziehen und so. Kann man auch, aber also mein Morgen sah immer so aus: Aufstehen, Kaffee machen, an den Rechner sitzen, arbeiten 1-2 Stunden und dann erst was anderes machen.
Ja, die Hose kommt bei mir ein bisschen drauf an, was ich tue. Wenn ich kommuniziere mit anderen, dann
fürs Gefühl.
Und ich überlege gerade, ob Kommunizieren bei mir auch tatsächlich E-Mail bedeutet. Möglicherweise ist das schon, ich brauche die Hose ein bisschen, um professionell zu sein.
Oh, schön.
Nee, das
keine E-Mail ohne Hose.
Nee, aber weißt du, das bringt dich ja in eine gewisse Stimmung, in eine gewisse Ernsthaftigkeit.
Das stimmt.
Also nicht geduscht, keine Hose an, ist für mich so ein bisschen unprofessionell. Ja, weil es gehört, glaube ich, für mich dazu, um in Stimmung zu kommen.
Das stimmt. Duschen gehört bei mir auch dazu morgens so zum, also nach dem ersten Kaffee wird irgendwann auch mal geduscht. Selbst wenn ich nicht aus dem Haus gehe, das irgendwie so zum Wachwerden und in den Arbeitsmodus kommen.
Aber das ist tatsächlich etwas, was ich dann auch festgestellt habe, dass das schon mal dann auch ausgefallen ist. Und das tut mir nicht gut, muss ich sagen. Also das ist bereits das Maß an Verlotterung, was du von mir erwarten kannst. Nicht duschen. aber das ist passiert und es fühlt sich nicht gut an, muss ich sagen. Ich mag das nicht.
Ich glaube, ganz schlimm wird es wirklich, wenn man in so einen Modus gerät, dass man irgendwann aufsteht zum Beispiel und irgendwann Sachen macht und nicht irgendwie so einen halbwegs festen Zeitpunkt hat. Weil dann, also das habe ich immer noch, also ich schaffe es nicht immer, das so koordiniert fest zu einem bestimmten Zeitpunkt zu machen. Ich merke dann aber, dass mir das nicht gut tut, weil dann die Grenzen zwischen wann solltest du denn was tun und wann nicht verwischen. Ich habe das jetzt mit dem Job in Mannheim, mit den Vorlesungen und so, wenn es gerade stressig wird, auch wieder vermehrt, dass ich dann irgendwie, obwohl in Anführungszeichen Wochenende ist, ich da sitze und was für die Uni mache oder halt was mache, was sonst während der Woche so liegen geblieben ist für den Podcast, für einen anderen Podcast oder irgendwie an Bürokratiekram. Also, dass ich schon während der Woche merke, wie ich meinen Samstag und Sonntag für irgendwas verplane, was eigentlich in Anführungszeichen Arbeit wäre.
Okay.
Und wenn man da irgendwann mal angekommen ist, ist das nicht gut, weil man nicht mehr trennt. Also, oder ich zumindest, ich trenne dann in meinem Kopf nicht mehr zwischen Sachen, die ich eigentlich mal tun sollte oder Sachen, die ich gerne tun möchte, also irgendwas Freizeitmäßiges. Und irgendwann kommst du, glaube ich, in einen Modus, wo du jeden Tag zwar nur effektiv 3-4 Stunden wirklich arbeitest, aber das jeden Tag und dadurch kriegst du keinen, also du kriegst es nicht mehr richtig aus dem Kopf. Ist
ja,
nicht schön.
Ist, glaube ich, eine Herausforderung, muss man wirklich sagen. Also Homeoffice ist nicht ganz einfach.
Nee, und es wird, also jetzt gerade ist es ja irgendwie auch so eine Doppelbelastung oder kann eine Doppelbelastung werden, weil man nicht nur seinen normalen Job zu Hause macht, sondern weil auch noch irgendwie Sachen mit dazukommen. die man sonst nicht hätte. Oh ja, also bei euch zum Beispiel die Kids.
Ja, das ist natürlich wirklich eine Nummer, die boah, ist wirklich, also das hat mehrere Dimensionen, muss ich sagen. So einmal natürlich die persönliche, ne, wenn ich jetzt mal merke, wie viel, also so eine Doppelbelastung, genau wie du gerade sagst, ne, die zerrt ganz schön. Also wenn ich normal, ich versuche meinen normalen Job hier zu machen, also die normalen 8 Stunden und genauso effektiv und produktiv zu sein wie an der Uni. Da ist wahrscheinlich schon der erste Fehler, dass mein Anspruch ist. Wahrscheinlich sollte man den Anspruch nicht haben, denn ich bin ja hier auch noch anders belastet. Also zum Glück macht sehr viel auch meine Frau, aber die Kinder sind natürlich trotzdem hier. Meine Frau hat auch manchmal Videokonferenzen oder muss zur Schule. Das heißt, ich habe halt auch noch die Mitverantwortung für die Kinder und die machen halt auch im Moment, also der Große muss halt auch was für die Schule tun, ne? Und das ist schon, also gut, da wird jetzt versucht irgendwie den Schulstoff trotzdem weiterzutreiben. Also die kriegen so von meiner Einschätzung her die Aufgaben, die sie normalerweise auch in der Schule gemacht hätten, gemeinsam als Klasse unter Betreuung.
Dürfen die denn neuen Stoff machen in der Zeit jetzt?
Die also machen neuen Stoff, ja.
Okay,
aber
okay.
Die Leistung, die jetzt gerade abgeliefert wird, darf sich nicht negativ auf deine Beurteilung auswirken. Das heißt, das Zeugnis kann beispielsweise nicht schlechter sein als das vor Corona. Also der Stand ist eingefriest, es sei denn, du lieferst super Hausaufgaben ab, dann kannst du die auch verbessern.
Mhm.
Heißt aber auch, also Sohn ist in der 6. Klasse, Erprobungsstufe, er wird nicht sitzen bleiben. Es wird keiner sitzen bleiben. Also ist natürlich,
ja,
ist jetzt natürlich gut für die Schüler und Schülerinnen, aber natürlich für so eine Schule möglicherweise auch nicht so ganz gut, weil sie vielleicht auch gehofft hatten, dass ein paar Kinder dann wieder loswerden am Ende der Erprobungsstufe. Aber okay, das ist, glaube ich, das kleinere Problem. Das Problem ist aber natürlich, also wenn jetzt so ein halbes Jahr wegfliegt, ne, den Stoff, den brauchst du als Schüler ja, ne? Also Mathe. Du lernst jetzt Dinge, selbst wenn das nicht in der Beurteilung reingeht, wenn dir aber dann nachher diese Skills fehlen, diese Techniken, diese Aufgaben, die du dann mal irgendwann gelernt hast, dann ist das ein Problem. Englisch,
ja,
wenn du diese Vokabeln jetzt nicht lernst, dann mag sich das erstmal nicht negativ auf deine Beurteilung, auf dein Zeugnis auswirken, aber in the long run, also später, wirst du natürlich genau diesen Effekt sehen, wenn du die Vokabeln nicht kennst oder die Grammatik nicht gelernt hast, Chris.
Das ist ja auch immer dieses Missverständnis, was viele Leute bei Mathe häufig haben, ne? Ja, habe ich nicht verstanden, aber ist ja nicht so wichtig. Geht ja weiter, ne? Dass das immer wieder kommt und
ja,
einen
genau,
immer wieder
und aufeinander aufbaut halt.
Ja,
ne?
Gerade die Grundlagen, ne? Auch wenn es jetzt im ersten Moment nicht so wichtig erscheint, irgendwann wird es dich von hinten,
ja,
böse erwischen.
Das ist halt wie ein Kartenhaus, ne? Wenn unten das Fundament nicht steht, dann wird es irgendwann zusammenbrechen. Und ich spreche da tatsächlich aus Erfahrung von einem Kartenhaus namens Französisch. Was ganz knapp nach dem letzten Zeugnis in sich zusammengestürzt ist. Zum Glück habe ich es noch über die Ziellinie bekommen, aber es war sehr wackelig am Ende. Also das wäre wirklich
nur Latein.
Ja, genau. Nee, und weil jetzt, also jetzt hast du halt dieses Problem, die Kinder haben Zoom-Konferenzen beispielsweise auch und werden da angeleitet für, sagen wir mal, eine Stunde oder anderthalb in Mathe, aber sind dann im Prinzip auf sich alleine gestellt. Stimmt nicht so ganz, natürlich kannst du dir Feedback holen und du kannst auch den Kontakt suchen, theoretisch, aber kann man sich vorstellen, wie gut oder wie schlecht sowas funktioniert. Das heißt, die Kinder,
ja,
sitzen zu Hause und machen ihre Aufgaben und du, wir, stehen natürlich zur Verfügung, um da ein bisschen zu helfen. Wir können das jetzt zum Glück, weil wir ja auch irgendwie mal was gelernt haben. Aber ich stelle mir das extrem gruselig. Übrigens, wir können das heißt dann auch schon mal, dass du sonntags abends, nämlich gestern beispielsweise, bis 23 Uhr haben wir nochmal Aufgaben nachgeguckt, die hochgeladen werden mussten. Wo wir dann feststellten, okay, das war doch schwieriger und wir müssen da nochmal was erklären. Und dann sitzt du da, ne? Also gut, das war vielleicht auch mein schlechtes Zeitmanagement, das hätte man dann vielleicht auch irgendwann anders machen können. Aber damit verbringe ich halt Teile meiner Freizeit, ne? Das muss man ja auch so sagen. Das mache ich natürlich gerne und vieles ist auch spannend, nochmal sich selber drauf zu schaffen, so. Aber ich bin ja jetzt auch nicht unglücklich, wenn ich mal einen Sonntagabend Ruhe habe, ne? Also, oder was Schönes allem, machen kann einfach.
Also nur weil du jetzt, sagen wir mal, Mathe zum Beispiel kannst, heißt das noch lange nicht, dass du ein Didakte bist oder das didaktisch einem Achtjährigen passend vermitteln kann. Also doch, ja, du wirst das irgendwie hinkriegen, ne? Aber du hast jetzt keine Erfahrung oder kein Fachwissen für irgendwelche, für irgendwelche pädagogischen weiß ich nicht, Vorgehen. Ich meine, ne, deine Frau schon eher, ne? Also die ist ja Lehrerin tatsächlich und kann da dann auch drauf achten und so weiter. Aber ich merke sowas ja bei mir, bei meinen Vorlesungen. Ne? Natürlich kann ich denen das erklären und so, aber wahrscheinlich wäre es didaktisch hier und da klug, das anders zu machen.
Ja, genau.
Ne? Das
und also wo ich mir wirklich gestern Abend wirklich nochmal so Sorgen gemacht habe, ich meine, da redet ganz Deutschland drüber, das ist jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis, aber man muss es ja manchmal auch selber erfahren, um dann irgendwie so mit dem Hammer drauf aufmerksam gemacht zu werden. Die Schere, ne, zwischen Schülern, also sagen wir mal so, unsere Universität Duisburg-Essen rühmt sich ja damit, ich glaube, die meisten oder eine der meisten Akademiker der ersten Generation zu haben. Also echte Aufsteiger, genau, Arbeiterkinder, die zum ersten Mal in deren Familie einen akademischen Abschluss machen. Und das ist ja natürlich eine Sache, die wirklich wichtig ist für eine Gesellschaft. Die Durchlässigkeit in diesen, wie will man das sagen, Hierarchien oder sozialen Schichten. Durchlässigkeit in sozialen Schichten. Und jetzt hast du diese Situation, ne? Leute, also Kinder möglicherweise, die jetzt so gerade auf dem Gymnasium geschafft haben, die jetzt möglicherweise die Chance hätten, weiterzukommen oder ja, sich frei zu schwimmen, sagen wir mal, oder diese erste Generation Akademiker zu werden. Und die stehen jetzt alleine da, ne? Weil die Eltern nicht helfen können, weil die Eltern nicht diese Ausbildung haben. Das heißt, für uns ist es egal. Wir haben alle technischen Möglichkeiten, wir haben Zeit, wir haben die Skills, wir können unserem Sohn alles beibringen. Aber da sind einfach ganz, ganz viele Familien, die das nicht können. Ne? Und das ist wirklich eine Frage, wie wollen wir das auffangen? Das wird sich dann nämlich auch erst in einem Jahr zeigen. Ne? Wenn die kommen jetzt alle erstmal zurück und alle sagen, ist kein Problem, wenn ihr nichts gemacht habt, wir dürfen ja nichts bewerten, schön, dass ihr euch Mühe gegeben habt oder auch nicht. Aber in einem Jahr, ne, kräht da kein Hahn mehr nach, warum das eine Kind zurückhinkt. Aber du wirst es nicht kompensieren können. Ich kann mich erinnern, wenn ich mal in der Schule 2 Wochen krank war, ne, was nicht so häufig passiert ist, aber an 1-2 Mal kann ich mich erinnern, dann hatte ich schon ein Defizit, was ich nie wieder aufgeholt habe. Ich kann mich erinnern, ich war einmal in Deutsch krank, da wurde irgendwie Grammatik gemacht, irgendwie nochmal komplett gepaukt. Ich würde behaupten, ich trage dieses Defizit bis heute mit mir rum. Gut, ich habe mir auch keine Mühe gegeben, das aufzuholen, aber...
So, wir kommen aus dem Ruhrpott, da fällt das auch nicht auf.
Ja, und wir sind ja jetzt auch keine Germanisten geworden, ne? Nee. Aber
vielleicht wärst du ein berühmter Germanist geworden.
Was hätte alles aus mir werden können?
Ja.
Aber das sorgt mich wirklich ein bisschen, muss ich wirklich sagen. Also diese... also klar, wir versuchen jetzt alle, das ist auch kein Vorwurf an die Lehrer, das ist auch kein Aufruf, wir müssen die Schulen aufmachen. Es ist nur meine Sorge, wie es weitergeht in den nächsten Monaten und Halbjahren mit den Schülerinnen und Schülern. Das wird wirklich schwierig. Und er zeigt umso mehr, dass wir in dieser Gesellschaft die Schwachen fördern müssen, ne? Die eh schon abgehängt sind. Denn die werden immer bei jeder Krise, egal welche Krise, Corona, Klima, die können sich auch nicht die coolen Autos leisten oder nah an ihren Arbeitsplatz ziehen oder was auch immer. Es sind immer die Schwachen, die verlieren bei solchen Krisen. Und es sind immer die dicken, fetten Bonzen, die sich durchschlawinern. Ne? Die verkaufen dann wieder Autos. Dann gibt es halt Prämien dafür. Ist doch überhaupt kein Problem. Und deren Kinder sind auf Privatschulen. Das wird alles vernünftig laufen.
Ja,
das ist natürlich, ist jetzt Vorsicht, ich will ja auch keine Neiddebatte machen. Ich will nur sagen, wir müssen aufpassen, dass diese Schere nicht durch so eine Krise wieder weiter auseinanderläuft.
Ja.
Ich gönne jedem, der fleißig arbeitet, auch seine Prämie. Aber an die Schwachen denken ist, glaube ich, grundsätzlich etwas, was wir machen sollen. Reden wir mal kurz über was, was funktioniert, wenn wir schon bei der Schule sind. Ich bin nämlich ganz geflasht. Mein Sohn, also nach etwas Anfangsschwierigkeiten, konnte man sich dann irgendwie nicht nur an der Schule, glaube ich, sondern bei sehr, sehr vielen Schulen auf ein System einigen, wie Aufgaben verteilt werden und Aufgaben wieder abgegeben werden. Am Anfang war das einfach irgendeine Dropbox und das war ein heilloses Durcheinander und du hast total den Überblick verloren. Aber mittlerweile benutzen ja ein Programm, was iSurf heißt. Und iSurf ist so eine komplette Plattform, wo die Lehrer eben Aufgaben reinstellen und dann siehst du als Schüler schon, aha, hier habe ich neue Aufgaben gekriegt in so einem Ordner, fächerspezifisch, die rufst du dann ab. Das sind ja meistens PDFs oder was auch immer, können auch einfach nur so ja, in dem Programm geschriebene Texte sein. Die bearbeitet unser Sohn dann. Lädt die dann wieder hoch in diesem Programm auch und bekommt da dann auch, also in dem Programm dann auch wieder ein Feedback von den Lehrern. Also entweder ein korrigiertes PDF oder ein korrigiertes Word-Dokument oder wie auch immer. Oder einfach auch mal nur ein Schulterklopfen sozusagen und hast du gut gemacht oder hier kannst du dich noch ein bisschen verbessern. Und alles läuft in dieser App ab, die ist sehr übersichtlich, also verhältnismäßig übersichtlich. Und ich bin total begeistert, insbesondere weil unser Sohn mit einem iPad arbeitet und das iPad war ja immer so ein bisschen so, ich war schon fasziniert von dieser Geräteklasse, sah
Second
aber das
Screen, ne?
Bitte?
Second Screen, wie man so schön nennt. So,
ja,
man
genau.
Benutzt es mal irgendwo bei.
Genau, also ich war fasziniert von der Geräteklasse, ich habe auch das Potenzial gesehen, aber irgendwo waren immer Limitierungen. Und jetzt muss ich sagen, bei all den Limitierungen, für diese Aufgabe, ne, ist das ein ganz tolles Gerät, denn unser Sohn kann alles damit machen, ne? Der lädt die PDFs runter, der bearbeitet die, teilweise mit dem Stift, teilweise füllt er die komplett, also mit der Tastatur aus, schreibt Word-Dokumente, malt Bilder da drauf, scannt Aufgaben, die er vielleicht auf dem Tisch, auf dem Blatt gemacht hat, ein. Wir mussten für Physik ein Experiment machen, das hat er gefilmt, diesen Film kannst du hochladen dann, ne? Alles von diesem Gerät im Prinzip. Also für diese und Zoom-Konferenz macht er natürlich auch darüber, also für diesen Anwendungsfall, ne, ist das eine ganz, ganz tolle Geräteklasse, muss ich sagen. Ich bin total begeistert, wie der dieses Ding zum Einsatz bringen kann, als vollwertiges Arbeitsgerät für diesen Einsatz als für einen Schüler.
Ist erstaunlich, ne? Aber es ist halt auch ein Tool, was jetzt nicht billig ist, ne?
Nee, natürlich nicht. Natürlich soll das jetzt nicht heißen, ja, ist doch super, kann ja sich jeder ein iPad kaufen. Weit gefehlt. Das Ding ist natürlich viel zu teuer. Aber ich sehe, wie sowas mal in den Einsatz kommen könnte. Also natürlich jetzt nicht, weil das einfach noch zu teuer sind und es wird in Gelsenkirchen keine Klassensätze von iPads geben.
Ja. Jedes Kind ein iPad.
Und er lernte halt auch tolle Skills, ne? Ich meine, er war natürlich schon, die Kids sind ja sowieso Digital Natives, der kann natürlich oder glaubt natürlich alles zu können, aber jetzt stellt er natürlich fest, hinter der Switch und irgendwelchen Hearthstone-Spielen kommt noch mehr. Es gibt Dokumente oder also Scannen oder so war natürlich jetzt nicht ganz oben auf seiner Prioritätenliste oder Dateiformate, ne? Welche Dateiformate gibt es, welche Stärken und Schwächen hat ein PDF beispielsweise und so. Und das wird jetzt so in der Anwendung gelehrt oder wie formatiere ich Dateiformate um und so weiter. Und ich motiviere ihn auch, das alles auf seinem iPad zu machen. Das ist natürlich schon spannend. Also da kann man natürlich auch viel lernen in dieser Krise, wenn du die Möglichkeiten hast, natürlich. Ja, genau. Was hast du denn so erlebt eigentlich?
Ich habe viel erlebt, aber ich weiß nicht, ich will nicht über alles davon reden. Ich muss gerade mal gucken, was ich mir überhaupt aufgeschrieben hatte. Tatsächlich, wir haben ja Livestreams gemacht.
Oh ja.
Falls du dich erinnerst.
Nee.
Beziehungsweise einen Livestream, wo am Anfang die Technik echt nicht wollte. Also,
ich dachte, das wäre der Plan. Also,
Ja, ja, genau, das war alles so geplant. Das war inszeniert wie ein Theaterstück. Nein, die Technik wollte am Anfang nicht, und beziehungsweise nur ein Teil der Technik, und zwar der YouTube-Teil, was daran lag, dass das User-Interface von YouTube nett ausgedrückt für Livestreams die Hölle ist, beziehungsweise zum Kotzen. Das hat nämlich da, also diese im YouTube-Studio hat es einen neuen Stream erzeugt, was es nicht sollte, neben dem Event und einen neuen Stream. Kiefer G, also große Scheiße, hat aber dann irgendwann doch funktioniert. Und ich habe mich, weil das halt so nach und nach läuft, der Ton ist, also nein, die Videoqualität ist besser geworden. Fürs nächste Mal habe ich schon einen Plan, wie der Ton besser wird. Ich spiele gerade mit Overlays rum und bin ein bisschen hin und her gerissen zwischen, vielleicht kann ich hier auch wieder unsere Hörerschaft fragen, die sich ja ein bisschen hier und da mit diesem Streaming-Zeugs auskennt. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen zwischen Streamlabs und Stream Elements. Das sagt dir beides wahrscheinlich gar nichts gerade. Nee, das sind so Dienstleister um Streams herum für Overlays, sowas wie den Chat direkt in den Stream einbinden, dass der so im Bild mitläuft, Animationen, Interaktionen mit dem Publikum und ja, weiß ich nicht. Ich bin da gerade tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen und musste mich mal durch 2-3 Foren durchlesen, was so auf Dauer doch die bessere die bessere Wahl ist.
Jetzt für als Plattform oder
ja als Dienstleister oder als quasi. Ach so, okay. Es ist ein Tool und ein Dienstleister, so eine Mischung. Ich muss mal kurz dem Kater die Tür aufmachen. So, hallo Kater. Ja, ich weiß nicht. Also wenn ihr Tipps habt, wenn ihr damit Erfahrungen gemacht habt mit Streamlabs oder mit Stream Elements, immer her mit euren Erfahrungen. Ich will eins von beiden würde ich gerne benutzen. Ich weiß nur noch nicht was.
Wo du gerade auch Chats und so gesagt hast, ne?
Ja.
Das ist ja irgendwie ganz erstaunlich, welche Dynamik so Livestreams haben, ne? Also ich war letztens wieder total geflasht, wie viele Leute dann währenddessen kommentieren. Also abgesehen davon mal, dass sie auch inhaltlich gut kommentieren. Ich erinnere an unsere Agar-Schalen, mit denen wir da gearbeitet haben.
Ja.
Also wir haben Pilzkulturen angesetzt, die wir im nächsten Livestream dann auswerten werden. Da haben wir auch Einwürfe aufgenommen, beispielsweise Ideen, was wir denn mal testen sollen auf Keimbelastung. Und da wurde beispielsweise das Armbändchen genannt, was ich um den Arm hab. Und dann habe ich auch das spontan getestet auf Pilzbefall. Ja, das werden wir beim nächsten Mal lösen. Das Spannende war halt, dass wir überhaupt keine Ahnung hatten, was diese Agar-Schalen eigentlich sind, ne? Und dass dann laut diese Frage gestellt haben. Und dann hast du einfach immer Leute im Chat, die Ahnung haben und uns dann schnell reingerufen haben, dass die Dinger aus Rotalgen bestehen beispielsweise, ne? Und das ist schon eine sehr, sehr spannende Dynamik, muss ich sagen. Also ich bin froh, das haben wir ja auch mal experimentiert, ob wir das beim Podcast machen sollen. Bin froh, dass wir das nicht machen, weil ich auch genieße, mich auf dich zu konzentrieren und auf unsere Themen.
Ja,
aber diese Stunde Stream, ne, ist ein unheimliches Gemeinschaftserlebnis, finde ich, weil da so viele Kommentare auch reinkommen. Die Leute unterhalten sich auch untereinander. Das hat ja mitunter ist das völlig entkoppelt von uns, ne? Du kannst ja bei YouTube auch mitlesen, diese Kommentare im Real Life. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und dann reden die darüber, was die gerade für ein Bier trinken oder so. Und irgendwie ist das halt nochmal mehr ein Gemeinschaftserlebnis als beispielsweise Podcast hören. Also ist schon spannend irgendwie.
Ja, es ist schon irgendwie ziemlich, also auf jeden Fall ziemlich cool. Ich bin gerade ja auf der Technikseite noch ein bisschen gestresst hin und wieder bei unseren Streams, weil das alles noch so im Entstehen ist gerade. Und auch da mit den Chats noch nicht ganz glücklich, weil wir, also aktuell laufen ja zwei Chats parallel.
Ja.
Und die müssen, also irgendwie ja, zum Teil zumindest sollten die moderiert werden, weil bei Twitch ist man für das verantwortlich, im Chat. Ich glaube, bei YouTube eigentlich auch. Ich habe mich gerade darum gekümmert, da wir ja keine richtigen Moderatoren haben, Bots dafür. Also es gibt entsprechende Bots und so weiter, auch bei Streamlabs und ähnlichem. Aber ich knabber da tatsächlich hier und da noch ein bisschen an der Technik. Nicht, weil es so unglaublich kompliziert ist, sondern weil es so viel gibt. Es ist so unglaublich viel. Und ja, weiß nicht. Ich werd wahrscheinlich demnächst einfach mal, ich habe ja auch noch so einen kleinen Twitch-Kanal, da mal rumspielen, damit das nicht alles in unseren ordentlichen Streams landet.
Ja. Das erklärt vielleicht auch, wer uns bei Twitter folgt und unseren Livestream nicht kannte. Da kamen jetzt die letzten Tage, haben viele Leute Lego-Modelle gebaut, so Tensegrity-Modelle. Das sind so, das war etwas, was wir auch in dem Livestream gezeigt hatten, was auch wirklich extrem spannend ist. Das ist eine Erfindung, sagen wir mal, die Richard Buckminster Fuller zugeordnet wird, dem Menschen, der nachdem dann auch, also er war Architekt, aber nachdem wurden dann auch die Buckminster-Fullerene benannt, also diese C60-Moleküle. Und die bestehen daraus, dass du irgendwie Zug, Spannungselemente hast, Seile, Ketten, und die halten Komponenten, starre Komponenten fest, und es sieht dann so ein bisschen aus, als würden die schweben. Und das haben wir aus Lego gebaut, und das haben uns jetzt viele Leute nachgebaut. Deswegen haben wir das immer wieder retweetet, weil es auch wirklich faszinierend ist. Also deswegen, wenn da Inhalte auftauchen, die ihr nicht kennt, dann guckt in den Livestream. Ja. Ich habe übrigens, weil du gerade gesagt hast, Twitch oder YouTube, ne? Man kriegt aber auch interessante Kommentare dazu, ne? Was ich ganz spannend fand, ich sage jetzt mal den Namen nicht, aber einer von unseren blinden Followern hat gesagt, bitte bleibt unbedingt bei YouTube, weil das Interface von YouTube für Blinde zu bedienen ist, das von Twitch aber überhaupt nicht, sagt er. Das funktioniert einfach nicht. Das finde ich irgendwie interessant, weil da machen wir uns ja nie Gedanken drüber. Ne?
Nee, stimmt.
Wir hören diese Stimmen, aber wir müssen natürlich irgendwann mal gucken, wie wir das Ding auf Spur setzen. Da kann man jetzt noch keinen.
Also aktuell geht das noch beides parallel zu bespielen, aber das wird zunehmend schwieriger, weil man halt die, klar kann man solche Plattformen benutzen, die das nochmal remixen sozusagen und jeweils auf eine der Plattformen ausspielen oder auf beide Plattformen parallel, aber das wird auf Dauer ist das halt, also wird man dann keiner der beiden Plattformen gerecht.
Naja, genau. Ja.
Und das ist halt irgendwie blöd. Naja, aber mal gucken, da ist noch viel Potenzial.
Nicht mehr so viel Potenzial ist in unserem Spreadshirt-Shop, denn hier vielleicht nochmal kurz die Info, weil ich heute auch schon wieder eine E-Mail bekommen habe, dass der Shop down ist. Ja, der ist down, und aus gutem Grund, weil wir das absichtlich gemacht haben. Wir waren, sagen wir mal, nicht mehr so ganz mit der Plattform zufrieden.
Das, sagen wir so, das waren wir ja schon länger nicht mehr, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, es gab einen Grund, warum wir jetzt gesagt haben, ja komm, nee, jetzt reicht auch mal.
Meinst du den Judenstern?
Ja, den unter anderem und den ganzen anderen Kram. Also ja, da kann man jetzt geteilt haben, also ja. Beziehungsweise da kann man jetzt, oh nein, Spreadshirt hat das nicht runtergenommen, so ja, ich möchte aber ganz ehrlich auch nicht der sein bei Spreadshirt, der dafür verantwortlich ist, jeden Tag hunderte von Designs, die da hochgeladen zu werden, zu prüfen. Andererseits ist das ein großer Laden und die sollten sich das leisten können, zwei Leute dafür anzustellen. Ein Großteil davon sollte man mit Software erschlagen können, die irgendwie, also ich glaube, in jeder größeren Programmiersprache, die in irgendeiner Form Bilderkennung als Library hat, gibt es ein Modul, das sowas wie Hakenkreuze erkennen kann oder so, ne? Und selbst damit kriegt man wahrscheinlich nicht jeden Scheiß rausgefiltert oder sowas wie den Judenstern, wo irgendwie nicht geimpft drin steht. Den sollte man rausgefiltert bekommen, und das hat Spreadshirt nicht hinbekommen. Und sagen wir so, auch mit der Qualität von Spreadshirt haben wir schon lange gehadert und so, und das war jetzt nicht der Grund, aber der Anlass, mal zu sagen, komm, wir machen den Shop dicht und kümmern uns endlich mal um eine Alternative.
Genau, und da sind wir gerade bei, und es nimmt Form an, und wir melden uns dann nochmal.
Wir haben da schon einen potenziellen Kooperationspartner, mit dem wir schon viel geredet haben und so, und auch gerade die letzten Sachen eintüten, und dann geht's irgendwann, wird's einen neuen Shop geben.
Genau. Da hier ihr gerade keine T-Shirts von uns kaufen könnt, könnt ihr ein Buch kaufen. Ich wollte mal ganz kurz ein Buch empfehlen, weil es es ist irgendwie spannend, weil es ein Buch aus einem Podcast ist, quasi. Ein Podcast ist zu einem Buch geworden, und zwar Once You Start Asking von Markus Völter. Omega Tau. Und der hat ein Buch geschrieben, 500 Seiten, zu Themen aus dem Podcast natürlich. Also die großen, also es ist ein englisches, also es ist in Englisch geschrieben, aber der Podcast ist ja auch quasi halb-halb in Deutsch und Englisch. Deswegen bietet sich das an. Und da sind so große Themenblöcke, wo er nochmal die, ja wahrscheinlich die Themen, die ihn am meisten interessiert haben, nochmal aufgreift. Also Detecting Gravitational Waves beispielsweise oder SOFIA, das Infrarot-Observatorium oder Charting the Seas with HMS Enterprise. Flugzeuge sind natürlich da und Segelflugzeuge. Modellierung in Wissenschaft und Engineering, solche Sachen. Und das ist irgendwie ein sehr beeindruckendes Buch, muss ich sagen. Also man merkt, also ich weiß nicht, wie groß die Zielgruppe ist von Podcast-Hörenden, dass die sagen, oh, ich lese auch gerne, weil gerade die Stärke des Podcasts ist ja, dass ich irgendwie unterwegs bin und das so nebenbei alles hören kann. Aber dieses Buch gefällt mir wirklich extrem gut. Also alleine, um es im Regal zu haben und mal zur Hand zu nehmen und mal nochmal so ein paar Aspekte nochmal zu lesen. Und dann hat es natürlich auch den Vorteil, dass einfach auch Bilder drin sind. Also ich finde es ganz toll einfach, wie aus einem Podcast ein Buch geworden ist. Man merkt einfach auch seine Leidenschaft für diese ganzen Themen und ja, seine Reise so mit diesen, was er alles gesehen hat, mit welchen Leuten er gesprochen hat. Und das ist irgendwie beeindruckend, dass er das nochmal so in so eine Buchform gegossen hat, muss ich wirklich sagen. Also wer da Interesse dran hat, könnt ihr euch ja gerne mal angucken. Wir haben einen Link in die Shownotes gehauen. Und aus Aktualität muss ich noch ganz schnell sagen, gibt es gerade die Public Climate School, organisiert von den Students for Future. Und die läuft vom 25.05., also gestern, wenn ihr das heute, Dienstag, hört, bis zum 29.05. Ist leider etwas kurzfristig von mir jetzt gesagt, aber ich habe mal den Link zum Programm in die Shownotes auch gehämmert.
Ist das so ein also ist das Online-Video genau. Quasi oder okay?
Also ich glaube, es sind alle Inhalte Video. Ich klicke mal gerade, was haben wir denn heute schon? Was passiert denn morgen um 11? Ozonloch und Klimawandel ist da zum Beispiel ein Thema. Ja, ich sehe jetzt gerade Vorlesung, Typ Vorlesung. Ja, also Claudia Kempfert nach Corona, Energiewende mit 100%. Also sind auch wirklich erstaunlich bekannte Sprecherinnen und Sprecher. Mhm. Also wer da irgendwie Zeit und Lust hat, geht noch bis Freitag, könnt ihr mal ins Programm gucken, wenn ihr so beim Homeoffice noch ein bisschen was im Hintergrund lernen und laufen lassen wollt. Bei manchen Leuten geht es ja besser, bei manchen schlechter. Dienstagabend ist Climate Science Slam, also vielleicht hat da einer Lust mal reinzugucken.
Ah, cool.
Deswegen ja, der Link zum Programm auch in unseren Shownotes. Und ja, organisiert von den Students for Future, das allein ist ja schon, ist ja unser Team sozusagen. Also wir sind zu alt für Students for Future, aber das Klimathema ist
was?
Ja
aus. Ich bin nicht alt!
Scheiße. Ja. Nee, stimmt, du bist nicht alt. Du wirst ja sportlich auch immer noch leistungsfähiger.
Oh ja, oh,
ne?
Da war's eine Überleitung. Das war's eine Überleitung. Ja, am letzten Sonntag wäre ja eigentlich der Viva West Marathon.
Ne?
Ja. Viva West Marathon inklusive des 10-Kilometer-Laufs gewesen, wo der Herr Specki Bielendorfer und meine Wenigkeit ja eigentlich einen 10-Kilometer-Wettkampf ausgetragen hätten. Aber der Herr Bielendorfer es ja nicht geschafft hat, an diesem Tag zu laufen. Ich wiederum habe es an diesem Tag versucht. Ich fühlte mich nicht gut, bin aber in der prallen Sonne des Nachmittages meine 10 Kilometer gelaufen. Bist du eigentlich da an dem Tag auch irgendwie was gelaufen? Weil
nee.
Du warst doch eigentlich auch angemeldet für den Halbmarathon.
Ich
oder so, ne?
War eigentlich
als Training.
Ja, ich war angemeldet, aber ich habe mich an dem Wochenende. Ich glaube, ich war übertrainiert. Deswegen habe ich an dem Wochenende mir mal gesagt, ich lasse mal ein bisschen schleifen. Und das hat mir auch sehr gut getan, muss ich sagen.
Ja, okay. Ja, okay. Das, ich habe mich an dem Tag tatsächlich ein bisschen gequält, weil
Ach komm, hör auf. Du hast einen Rekord gelaufen.
Ja, meinen persönlichen Rekord bin ich tatsächlich
bisschen gequält. Man läuft da einen persönlichen Rekord auch nicht mit einem grinsenden Gesicht. Da muss man sich schon mal ein bisschen quälen.
Ich habe, als ich losgelaufen bin, als wir angefangen haben, ich bin mit meiner Frau zusammengelaufen, sagte ich meiner Frau, du, heute, das wird nicht so gut. Dann sind wir gelaufen und gelaufen und gelaufen. Meine Frau war auch nicht in ihrer fittesten Verfassung und irgendwann so, weiß nicht, ich glaube bei Kilometer oder 7 oder 8 oder so, haben wir uns auch getrennt und ich bin quasi alleine weitergelaufen, ein Stück. Und habe dann am Ende doch nochmal die letzten Reserven mobilisiert,
wow.
Um den Herrn Bielendorfer zu demütigen. nein, da, so will ich gar nicht anfangen. Nein, ich habe aus Ehrgeiz, weil ich wirklich versuchen wollte, so gut es ging, diese 10 Kilometer zu laufen, am Ende nochmal aufgedreht und habe die 10 Kilometer in 1 Stunde und 30 Sekunden geschafft. Das ist
richtig gut, Wahnsinn. Hätte ich dir nie zugetraut und deswegen
ich mir auch nicht.
ziehe ich meinen Hut. Fantastische Leistung.
Vielen Dank. Vor allem die letzten beiden Kilometer hatten eine Pace von unter 6 Minuten.
Ich habe es gesehen. Ich habe deine
Wahnsinn, ne?
Man sieht so richtig, wie du dann geschnuppert hast, die Ziellinie und nochmal richtig reingebissen hast.
Also es ist mir nicht leicht gefallen, aber war gut. Also hat Spaß gemacht. Ich habe seitdem bin ich auch nicht mehr gelaufen.
Da musst du aufpassen übrigens. Ne? Nach meinem allerersten Marathon bin ich, glaube ich, danach einmal laufen gewesen, irgendwie nach 2, 3 Tagen oder so und dann irgendwie monatelang nicht mehr. Und dann war alles vorbei, weil einfach, ich habe überhaupt kein Ziel mehr gehabt. Ne? Also Marathon gelaufen, was machst du jetzt als nächstes? Und dann habe ich nur gedacht, die ganze Arbeit, um jetzt einen schnelleren Marathon zu laufen.
Ja.
Und ich hatte keine Motivation mehr. Und dann ist, vielleicht bin ich sogar Jahre dann nicht mehr gelaufen. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber jedenfalls wirklich von jetzt auf gleich, von Marathon auf null, das war wirklich blöd. Also
ja, also kann ich verstehen, sehe auch die Gefahr, aber ich habe mit voller Absicht eine Woche Pause gemacht, weil ich am Tag nach den 10 Kilometern, ich hatte ja schon gesagt, ich habe so einen leichten Krampf in der Wade die letzten Tage immer gehabt und das wurde schlimmer und zwar so schlimm, dass es bis in die Kniekehle hochgezogen hat und ich den nächsten Tag kaum laufen konnte. Oh. Da habe ich mir gedacht, vielleicht wäre es nicht verkehrt, mal eine Woche auszusetzen.
Ja, ja, also da würde ich, also muss ich glaube ich auch aufpassen, also man darf auch nicht zu viel, also du hast ja jetzt wirklich in relativ kurzer Zeit, muss ich sagen, dich auf dieses Niveau gebracht.
Ja, seit Anfang des Jahres. Ich möchte dem Basti an dieser Stelle auch noch meinen Respekt aussprechen, der ist nämlich 3 Tage später noch gelaufen.
Hab ich gesehen,
Am Strand entlang und hat 1 Stunde 9 Minuten gebraucht und hat seinen Respekt gezollt und sagte, dass er auch beeindruckt war.
Aber wenn du sagst, am Strand gelaufen, heißt aber nicht wirklich am Strand, so im Sand,
nee, nicht,
oder?
Nicht im, nicht, okay. Nee, nicht im Sand, aber mit Wind und so, ja, und ja. Sonne. Und ich habe gemerkt bei dem 10-Kilometer-Lauf, dass meine Haare immer weniger werden. Ich hatte nämlich einen Sonnenbrand auf dem Kopf. Da, wo sonst Haare das verhindert haben, im vorderen Bereich, sind nicht mehr genug Haare, um einen Sonnenbrand zu verhindern. Das sagt mir, ich werde da.
Also doch, ach komm, man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. Wenn du dich jetzt wenn du dich jetzt mit aller Kraft dagegen stemmst, so wie ich, dann geht das schon. So ist das jetzt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, kleine Anekdote, ich habe 3 Paper abgelehnt bekommen.
Oh.
Nein, um genau zu sein, habe ich 2 Paper versucht einzureichen, oder wir, ich ja nicht, sondern wir als Team. Und das eine wurde 2-mal abgelehnt von 2 Journalen und eins wurde auch jetzt schon 1-mal abgelehnt. Beide Paper sind natürlich schon wieder eingereicht. Und ich will jetzt sagen, das waren keine schlechten Paper. Also ich würde so aus meinem Blick würde ich sagen, schon so das Beste, was wir je fabriziert haben. Aber ich frage mich, ob es im Moment schwer ist, Paper einzureichen und, da fehlt mir aber noch die Erfahrung, aber ich schreibe gerade an einem, und Anträge. Weil natürlich jetzt in der Corona-Zeit im Homeoffice viele Leute sich gedacht, also vor allem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich gedacht haben, was kann ich eigentlich zu Hause machen? Und sich dann gedacht haben, ach, weißt du was, ich schreibe mal hier die Daten zusammen, die ich noch in der Schublade habe. Oder ich schreibe mal einen Antrag. Und ich frage mich, weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Paper so schlecht waren, ob im Moment die Konkurrenz extrem groß ist.
Ja. Meinst du, dass gerade Leute Zeit zum Schreiben
ja,
haben?
Klar.
Oder?
Ja, was willst du sonst machen im Homeoffice, ne?
Ja.
Also Experimente ins Labor kommst du gerade nicht, also schreibst du da zusammen, was du noch in der Schublade hast.
Ja, stimmt. Also
ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Im Moment kann natürlich auch einfach, ich bin ja nicht blind vor Kritik, möglicherweise waren unsere Paper doch schlecht, aber ich bin mal gespannt, auch jetzt so mit den Anträgen, auch was Kolleginnen und Kollegen sagen, ob die auch sagen, so ja, im Moment ist der Wahnsinn. Ich habe auch einen Freund, der Editor ist bei einem Journal und der sagt auch, es kommen einfach im Moment auch wirklich viele Paper an, also ja. Der kann sich das schon vorstellen, dass man mehr abgelehnt wird, einfach auch, weil viel kommt. Spannend irgendwie.
Ja, das ja, es ist faszinierend, wie dieses, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen die Corona-Zeit, aber wie diese Eingeschränktheit zu Hause zu sein, wie das unsere unseren Alltag jetzt, ja, das klingt also blöd, also nicht unseren Alltag offensichtlich verändert, sondern auch unsere Arbeit, unsere sonstige.
Ja, auch unsere Wahrnehmung, ne? Also ja. Die, so die Wahrnehmung auch, die Wertschätzung der Schule, ne? Also wie ich gerade schon gesagt habe, ne? Also mein Leben, so wie ich es lebe, kann ich halt auch nur leben, weil es Kindertagesstätten und Schulen gibt.
Ja.
Ja, wir werden, glaube ich, gesellschaftlich viel neu denken müssen auch. Also es ist schon spannend, ja. Also ich meine, Krisen sind ja immer spannend, um einfach auch mal bestehende Systeme durcheinander zu rütteln und zu gucken, was davon brauchen wir eigentlich wirklich oder was war, also haben wir auch drüber gesprochen, Homeoffice, ne? Also findet ja in Deutschland im Wesentlichen nicht statt. Kann man ja jetzt mal drüber nachdenken. Ne? Also es ist wirklich irgendwie.
Ja, das ist faszinierend. Die Leute waren jetzt gezwungen zum Homeoffice. Wir haben ja vorher schon häufig drüber gesprochen und viel unter verschiedenen Gesichtspunkten. Ich glaube, dass es am Ende, wenn wir wieder back to normal sind, wenn wir da irgendwann mal wieder landen, dass Homeoffice dann genau den gleichen Ruf hat wie vorher. Und genau, also ich glaube nicht, dass sich ernsthaft was ändert.
Bin mal gespannt.
Also zumindest in also ja, wobei vielleicht in manchen Firmen doch, also ein paar gibt es wohl schon, wo es sich was geändert hat, ne? Also irgendwie Adobe oder Twitter oder so, aber das ist ja eher so immer noch New Economy. In den Traditionsunternehmen oder gerade an den Hochschulen oder so habe ich das Gefühl, da wird sich nichts ändern.
Ich war so, also bei manchen ändert sich auch was. Und zwar nicht aus gutem Grund oder aus, wie würde man das sagen, aus
zum guten?
Menschenfreundlichen Grund, sondern einfach aus ökonomischen. Ich hörte von Firmen, die dieses ganze Konzept des Homeoffice, jetzt wo es einmal funktioniert und läuft, embracen, mögen, umarmen, weil sie feststellen, ach, dann brauchen wir ja gar keine Büroflächen mehr. Und die Idioten benutzen halt ihr eigenes Papier zu Hause oder den Strom zu Hause oder Wasser zu Hause.
Der Markt regelt.
Der Markt regelt. da kannst du vielleicht dein Arbeitszimmer von der Steuer absetzen, aber da zahlt ja dann die Firma auch wieder nicht. Das ist schon irgendwie, ich weiß, also, ja, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Mein letztes Thema, also Thema 3 heute, geht auch so ein bisschen um Videokonferenzen und so und ein bisschen Homeoffice möglicherweise. Ich muss ja sagen, ich bin auch froh, wenn ich wieder in der Uni regelmäßig bin, einfach um mit den Kollegen zu sprechen, ne, um die Studierenden zu sehen und so. Das ist halt auch schon was, also in dem Job, man kann Dinge zu Hause machen, ja, aber halt auch nicht alles. Da bleibt halt auch ein paar Sachen auf der Strecke.
Ja, ich habe da auch heute sehr deutlich nochmal gemerkt, was was für einen Unterschied das macht, ob man jetzt im Büro zusammensitzt, mal kurz was bespricht oder zwischendurch mal bespricht oder nicht. Wir bauen ja diese, immer noch diese Booklets, ne, ja, für unser Edu Scrum und sind gerade beim letzten Booklet für dieses Semester angelangt. Und zwar Booklet Nummer 6, es geht um Schwingungen im ersten Semester Physik. Ne? Mhm. Da ist jetzt die Frage, ja, okay, Schwingungen. Was mutet man denen im ersten Semester zu an Schwingungen? Ganz klar natürlich irgendwie so das Standardbeispiel harmonischer Oszillator ohne irgendwas, ne? Dann, was denn?
Ja, klingt so wie so eine offizielle Aufgabe. Harmonischer Oszillator ohne irgendwas.
Ja, mit ohne. Ja. Genau. Mit ohne alles. Nee, halt so das Standardbeispiel der Physik, ne? Ich meine, das ist ja auch so fast so ein Running Gag, ne? Wenn du kein Beispiel in der Physik hast, nimmst du einen harmonischen Oszillator, ja, passt klar. Immer. Ja. Den mutet man denen halt zu, ne? Dann guckst du, okay, harmonischer Oszillator, dann was gibt's denn da so? Fängst du an mit einem Standardfaden, also nee, Quatsch, hier Federpendel. Dann nimmst du noch das Fadenpendel hinzu, irgendwie mit einer Näherung. Dann sagst du, okay, wenn wir ein Fadenpendel haben, machen wir noch ein physikalisches Pendel. Und dann hast du irgendwann deine ganzen 1000 Pendel, die es so gibt, durch, ne? Und dann überlegst du, okay, das kann man machen. Was ist denn jetzt mit gedämpfte Schwingung? So ein Pendel in Honig oder so. Mhm. Oder was ist dann mit Resonanz, überlagerte Schwingung? Erzwungene Schwingung. Da wird es irgendwann, also die Grenze ist fließend, dass man denen das, finde ich, nicht mehr im ersten Semester unterjubeln kann.
Die Entscheidung müsst ihr jetzt machen, bis wo ihr gehen wollt, oder?
Genau, die müssen wir jetzt treffen. Und dann, also ich meine, natürlich, man kann denen auch noch erzwungene Schwingungen, Resonanz und so zeigen. Die Frage ist nur, wie? Also mit wie hart, ne? Ich kann das von der mathematischen Seite angehen und sagen, ja, hier kommt das, die inhomogene Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Ist ja ganz simpel, ne? Hier mach mal einmal die homogene Lösung und danach die spezielle Lösung, machst eine Linearkombination und bla. Ne? Dann hast du die Studenten aber ganz schnell verloren und ist halt auch für den Arsch. Ne? Mhm. Andererseits kannst du die Sachen aber auch nicht komplett weglassen. Du kannst sie später ja nochmal machen. Was man aber machen kann, ist hingehen, denen das zeigen und denen auch die Lösungen dazu zeigen und nicht quantitativ, sondern qualitativ erklären, was man dort sieht, wie man mit Differentialgleichungen an der Stelle umgeht und so. Weil Differentialgleichungen haben die bis dahin noch nicht gehört. Zumindest nicht in dem Umfang. Das hatten die in Mathe noch nicht.
Ja, ja.
Da sind, also eigentlich wäre das mit dem Booklet so gelaufen, dass wir uns irgendwie zusammen überlegen, was sollen wir die denn fragen? Und das wäre dann, weiß ich nicht, während ich im Büro sitze und irgendwie an den Backlogs arbeite, ist ein Kollege von mir, der irgendwie Aufgaben zusammenstellt und so. Und während wir noch im Büro waren, war das immer so, dass wir so ein bisschen drüber geredet haben. Mhm. Ne? So im Backlog, ja, schreibe ich irgendwie so, hier, ich würde dir hinschreiben, die müssten das und das. Passt das in etwa mit dem, was du dir an Aufgaben bis jetzt so ausgedacht hast? Und dann hätte mein Kollege gesagt so, ja, passt, oder komm, wir gucken mal durch. Oder er hat irgendeine Aufgabe, ich gucke rein und denke so, ui, die ist aber schwer, ne, spreche ihn drauf an. Und dann sagt er irgendwie, nee, die ist eigentlich ganz einfach, du musst nur die und die Annahme machen. Dann sehe ich das und denke mir, ja, stimmt, hast recht, die passt, ne, mhm, ist super, ja, für die Stelle. Das sind keine langen Gespräche, das sind Gespräche, die dauern 3 Minuten oder so. So ganz kurz nur mal, ne, so kurz zum Schreibtisch rüberrufen. Die sind jetzt nicht da. Mhm. Das heißt, wir haben parallel, ich habe an den Backlogs gearbeitet, also mein Kollege hat parallel an den Aufgaben gearbeitet und die Aufgaben sind jetzt im Wesentlichen soweit fertig. Ich bin mit den Backlogs so stichpunktartig auch fertig, aber irgendwie, man merkt, wenn man sich die anguckt, dass sie nicht so richtig zusammenpassen. Ne, also weil diese kurze Kommunikation fehlte. Mhm. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen halt mal einen Termin ausmachen, um zu telefonieren, mhm, und dann den ganzen Scheiß mal besprechen. Und zwar so Batch-mäßig, ne? Also einmal alles. Weil wir ja nicht irgendwie 5-mal am Tag 1 Minute telefonieren oder so, ist ja auch Quatsch. Mhm. Weil wir auch nicht mal zwingend zur gleichen Zeit arbeiten oder so. Das ist im Büro dann doch deutlich leichter gefallen. Also kurzfristige Kommunikation ist dort eine andere Nummer als jetzt im Homeoffice, finde ich. Das fehlt mir auch ein bisschen. Also das macht es ein bisschen langwieriger.
Ich glaube, es fehlt, sowas fehlt auch emotional.
Ja, das kann auch sein.
Kann ich mir vorstellen. Also,
ja.
Ja. Gut. Mehr habe ich nicht erlebt, mein junger Padawan.
Ich muss mal gucken, habe ich noch was erlebt? Ich habe bei einem Notar gesessen, aber da kann ich später, also da kann ich irgendwann andermal drüber reden. Ich finde es immer wieder erstaunlich und schräg. Ich bin nächsten, heute in einer Woche sitze ich in einem Autokino auf der Bühne mit dem Basti. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das wird. Da werde ich auch von berichten, habe ich ja schon gesagt. Ich bin sehr gespannt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, in den letzten zwei Wochen hat das Thema Corona die Öffentlichkeit zwar immer noch beschäftigt, aber es wird immer, also das Thema ist nicht mehr so hart in Anführungszeichen, sondern wird immer verweichlichter. Also die, ne, man merkt so nach und nach, die Einschränkungen lassen nach und ja, das macht sich alles irgendwie bemerkbar. Aber da erzähle ich von, wenn es vorbei ist.
Ja, okay.
So. Haben wir sonst noch was?
Ich glaube,
also wir haben Unterstützer.
Oh ja.
Viele. Reichlich.
Unterstützerinnen aber auch.
Und Unterstützerinnen. Also gucken, ich habe sogar welche rausgeschrieben. Ich habe wahllos welche rausgesucht und fange mal an mit Frank. Mit weil, wegen, ach, einfach deswegen halt. Gefolgt von Jörg mit Dauerauftrag an die besten Physiker, die ich kenne. Danke.
Das kann eine sehr kleine Samplinggröße sein.
Ja. Gefolgt von Uta mit Buntstift, der Zufall hat gesprochen. Ja, sehr, sehr witzig. Dann von Holger und Angelika, insert amusing purpose here to be mentioned in the show. Sorry für den falschen Account. Ich glaube, das war noch von dem DKB-Zeug damals. Dann von Florian, Minkorrekt Live-Eintritt für den Fall, dass die Show storniert wird.
Oh, das finde ich gut.
Das finde ich auch sehr nett. Wir wissen, also ist ja noch lange hin und bis dahin ist noch, also passiert noch viel. Ja, weil, ja, ich hoffe auch. November ist es ja, ne? Da bis dahin
Oktober,
ist noch ein bisschen.
Glaube ich, die ersten.
Echt? Oktober ist
erste
die erste?
Erste ist Oktober, irgendwo Ende Oktober in Stuttgart, fangen wir an.
Echt?
Ja.
Okay. Ja, schön. Und zuletzt noch Martin für eine neue Tasse. Danke für das Video.
Oh, danke.
Apropos Tasse, wir haben heute ein Experiment der Woche, das sich auch mit einer Tasse beschäftigt. Wenn ihr das live nachmachen wollt, klaut euch eine Tasse aus der Cafeteria mit einem Henkel dran und nehmt noch einen Löffel mit.
Löffel und Tasse?
Ja, Löffel und Tasse. Mehr braucht man heute nicht.
Da bin ich ja gleich mal gespannt. Wir haben noch ein paar Kommentare aus der letzten Folge. Und zwar als erstes mal eine Klarstellung. Genau.
Was haben wir diesmal wieder falsch erzählt?
Nee, ich glaube, ich habe mich dazu hinreißen lassen. Es ging um Uni Bonn und die Heinsberg-Studie. Ne? Und ich habe mich etwas dazu hinreißen lassen, zu sagen, die Pressestelle hätte die Geschichte an Story Machine, ihr erinnert euch, das ist diese PR-Agentur, die Heinsberg-Studie so ein bisschen vermarkten sollte oder ja PR-mäßig unter die Leute bringen sollte. Ich habe mich ein bisschen verleiten lassen zu sagen, die Pressestelle hat diese Story Machine PR-Agentur angeheuert, hat groß geblasen und die armen Wissenschaftler stehen jetzt doof da. So habe ich es möglicherweise aussehen lassen. Möglicherweise lag das daran, dass ich aus meiner Sicht als Wissenschaftler geblickt habe. Und ich kann mir natürlich nicht vorstellen, dass Wissenschaftler so egozentrisch sind und
natürlich nicht
ihre Geschichten verhökern. Aber es scheint so gewesen zu sein. Ich kann dummerweise meine Quelle nicht nennen, weil ich die Quelle schützen möchte. Aber ich habe gehört, dass die Pressestelle der Uni Bonn überhaupt keine Ahnung von der ganzen Geschichte hatte, bis das Kind in den Brunnen gefallen war, also bis die Wissenschaftler oder insbesondere der Studienleiter bei Lanz gesessen hat oder bis kurz vorher. Da war natürlich alles zu spät. Das heißt, die Pressestelle hatte damit wirklich gar nichts zu tun und tatsächlich der Herr Streeck, also der Studienleiter, der hat da einen ziemlichen Alleingang wohl hingelegt und hat wohl mit dieser Story Machine Geschichte gearbeitet. Interessant. Ja, keine gute Idee, würde ich mal sagen. Hat er sich, glaube ich, auch selber kein Gefallen mitgetan. Aber gut. Also ist halt auch ein bisschen komisch, das, was er dann da im Fernsehen erzählt hat mit dem Ministerpräsidenten. Die Sachen, die er da erzählt hat, die waren nicht mal nah an dem Preprint, was wir da jetzt in der letzten Folge besprochen haben. Ne? Also es ist eben völlig entkoppelt irgendwie. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen schade. Na gut, also das zum einen. Also ich entschuldige mich dafür, dass ich da möglicherweise irgendwie die Pressestelle habe schlecht aussehen lassen.
Da, ja.
Genau. Dann das Zweite, was ich noch erwähnen muss, wo ich mich total gefreut habe. Dein zweites Thema in der Folge 166 ja. war ja diese Schwarzkörperstrahlung. Ne?
Genau.
Schwarzkörperstrahlung des Universums, sage ich jetzt mal einfach so. Ne? Also ja, einfach die Spektrallinien der Elemente und dann bla bla bla. Und da hat sich ja der Autor des Papers gemeldet bei uns.
Ja,
ne?
Das fand ich auch sehr cool.
Er hat sich gefreut, dass du das erzählt hast, das Thema. Er war ganz bescheiden natürlich, wie Wissenschaftler im Allgemeinen sind. Es gibt Ausnahmen, wie ich gerade schon erzählt habe, aber wie sie im Allgemeinen sind. Er sagt natürlich Nobelpreis weit entfernt davon, aber sie wollten mal eine Diskussionsgrundlage.
Da bin ich mir noch nicht so sicher.
Ja, wenn wir das behaupten, dann ist das alles gejinxt, ne? Aber
ja, das.
Genau, also da habe ich mich sehr gefreut, dass solche Leute auch unseren Podcast hören oder das zumindest zugespielt bekommen. Und das Dritte ist ein Audiokommentar, den würde ich auch gerne spielen.
Ah, ja, bitte.
Von Rembert. Es geht um Misophonie. Es geht darum, dass du Geräusche beim Essen machst. Und da habe ich natürlich meine Hände gerieben und gedacht, jetzt kriegt er sein Fett weg.
Und ich habe es gelesen und nein.
Es stimmt nicht so ganz, denn eigentlich trifft mich die volle Wuppe. Denn es wäre alles nicht so schlimm, wenn ich dich nicht immer darauf aufmerksam machen würde, weil das scheint wohl das Problem zu sein. Also hier der, also ich mache deinen Spaß draus. Vielen Dank, Rembert, für den Kommentar, weil Misophonie ist nichts, was mir bekannt wäre. Deswegen ist es natürlich umso spannender, davon zu hören. Also hier, Rembert.
Lieber Reinhard, lieber Nikolas, erstmal vielen Dank für diese fantastischen Sendungen. Ich höre es so oft, wie es geht. Allerdings kenne ich auch diese Sendung noch nicht so, euren Podcast noch nicht so allzu lange. Was mir immer wieder auffällt, es ist jetzt nur eine Kleinigkeit, ich bin mir nicht sicher, ob ihr schon mal darüber gesprochen habt, aber ich werde jedes Mal, wenn Reinhard ein Bonbon isst oder irgendwas isst, worauf Nikolas ja, du ja, immer sofort sehr deutlich hinweist, werde ich an die sogenannte Misophonie erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal gesprochen habt, aber ich bin leider ein Leidtragender dieser, ja, seit, ich glaube, 2014 offiziell anerkannten Krankheit. Kann man mal bei Wikipedia nachschlagen. Dabei handelt es sich um den sogenannten Hass auf bestimmte Geräusche. Und in meinem Fall sind das durchaus Kau- und Schmatzgeräusche. Ist also ganz schlimm. Wenn ich im Kino bin und jemand eine Tüte Popcorn aufmacht, ich drehe durch. Ne? Ich werde aggressiv und mein Herz rast. Also ganz schlimm. Ich bin da nicht der Einzige. Es gibt diverse Fälle in der Richtung. Und ja, ich wollte nur sagen, also jedes Mal, wenn Nikolas es auffällt und schon nur eine Andeutung macht, dass ihm ja wieder auffällt, dass Reinhard gerade irgendwas isst, dann geht's mir schon auch schon wieder so genauso. Das ist echt schlimm. Ich muss an diesen Punkten in der Sendung, ich weiß nicht, vorspulen oder so. Jedenfalls, ich weiß, ihr macht euch darüber sehr lustig, aber bei mir geht das wirklich nach hinten los. Das ist genauso, allein schon der Gedanke zu wissen, dass Reinhard gerade irgendwas isst, ist wirklich schlimm. Und nichtsdestotrotz, das wird mir die Freude an eurer Sendung nicht verleiden. Und ich sag mal, macht weiter so, aber vielleicht ein bisschen weniger Hinweise auf Kauen und Schmatzen und Essen überhaupt während der Sendung. Würde mich freuen. Vielen Dank. Tschüss.
Das ist mal eine Stimme, oder? Nicht so eine scheiß
Stimme. Ja, das habe ich mir auch gedacht, so krass. Der sollte Podcasts machen oder nicht, Werbung einsprechen.
Nicht so krächzende Typen wie wir hier. Das bringt ja gar nichts. Aber. Ja, Themen der heutigen Sendung. Thema Nummer 1. Ich muss natürlich wieder zu Corona was sagen. Nämlich zu den Corona-Maßnahmen. Da gab es ein sehr, sehr schönes Paper tatsächlich. Es lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken im Science Magazine. Das möchte ich vorstellen.
Ich fahre fort mit dem Thema Science, it works differently. Oh. Da geht es tatsächlich auch ein bisschen darum, wie Wissenschaft funktioniert oder
spannend.
Wie wir das kommunizieren.
Ah, da freue ich mich sehr drauf. Na, da bin ich gespannt.
Ich auch.
Dritte Thema, Zoom-Fatigue, nämlich die Müdigkeit von Online-Meetings.
Ah, oh, da hast du ja auf Twitter gefragt.
Genau, das war etwas, was mich wirklich persönlich interessiert hat. Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert zu.
Und wir enden mit Schlafkonsum. Was bekommen wir noch mit, wenn wir schlafen?
Oh, da gibt es auch so ganze Produktpaletten, oder? Also so Leute,
ja,
die dann irgendwie
genau,
so, echt, darum geht es so ein bisschen, oder?
Ja, so ein bisschen, ne? Also es geht darum, was wir an Informationen noch verarbeiten, wenn wir schlafen. Es
gibt ja so Leute, die versprechen dir, dass du ganze Sprachen lernen kannst oder so, ne? Wenn du dir das irgendwie nachts anhörst. Da bin ich mal gespannt, ob du sagst, stimmt, dann laufen ab heute Nacht französische Podcasts, und zwar von 24 Uhr bis 6 Uhr morgens. Das ist tatsächlich wirklich, weil mich ein bisschen ärgert, dass ich so schlecht im Französischen
dann
am Ende war.
Du hast wenigstens noch was Sinnvolles gelernt, was man in irgendeiner Form benutzen kann.
Naja, es gibt aber Leute, die sagen, Latinum ist auch geil, oder?
Der Latinum ist für den Arsch.
Das Bildungsbürgertum in einem Wort.
Ja, aber das ist auch wirklich für den Arsch. Da kannst du irgendwelche tollen lateinischen Sprüche ablassen oder so, oder ne, weiß ich nicht, wenn du irgendwo...
Ja, aber das kann ich nach Asterix auch. Nach zwei Semestern Asterix kann ich das auch.
Ja, das...
Alea jacta est.
Der Würfel sei geworfen.
Oh, geil.
Was denn?
Ja, das ist gut.
Also das war, also ich weiß gar nicht mehr, dazu hat uns unser Lateinlehrer irgendwas erzählt, dass ja eigentlich der Würfel ist gefallen, aber eigentlich müsste man es richtig übersetzen mit der Würfel, also nein, eigentlich ist es der Würfel ist gefallen, aber gemeint im damaligen Kontext war irgendwie eher sowas wie der Würfel sei geworfen.
Deswegen gerade mein Raunen, weil ich direkt wieder merkte, mein Asterix-Diplom reicht ja nur so weit, dass ich die Übersetzung bei Asterix gemerkt habe. Und da steht halt immer, der Würfel ist gefallen.
Ja, die Würfel. Ich glaube, es sind die Würfel,
oder? Die Würfel, vielleicht die Würfel. Und du kannst natürlich gleich sagen.
Nee, das wäre Sund. Nee, der Würfel müsste es sein. Ich rede mich hier wieder um Kopf und Kragen. Es ist, vielleicht auch der Würfel ist gefallen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass man's, dass die wörtliche Übersetzung nicht ganz das war, was im Kontext damals gemeint war oder so.
Und ich kann nur Scheiß, ne? Nunc est bibendum, jetzt heißt es trinken. Immer wieder gerne bei Studentenpartys gesehen.
Cuius regio eius religio.
Das Örtliche geht vor dem Religiösen.
Ja, nicht ganz. Wessen Land, dessen Religion.
Ah,
das
cool.
War damals, als der Herrscher des Landes noch bestimmt hat, welche Religion seine Untertanen haben.
Kommt alles wieder zurück.
Ja, ja, das, genau, da sind wir bald wieder, ne? Das hier, ist Christentum. wir haben tatsächlich mal von unserem Lateinlehrer damals so 3 DIN A4 Seiten mit nur solchen Sprüchen bekommen, die wir auswendig lernen durften.
Ach.
Ja, nur so ein Scheiß.
Ich dachte, das wäre für so einen echten Lateinlehrer, wäre das unter seinem Niveau, einfach nur so Sprüche klopfen.
Nee, der meinte, der war das schon sehr, sehr realistisch und meinte, ihr müsst hier nichts behalten, aber wenn ihr irgendwann mal im Bewerbungsgespräch seid und irgendjemand klug scheißt, ne, dann hier, dann könnt ihr das wenigstens...
Wie ist das nochmal mit dem Ochse, Bovis, irgendwas?
Mit dem Bovis war doch die Einheit, oder?
Ja, aber die also Bovis heißt doch auch das Rind,
so, ja,
oder der Ochse oder irgendwie sowas. Und da gibt es irgendwie auch so ein lateinisches Sprichwort, wie der Herr, so das Geschehr, glaube ich, wäre das deutsche Äquivalent des Sprichworts. Und da ist irgendwie so ein
jetzt haben wir hier Quod licet lovi non licet bovi.
Was heißt das?
Was dem Jupiter erlaubt ist, ist dem Ochsen nicht erlaubt.
Genau so. Das ist tatsächlich, das habe ich mir immer versucht zu merken, aber jetzt bin ich genug, weil da dachte ich, das so als Vorgesetzter immer abfeuern oder bei meinem Sohn wäre das auch gut. Einfach so, das ist so etwas eloquenter als, solange du deine Füße unter meinem Tisch stellst. Was dem Jupiter, das habe ich ja ganz anders in Erinnerung, das ist ja noch besser, als ich dachte. Wow. Was dem Jupiter erlaubt ist, darf der Ochse noch lange nicht.
Ja, irgendwie so in die Richtung.
Sehr cool.
Ah, das ist, ich weiß gar nicht, also ich kriege die so nicht mehr auf die Reihe, aber wahrscheinlich die Hälfte davon würde ich noch irgendwie, warte mal, wie war denn das mit dem Wolf nochmal? Irgendwas mit Lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf oder so.
Oh, auch gut. Auch gut.
Ja, das, warte mal, das finde ich doch bestimmt. Lupus. Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.
Mm. Apropos
Bildungspodcast.
Ja, genau. Hier, ne? Google-Podcast. Apropos Google, die Sachen, die wir mal eben raussuchen. Ich habe gerade mal ganz kurz versucht, noch rauszufinden. Am Mittwoch, ne, startet ja SpaceX, ne? Das erste Mal diese bemannte Kapsel mit zwei Astronauten. Ich habe leider jetzt auf die Schnelle hier, aber ich wollte auch nicht zu sehr abgelenkt sein, wenn wir beide uns unterhalten, nicht rausgefunden, ob und wann das gestreamt wird am Mittwoch. Aber falls ihr das noch rechtzeitig hört und da Interesse dran habt, also Mittwoch startet die Mission. Ich würde es mir ja gerne live angucken. Ich muss nochmal nachgucken, wann die dann startet.
Mhm.
Ich habe so ein tolles Bild gesehen, wo die Astronauten sind ja jetzt schon einige Tage da am Kennedy Space Center. Und die sind da irgendwie mit dem Flugzeug angekommen und flogen dann auch noch über die Startrampen quasi, ne, als sie da in Florida gelandet sind. Und der eine Astronaut war mit seinem Sohn im Flugzeug und der Sohn guckte aus dem Fenster und davon gab es ein Foto, wie der rausguckte. Und der Astronaut, der twitterte das und schrieb so, gibt nur selten die Gelegenheit, dass man aus dem Flugzeugfenster rausschaut und sagen kann, mein Sohn, da unten steht Daddys Raumfähre. Das fand ich natürlich schon wieder, ist mir schon wieder sehr nahe gegangen.
Das ist auch schön.
Bin mal sehr gespannt. Also wir haben uns ja im Livestream vor einer Woche, haben uns ja mal die Bilder, die Werbevideos angeguckt und die Bilder von den Raumanzügen, den Helm und das Interface. Das sieht schon alles richtig futuristisch aus, ne?
Ja.
Und selbst diese SpaceX, also wenn die da ankoppelt, das sieht echt aus. Also ich habe so das Gefühl, irgendwann wird man so wach und denkt, huch, Zukunft ist ja jetzt. Also weil einfach so wirklich viel passiert ist einfach, ne?
Ja.
Man kann sich ja nicht mehr an die Zeit erinnern, wo man kein Handy dabei hatte, ne? Oder Information instant, immer dabei.
Ja, so das ist.
Und also, ich meine, in der Zeit bin ich groß geworden, ne?
Ja, ich ja auch.
Also wir hatten zwar ein paar Konsolen oder ein Amiga oder ein C64 von meinen. Naja, eigentlich war sogar der C16 mein erster Computer, aber das waren ja, man hat. Die Dinge hat man an den Fernseher angeschlossen, hat das Ding aufgebaut und dann ein bisschen was da dran gemacht. Aber ansonsten war der Tag analog. Das ist ja schon irre.
Ja.
Gut, legen wir los, oder?
Ja, können wir.
Thema Nummer 1. Es geht um Corona und die Corona-Maßnahmen und die Frage, wie und ob sie denn geholfen haben. Und dass sie geholfen haben, kann man, glaube ich, allein am Verlauf sehen. Denn die ganz große Welle, die wir befürchtet haben, der Coronavirus-Infektion, ist ja ausgeblieben. Also wir haben, sagen wir mal so, es ist in Deutschland relativ glimpflich abgelaufen, bis jetzt. Man weiß ja nicht, wie es weitergeht, aber insgesamt ist es ja ganz gut gelaufen. So gut gelaufen, dass natürlich die Schwurbler schon wieder alle aus der Ecke kommen und sagen,
ja, klar,
das mit dem Virus war ja gar nicht so schlimm. Also das wäre alles nicht nötig gewesen, alle überreagiert, wir wollen endlich wieder auf Straßen tanzen und so. Ist natürlich total paradox. Das wäre ja so, als würde ich sagen, ich schalte den Virenscanner an meinem Computer aus, weil ich hatte ja in letzter Zeit kein Virus oder wir brauchen keine Feuerwehr mehr, weil brennt ja
hat nicht. Ja nicht gebrannt. Ne?
Genau, ja. Aber tatsächlich kann man natürlich wirklich mal die Frage stellen, wenn man sich den glimpflichen Verlauf in Deutschland anguckt, waren das unsere Gegenmaßnahmen? Also es ist glimpflich verlaufen, waren der Grund die Gegenmaßnahmen oder haben wir also richtig reagiert? Hatte das, was wir getan haben, einen Effekt? Wenn ja, welchen Effekt? Und was lernen wir aus der Zukunft daraus? Denn das wird ja mit Sicherheit nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Und von daher kann man natürlich sich jetzt angucken, wie haben wir reagiert, was haben wir getan und was können wir beim nächsten Mal vielleicht noch schneller machen oder was können wir uns sparen als Maßnahme, weil es nicht viel gebracht hat. Und das sind Dinge, die sich tatsächlich Forscher angeschaut haben. Und zwar in dem Paper Inferring Change Points in the Spread of COVID-19 Reveals the Effectiveness of Interventions, veröffentlicht in Science am 15. Mai 2020. Und da sind insbesondere Forscherinnen vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen für verantwortlich. Ich glaube tatsächlich sogar, die kommen alle, auf jeden Fall die Autoren kommen alle aus Göttingen, ich habe das Paper jetzt gerade nicht offen, aber die kommen alle aus Göttingen, ich weiß nicht, ob die alle vom Max-Planck-Institut kamen oder auch von anderen Instituten aus Göttingen, aber jedenfalls eine rein deutsche Studie, wenn ich mich richtig, erinnere. Das, was ich gerade gesagt habe, das, was jetzt dazu führt, dass die Schwurbler schon wieder aus der Ecke kommen, bezeichnen Wissenschaftler als Präventionsparadox. Ne? Gerade weil die vorbeugenden Maßnahmen greifen, gibt es keine Belege für ihre Wirksamkeit. Das ist natürlich echt ein Problem. Ne?
Also, ja, klar.
Wenn du dir so vorstellst, das ist natürlich auch schwer für Politiker. Ne? Weil immer wenn du das Richtige machst, das habe ich früher mal so gedacht bei dem Torwart als Position beim Fußball, ne, oder bei anderen Sportarten. Solange du alles richtig machst, solange du keinen reinkriegst, sind die Leute zufrieden, aber du bist auch nicht der Held. Also du hast einfach nur deinen Job gemacht. Wenn aber hinten die Tore reinkommen, dann bist du der Arsch. So, du kannst es eigentlich nie richtig machen. Und bei Politikern ist es jetzt halt auch so, ne? Alles richtig gemacht, würde ich jetzt mal so erstmal so pauschal sagen. Dann kommen die Schwurbler und sagen, ja, scheiße, total überreagiert, Wirtschaft geht kaputt, ich will endlich wieder meine Freiheit haben. Aber du kannst ja nicht nachweisen, dass es anders gewesen wäre. Das ist schon irgendwie scheiße, ne?
Schwierig.
Präventionsparadox. Also, die Forscherinnen und Forscher haben sich hier insbesondere Deutschland angeguckt, und zwar Deutschland, weil Deutschland für Wissenschaftler in diesem Fall, in diesem Corona-Fall, ein extrem spannendes Untersuchungsobjekt ist. Warum? Weil das öffentliche Leben bei uns in drei zeitlich relativ getrennten Schritten heruntergefahren wurde. Und deswegen kannst du dir genau angucken, was haben denn die einzelnen Maßnahmenpakete gebracht? Welchen Einfluss hatten die Maßnahmenpakete auf Übertragungsrate oder Zahl der Neuinfektionen? Und deswegen haben sie für diese Studie sich Covid-19-Fallzahlen in Deutschland angeguckt. Die gibt es ja zum Glück ziemlich detailliert. Ich meine, ich gucke mir ja auch jeden Morgen die aktuellen Zahlen an.
Echt, das finde ich interessant, weil das hat bei mir tatsächlich nachgelassen.
Es setzt ein bisschen, lässt bei mir auch ein bisschen nach. Also acht Wochen oder sechs Wochen oder so war natürlich das Erste, was ich morgens gemacht habe. Und jetzt so im Laufe des Tages fällt mir mal ein, ach, kannst mal wieder auf die Zahlen gucken, und dann gucke ich. Aber man hat natürlich auch gelernt, wie träge das System ist, ne? Oder?
Ja.
Das ist bei mir der Grund. Also ich kann auch in der Woche gucken, wie es sich entwickelt hat. Wobei, ich muss sagen, für die Heimatstadt oder für den Kreis Gelsenkirchen gucke ich dann schon immer ganz gerne mal jeden Tag, weil ich schon ungefähr wissen will, was hier gerade vor meiner Tür abgeht.
Ja.
Wie sieht das eigentlich bei euch aus? Also,
ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat es sehr stark nachgelassen, danach zu gucken. Ich bekomme von der Uni immer regelmäßig halt so, ne, bei uns ist keiner krank.
Echt?
Aber
das schreiben die bei uns gar nicht. Ernsthaft?
Doch, bei uns kommen immer so zwischendurch so Updates, so aktuell ist hier, ne, keine positiven.
Aber es gab schon mal welche, oder gab es noch nie welche?
Nein. Bisher immer negativ, und das wird uns immer mitgeteilt.
Okay, vielleicht macht meine Uni das deswegen nicht, weil so, okay.
Ja.
Na gut.
Also, bei mir hat es tatsächlich, Schande über mich, aber bei mir hat es auch tatsächlich nachgelassen.
Ja, was heißt Schande über dich? Also, ich meine, du extrapolierst einfach den Trend, ne, und sagst, okay, im Moment geht der Trend zurück. Das heißt ja nicht, dass du jetzt die nächsten zwei Monate nicht guckst oder nichts
mitkriegst oder die Augen
verschließt.
Ja.
Aber es macht ja wirklich keinen Sinn. Also dieser Hype-Cycle, jeden Abend eine Sonderbericht auf ARD oder ZDF, der macht ja auch keinen Sinn. Also
nee, genau. Es passiert ja nichts Neues. Ne?
Genau.
Oder es ist ja nichts passiert.
Also zumindest nichts, was stündlich passiert. Ne? Also ja. In 3 Tagen mal wieder zu gucken, geht es weiter nach unten, macht sicherlich Sinn. Aber also von daher würde ich das jetzt nicht als Schande, sondern als sehr sinnvollen Umgang mit seinen persönlichen Ressourcen ansehen. Ich erinnere mich, in den ersten 2 Wochen war ich irgendwann so voll mit den Infos dazu, dass ich wirklich an einem Tag mir gesagt habe, ich gucke jetzt keine Nachrichten, ich gucke kein Fernsehen, ich mache Twitter nicht auf. Ich muss einfach mal einen Tag Pandemiepause haben.
Ja.
Du kannst ja gar nicht die ganze Zeit erregt sein, so oder aufgeregt oder. Ich habe richtig gemerkt, wie ich ausgebrannt war davon, von diesem Hype.
Ja, kann ich auch komplett verstehen, weil man wird hier jedes Mal, ne, damit halt zugeballert. Es wird berichtet, auch wenn es eigentlich nichts zu berichten gibt. Und irgendwann bist du da einfach erledigt. Mhm. Also, ne, dann willst du nicht mehr.
Gut, in diesem Sinne reden wir mal über Covid-19 falls.
Ja, bitte.
Nein,
was gibt's Neues?
Die Wissenschaftler haben sich die Covid-19-Fallzahlen in Deutschland angeguckt, und zwar in den 4 Phasen, die ich gerade schon angedeutet habe, nämlich vor Beginn der Maßnahmen, nach der ersten Maßnahme, nämlich der Absage großer öffentlicher Veranstaltungen um den 8. März. Dann die 2. große Maßnahme nach der Schließung von Bildungseinrichtungen und vielen Geschäften am 16. März und dann nach der weitreichenden Kontaktsperre am 22. März. Also du siehst, das sind so Maßnahmen, die alle so etwa eine Woche auseinander liegen und die, wo man bei allen eigentlich das Gefühl hat, das kann einen Effekt zeigen. Ne? Öffentliche Veranstaltungen absagen, ja, kann was bringen. Mhm. Schließung von Schulen, Kindergärten, Geschäften, 16. März, kann was bringen. Und dann natürlich die finale Keule dann am 22. März mit den Kontaktsperren. Also jeder bleibt mehr oder weniger erstmal zu Hause. Also, dass da Wissenschaftler sich die Finger nachlecken nach den Daten und sich da drauf stürzen und sagen, okay, dann lass doch auch mal gucken, ob wir da was sehen in den Zahlen, kann man sich vorstellen. Was haben die sich jetzt angeguckt? Die haben das alles modelliert, da sind viele Parameter reingegangen, unter anderem beispielsweise die Berücksichtigung von Meldeverzögerungen, wo sie davon ausgegangen sind, dauert immer so 5 bis 6 Tage. Bis zum Auftreten erster Symptome sowie 2 bis 3 Tage bis zum Erhalt des Testergebnisses. Also diese Verzögerung in dieser Kette, ne? Also wann steckt sich jemand an, wann hat er Symptome, wann geht er zum Arzt, wann kommt das Ergebnis von der Testung, die sind da alle mit berücksichtigt, weil dann werden die Fälle ja irgendwann gemeldet und dann haben sie sich genau diese Verzögerung haben sie dann rausgerechnet, um rauszufinden, wann waren welche Zahlen aktiv und welche Zahlen haben sie sich da angeguckt. Dann haben sie sich die klassischen Kennzahlen angeguckt, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Zum einen die Reproduktionsrate, haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, also wie viele Menschen infiziert ein Infizierter im Verlauf der Erkrankung. Reproduktionsrate 1 heißt, wenn du krank bist, steckst du noch einen an. Das heißt im Mittel, wenn das für alle gilt, wird es nicht mehr, wird aber auch nicht weniger. Und dann haben sie sich auch die Wachstumsrate angeguckt. Wachstumsrate heißt, beziehungsweise die effektive Wachstumsrate ist die Zahl der Neuinfektionen minus der Zahl der Genesenen. Das heißt, wenn diese effektive Wachstumsrate 0 ist, dann gibt es genauso viele Neuinfektionen wie Genesene. Das heißt, wir bleiben alle auf einem Level. Wenn es mehr Neuinfektionen gibt, dann wächst das die Menge der Infizierten halt wieder an. Und wenn es mehr Genesene gibt als neue Infektionen, also wenn dieser Wert unter 0 liegt, dann sinkt der Wert an Infizierten über die Zeit. Das sind so die 2 wichtigsten Kenndaten, die sich die Forscher dort angeschaut haben. Und dann haben sie sich eben genau angeguckt, ob es Veränderungspunkte im Epidemieverlauf gibt. Ne? Also sie haben sich, und das ist wirklich ein tolles, ja?
Eine kurze Frage dazu, wie haben die denn so Sachen, wie haben die das denn rausgerechnet, beziehungsweise versucht anzugleichen, dass es halt so, so Verschiebungen gibt, wann wo eine Information erscheint?
Also im Detail Kann ich dir das nicht sagen? Also ich habe eben das Paper gelesen und habe gesehen, dass sie das berücksichtigt haben. Also diese Meldeverzögerung meinst du oder welche?
Genau, diese Meldeverzögerung, weil die kann ja vielfältig und sehr individuell sein.
Ich glaube, sie haben das halt statistisch erfasst. Ne? Also wie im Mittel, wie lange dauert die Meldeverzögerung? Aber auch wie breit ist die Meldeverzögerungsverteilung quasi? Ne? Also das haben sie alles in dieses Modell reingeworfen, glaube ich.
Okay.
Da müsste ich mir tatsächlich die Details angucken, weil da gehen extrem viele Parameter rein. Da sage ich gleich auch nochmal was zu.
Und das halt, auf welchen Bereich haben die das jetzt beschränkt? Also Deutschland?
Deutschland,
oder?
Ja.
Deutschland,
Deutschland,
okay.
Ja. Geht ja auch fast nur, ne, weil du willst, du könntest natürlich auch europaweit machen, aber dann hast du natürlich sehr, sehr unterschiedliche Momente der Veränderung. Sie wollten halt wirklich dieses geschlossene System haben, wo die gleichen Regeln gegolten haben. Also wann, weil halt deutschlandweit beispielsweise öffentliche Veranstaltungen verboten wurden oder größere öffentliche Veranstaltungen, kannst du halt sehen, hat dann einen Effekt gezeigt. Und das ist wirklich spannend, weil sie sich dann eben den zeitlichen Verlauf angeguckt haben und über diesen zeitlichen Verlauf eben diese effektive Wachstumsrate angeguckt haben. Also die Frage, wo liegt diese Wachstumsrate oberhalb von Null, bei Null oder bei einem negativen Wert, was dann effektiv bedeuten würde, dass die Fallzahlen in Deutschland sinken. Und wenn ihr Bock habt, und euch das Paper mal oberflächlich angucken wollt, Bild Nummer 3 in dem Paper ist wirklich gut, weil da sieht man genau diese Stufen in der effektiven Wachstumsrate.
Da kann
man
sich tatsächlich
das restliche Paper ist auch ganz toll zu lesen, aber die gerade dieses Bild 3 mit der effektiven Wachstumsrate ist wirklich spannend zu sehen, wie sie diese Stufen in der Entwicklung der effektiven Wachstumsrate sehen. Den ersten Wendepunkt oder die erste Änderung, hast du das Bild gerade auf?
Ja, ich hab's gerade auf. Man sieht tatsächlich wunderschön so Stufen.
Diese Änderung siehst du, die erste Änderung siehst du am 7. März ungefähr, ne? Also nicht präzise am 7. März, aber irgendwie um den 7. März.
Ja.
Da halbiert sich die effektive Wachstumsrate, also von ungefähr, ich sag jetzt mal so 0,3 auf 0,15. Und dieses Datum, 7. März, passt eben sehr gut überein mit den Regierungsmaßnahmen, wo gesagt wurde, Großveranstaltungen werden abgesagt, aber natürlich auch einfach darüber schon so eine erhöhte Wachsamkeit oder ein erhöhtes Bewusstsein der Bevölkerung. Ne? Wenn deine Regierung dir plötzlich sagt, okay, die Großveranstaltungen müssen ausfallen, dann sind die Leute natürlich alarmiert und ein bisschen vorsichtiger und fangen eben auch an, vorsichtiger zu agieren. Zweite Stufe siehst du so um den 16. März. Das ist das zweite Maßnahmenpaket, da wurden Schulen geschlossen, Kitas geschlossen, Geschäfte geschlossen. Und auch da sieht man eben, wie diese effektive Wachstumsrate sinkt, und zwar knapp oberhalb von Null nur noch, nach diesem 16. März. Und dann gibt es noch einen dritten Einschnitt, ungefähr irgendwo am 24. März. Und das passt eben ganz gut mit dem Zeitpunkt überein, wo das dritte Maßnahmenpaket gegriffen hat, nämlich diese Kontaktsperren. Und wir werden immer kritisiert, wenn ich sage Shutdown. Natürlich gab es keinen kompletten Shutdown in Deutschland, aber trotzdem kam das öffentliche Leben ja ziemlich zum Erliegen. Und genau da siehst du eben auch nochmal den Effekt. Und du siehst auch den Effekt, dass, also ich habe ja gerade schon gesagt, um wirklich die Fallzahlen in Deutschland zu reduzieren, musst du unter Null sein. Ne? Muss die effektive Wachstumsrate unter Null sein. Und dieser Wert...
Das stimmt, unter 1 reicht nicht.
Also hier bei der effektiven Wachstumsrate nicht. Ne? Also bei der... Ja. Bei Reproduktionsrate schon, aber bei dieser effektiven Wachstumsrate eben nicht. Ne? Und da muss er unter Null sein. Und unter Null waren wir erst mit der Maßnahme, mit der dritten Stufe, mit der dritten Maßnahme der kompletten oder mit der weitreichenden Kontaktsperre. Das zeigt halt, dass die Wissenschaftler sind so ein bisschen vorsichtig in ihrer Formulierung eigentlich und sagen, das Ausmaß der Maßnahmen war nötig, um das exponentielle Wachstum zu stoppen. Ich muss sagen, ich bin von diesen Daten total begeistert, weil du siehst nicht nur, ich würde es auch dramatischer formulieren, ich würde sagen, die Maßnahmen waren korrekt, die Zeitpunkte waren auch ziemlich korrekt. Ne? Also auch die Art und Weise, wie du, also ich meine, die Entscheidungsträger werden die Daten nicht so klar vor sich gelegen haben, gehabt haben. Denn das Paper ist ja gerade erst rausgekommen. Aber wenn du sie gehabt hättest, ne, dann hättest du, glaube ich, auf Basis dieser Daten genauso gehandelt. Weil du genau siehst, erste Stufe reicht noch nicht. Zweite Stufe eine Woche später reicht noch nicht. Aber wir sind nah dran. Dritte Stufe drückt dich unter Null. Da bleiben wir jetzt erstmal ein bisschen. Also ist schon beeindruckend. Also wer auch immer die ganzen Entscheidungen getroffen hat, die waren schon echt nicht schlecht, muss
passte,
ich sagen.
Passte, ne?
Ja.
Aber, ja, ja.
Ja,
die Verschwörungstheoretiker werden jetzt natürlich sagen, ne, so, ja, ja, das Paper ist auch genau so dahin geschrieben, dass das genau dahin passt.
Ja, ja, natürlich, klar. Also da sich jetzt kein Verschwörungs... Wir sollen ja Verschwörungstheoretiker, soll man nicht sagen.
Ja, stimmt,
ne, weil
soll
Theorie,
man nicht sagen.
Mystiker.
Ich weiß nicht. Nee, Mystik ist, glaube ich, irgendwas Religiöses auch.
Ah, okay.
Schwierig. Ja, weiß ich nicht.
Ja.
Verschwörungsspinner? Aber dann kriegen wir auch wieder auf den Sack, weil es sind ja nicht alle Spinner.
Genau, ja. Also ich, was ich spannend finde, ist, also jetzt kann man natürlich, also vielleicht muss man einen Disclaimer machen, wenn du das schon so zu Recht natürlich sagst, man muss natürlich den Disclaimer machen, man kann jetzt nicht natürlich nicht eins zu eins sagen, eine Schulschließung hat die Reduktion um, weiß ich jetzt nicht, was haben wir gesagt, also von 0,15 auf fast 0 gebracht.
Ja.
Denn das ist natürlich alles immer überlagert von auch dem Verhalten der Bevölkerung. Ne? Wenn du der Bevölkerung sagst, so eure Kinder dürfen jetzt nicht mehr in die Schulen, dann ist das natürlich eine weitere Eskalationsstufe, woraufhin du möglicherweise dein allgemeines Verhalten auch anpasst. Ne? Also wenn deine Kinder plötzlich zu Hause sind, gehst du natürlich auch nicht mehr zur Arbeit, bist vielleicht nochmal doppelt vorsichtig, weil du jetzt Angst um die Kinder hast oder so. Also von daher ist die Maßnahme nicht unbedingt alleinig ausschlaggebend für den Effekt dann. Ne? Da hängt nochmal viel, viel zusammen. Genauso kannst du aber umgekehrt, glaube ich, auch nicht sagen, wenn wir die Schulen jetzt wieder aufmachen, knallen wir wieder hoch um genau diese 0,1, die wir verloren haben. Denn wir verhalten uns natürlich jetzt anders. Oder in der Schule sind auch andere Maßnahmen in Kraft getreten. Also hoffentlich wird sich noch zeigen. möglicherweise wird es aber auch so schlimm und wir gehen eben genau in dieser effektiven Wachstumsrate wieder hoch. Hoch mit Sicherheit, aber die Frage ist, wie hoch? Denn unser Verhalten hat sich, glaube ich, schon geändert, deswegen wird sich das noch zeigen. Da du mit dem Auge gerade noch auf diesem Blatt 3 bist, ne, was wirklich beeindruckend ist, in der Abbildung 3b, ne, da siehst du den täglichen Verlauf der Daily New Reported Cases in Germany, also die täglichen neuen Neuinfizierten im Prinzip.
Das macht
ne?
Wellenbewegungen.
Ja, genau, das sind die wöchentlichen Wellenbewegungen.
Das kommt davon, dass das wöchentlich gemeldet wird, oder?
Genau, also am Wochenende wird nicht viel getestet, am Wochenende wird nicht viel gemeldet, auch nicht natürlich. Mhm. Am Wochenende bleiben dann schon mal Zettel irgendwo liegen und die werden 5 Tage später irgendwo gemeldet. Genau, das sind die Datenpunkte, ne? Und da liegt ja dann so eine grüne Kurve drüber, ne? Die grüne Kurve haben die dann tatsächlich simuliert, also mit all ihren Parametern, oder modelliert, nicht simuliert, sondern modelliert, mit all ihren Parametern, die sie in ihr Modell reingeworfen haben. Und du siehst, die folgt dem Verlauf der Infizierten, Neuinfizierten schon extrem gut. Sie modellieren auch diese wöchentliche Fluktuation, ne, dass am Wochenende weniger passiert. Diesen Abfall simulieren sie sehr, sehr gut. Modellieren sie sehr, sehr gut. Sie extrapolieren auch den Wert über die also in die Zukunft, was jetzt allerdings schon die Vergangenheit ist, also denn sie haben ja irgendwann dieses Paper eingereicht. Und der Verlauf ähnelt schon extrem den aktuellen Zahlen auch. Also sie haben hier auch, was ja ein gutes Modell leisten soll, eine Prognose gemacht, die, also mein laienhaftes Auge jetzt sagt, auch tatsächlich so eingetreten ist. Also das ist schon echt beeindruckend, muss ich sagen, weil da eben auch viele, viele Parameter reingeflossen sind. Ein paar von den Parametern siehst du auf der rechten Seite in diesem Bild. Also diese Modulation, diese Wochenendsmodulation, Erholungsraten, wie schnell erholst du dich von der Krankheit. Das ist ja auch nicht so, dass du sagen kannst, okay, wenn einer infiziert ist, ist nach 14 Tagen wieder gesund. Das geht bei einem schneller, bei einem langsamer. Ne? Und all das ist da reingeflossen in dieses Modell. Also das finde ich schon, ist ein schönes Paper, muss ich sagen.
Ja, eine kleine Frage. Jetzt haben die da ja ein Modell gebaut auf den gemeldeten basierend auf den gemeldeten Fallzahlen mit einem Forecast. Kann man was dazu sagen, wie wahrscheinlich ist es jetzt mit die Geschichte mit einer zweiten Welle? Das ist ja das, was gerade sehr viele Leute interessiert. Ne? Wie sieht es aus? Wir haben ja gerade gesagt, natürlich kann man nicht sagen, wenn wir die Schulen jetzt wieder aufmachen, haben wir diese 20% oder was auch immer, was wir eingespart haben, dass es so wieder zurückkommt. Mhm. Aber kann man anhand der Wirksamkeit der Maßnahmen, die Sie ja hier dokumentiert haben, irgendwie Abschätzungen geben, wie wahrscheinlich es ist, dass es, wenn wir jetzt in Summe alles wieder quasi runterfahren, dass es eine zweite Infektionswelle gibt?
Das ist die Hoffnung, dass du mit diesen Modellen jetzt schneller reagieren kannst oder schneller Aussagen über die Zukunft treffen kannst. Die Forscherinnen und Forscher, die hier beteiligt waren, die sagen, die ersten Lockerungen, die so wirklich stattgefunden haben, 20. April, sehen die jetzt erst gerade in ihren aktuellen Fallzahlen. Und bis sie die Lockerung vom 11. Mai bewerten können, müssen wieder 2 bis 3 Wochen vergehen. Und also 11. Mai, jetzt rechnen wir mal 2 Wochen weiter, dann sind wir ungefähr bei heute, noch eine Woche drauf. Dann können sie bewerten, was haben diese Lockerungen bewirkt.
Ja.
Aber es ist ja schon mal mächtig, dass sie dieses Werkzeug haben, dann möglicherweise, also dieses Werkzeug anwenden und dann sagen, okay, jetzt können wir bewerten, welchen Effekt hatte die Lockerung auf die effektive Wachstumsrate und liegen wir wieder über Null und dann kannst du eben relativ schnell, also immer noch mit einem Verzug natürlich, aber kannst du dann reagieren und möglicherweise wieder härtere Maßnahmen ergreifen. Aber
so eine wirkliche Vorschau wird schwierig.
Ja, kannst du nicht, ne? Also
kannst du nicht. Die Zukunft kann niemand vorhersagen, ne?
Also ich glaube, das würden sie jetzt auch nicht machen, weil ich glaube, das Wiederlockern von Maßnahmen ist für das Modell was völlig anderes als das Einführen von Maßnahmen, weil es eben nicht so ist, wie ich gerade gesagt habe, ne? Eine Schule schließen und nach Hause ist ein völlig anderer psychologischer. Oder du reagierst als Mensch völlig anders dann, weil du siehst, okay, das ist eine Extremsituation, habe ich noch nie erlebt, ich muss mein Verhalten ändern. Und wenn du dann sagst, okay, Schulen sind wieder auf, dann läuft keiner zurück und sagt, alles ist wie zuvor, wir umarmen uns jetzt wieder, wir nehmen uns in den Arm. Zumal die Schulen ja auch sagen, keine ganzen Klassen, wir sitzen weit voneinander entfernt. Da kannst du jetzt nicht sagen, wir nehmen die den Maßnahmenschritt können wir einfach zurücknehmen und dann gucken wir, wo wir wieder sind, weil es einfach ein völlig anderer Vorgang ist quasi. Ne?
Mhm.
Aber du kannst den Vorgang bewerten natürlich, wenn du die Zahlen angeguckt hast. Aber also eine Prognose dazu machen bei einem Vorgang, den es so noch nie gab, also die Lockerung von Pandemie-Maßnahmen auf ganz Deutschland betrachtet, also das wäre ja nicht seriös, wenn du da eine Prognose machen würdest.
Stimmt.
Aber du hast ein Werkzeug, um schneller zu reagieren, glaube ich. Das ist die Stärke von dieser Studie.
Interessant auf jeden Fall.
Ich muss auch wirklich, also unsere Entscheidungsträger, die hatten echt ein glückliches Händchen oder ein gute Berater, wahrscheinlich beides. Denn die haben, also wenn man sich die Zahlen jetzt anguckt, genau richtig gehandelt. Mit der richtigen Härte und mit der richtigen Dauer. Gut, aber das sehen natürlich manche Leute anders.
Ja, wollte gerade sagen, das kannst du jetzt, ne, da kannst du jetzt lange Diskussionen lostreten, wenn du möchtest. Also.
Ja. Okay. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
Dann mache ich mal mit dem nächsten Thema weiter. Und zwar Science, it works differently.
Oh ja, da bin ich gespannt.
Und es geht auch gerade jetzt in Zeiten von Corona, ich kann das schon nicht mehr hören, aber gerade jetzt in der Corona-Zeit.
Meine Tochter sagt immer so niedlich, die Corona-Zeit, das klingt immer so ein bisschen wie die Adventszeit. Einmal im Jahr kommt die Corona-Zeit. In der Corona-Zeit müssen wir das und das tun.
Ja, bis die Krankenhäuser brennen, wenn es dann doch nochmal. Nee, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde es ja toll, wie gut die Menschen so das am Anfang oder der größte Teil der Menschen das immer noch mit Verständnis hinnimmt und auch auf die Wissenschaft vertraut. Ne? Mhm. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Aber da kommen wir jetzt gleich zu. Gerade in der Zeit von Corona, also jetzt in der Corona-Zeit, haben wir ja mitbekommen, dass Wissenschaft teilweise falsch wahrgenommen oder falsch verstanden wird, ne? Beziehungsweise laut Wissenschaftsbarometer hat die Wissenschaft zu Beginn der Pandemie ja einen großen Zuwachs in ihrer Akzeptanz erlebt, wie wir ja auch berichtet haben. Mich würde immer noch der aktuelle Stand oder der Verlauf mal sehr, sehr interessieren.
Sobald ich neue Zahlen habe, ja, das wird jetzt spannend, ob es einen Backlash gibt. Ne?
Ernsthaft, also ne, ob die Spinner mehr werden, ne? Weil wenn man sich das mal anguckt, Wissenschaftsbarometer, also nicht nur die Wissenschaft hat so viel Zuspruch bekommen oder Zuwachs, sondern auch die andere Seite. Wenn man sich mal die Statistiken von beispielsweise dem unglaublich seriösen KenFM anguckt, ne? Die haben auch seit Anfang Corona haben die einen exponentiellen Anstieg.
Echt? Oh Gott.
Ja. Ja, es ist krass. Also warte mal, ich kann das mal kurz gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. Wenn du mal KenFM und Social Blade dir anguckst, das ist so das erste Suchergebnis, dann Summary Profile. Da siehst du dann Social Blade ist so eine Abschätzungsplattform für YouTube und ähnliches, so was Reichweite, Subscriber-Rang und so weiter und so weiter angeht. Und wenn du dir das mal anguckst, der hat auch, ne, wenn man hier Total Subscribers Weekly anguckt, da fängt so Anfang März, macht das einen richtigen Satz nach oben.
Das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch das, was ich gerade in der Bildung gesagt habe, die Spaltung der Gesellschaft. Ne? Die einen gehen in die eine Richtung, die anderen gehen in die andere Richtung. Ist wahrscheinlich spaltet so ein Thema dann auch solche Lager auf. Ne? Also die wissenschaftsrational denkenden Menschen und die.
Ich meine, guck dir mal, hast du die mal aufgemacht, die Seite? Also Social Blade von KenFM?
Nee.
Warte, ich schick dir mal einen Link, dann kannst du da mal einen Blick drauf werfen. Wenn du da mal nach ganz unten scrollst, dann siehst du aus der YouTube-Analytik das Anwachsen der Subscriber und der Video-Views.
Oh je.
Ja, und da sieht man, ne, so März, also Februar, März rum.
Okay, das ist so amerikanische Covid-19-Zahlen. So sieht das ja, ein bisschen
so
aus.
Nix, zack nach oben. Ne? Also
so,
auch die.
Ja, genau.
Ja? Also auch die Ecke hat ordentlich, ordentlich zugelegt. Genau. Kann einem Sorgen machen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Also es geht da in beide Richtungen, ne? Und gerade jetzt in der Zeit ist es, glaube ich, wichtig, dass wir immer deutlicher kommunizieren, was Wissenschaft ausmacht oder was Wissenschaft ist, ne? Weil abgesehen davon, dass die Leute am Anfang oder dass viele Leute sagen so, ja, wir können der Wissenschaft vertrauen, sagen aber viele von den Idioten oder nicht nur Idioten, sondern auch Leute, die irgendwie vielleicht noch so am Rande stehen, überzeugt zu werden, also was man immer wieder hört, sind dann solche Sachen wie, ja, der Wissenschaft kann man ja nicht vertrauen, also jetzt gerade sieht man ja, dass der nicht vertrauen kann, ne? Weil der eine Wissenschaftler sagt ja was anderes als der andere Wissenschaftler.
Okay, dann
ne?
Aber so Leute darfst du natürlich nicht als Idioten bezeichnen, Rechnen, sondern die wissen einfach nicht, wie Wissenschaft funktioniert. Ne?
Ja, genau. Ja, das war jetzt, also okay.
Ja.
Idioten sind
jeder,
die auf der Straße.
Ja.
Ja, man weiß, was ich meine. Idioten sind die, die auf der Straße stehen, für ihre Freiheitsrechte demonstrieren und sagen, dass Bill Gates sie chippen will. Ne, dass, und Impfungen böse sind. So, aber man hört trotzdem aus verschiedenen Lagern sowas wie, ja, die Wissenschaft weiß ja selber nicht. Ne? Der eine Wissenschaftler sagt das, der andere Wissenschaftler sagt das. Also verschiedene Studien. Ne? Letzte Woche hat der Drosten noch gesagt, Masken helfen nichts, jetzt sollen wir alle Masken tragen. Mhm. Ne? Die machen ja eh, was sie wollen und planen alle uns zu unterdrücken oder die Wissenschaftler sind ja alle weltfremd, was die sagen, geht ja eh nicht. Oder weiß nicht, Wissenschaftler XY weiß, nicht Wissenschaftler, also irgendwie Karl-Heinz von nebenan weiß, dass das alles gar nicht stimmt. Ne, weil Karl-Heinz ist ja immerhin Professor für Ökonomie. Ne, so falsche Fachleute, ne? Oder diese Virologen sind ja nicht mal Ärzte, was sollen die schon wissen? Fragt lieber mal einen Arzt, der wirklich damit zu tun hat. Das hört man und das liest man in solchen Foren auch, ne? Das sind ja Virologen, die sind ja komplett weltfremd, die haben ja noch nie einen Patienten gesehen. So. Und das ist ein Problem. Und ein Grund für dieses Dilemma ist, wie du gerade schon gesagt hast, dass, glaube ich, viele Leute nicht wissen, wie Wissenschaft im Detail funktioniert. Und das ja falsch verstanden wird häufig. Und da müssen wir uns als Wissenschaftler auf jeden Fall auch ein bisschen in die eigene Nase fassen, ne? Weil wir da anscheinend über mehrere Jahrzehnte irgendwie einerseits vielleicht vergessen haben oder von einem hohen Ross herunter nicht ordentlich kommuniziert haben, wie Wissenschaft funktioniert, sondern als so ein bisschen den Anspruch immer vor uns hergetragen haben, wenn eine wissenschaftliche Erkenntnis ist die, also ne, wenn wir eine Wahrheit haben, dann in der Wissenschaft, dann ist das so.
Mhm.
Ja? Aber das ist ja eigentlich falsch.
Ja, ich glaube, also wie du sagst, ne, also ich glaube, in der Wissenschaftskommunikation wurde lange Zeit viel Wert auf die Ergebnisse gelegt. Also es wurde immer kommuniziert, was haben wir rausgefunden? Was ist ja die neue Erkenntnis? So, die Methode, ne, oder die Art zu arbeiten, die Art zu denken, die ist so ein bisschen zu kurz gekommen. Da muss man auch länger für ausholen. Das schaffst du dann nicht in 2 Minuten 40 im Radio, sondern das kann man in solchen Formaten wie unserem Podcast oder anderen Podcasts ganz gut machen. Aber dafür brauchst du halt Zeit und das wurde lange nicht getan in der Wissenschaftskommunikation.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, dass viele Menschen teilweise falsche Erwartungen an Wissenschaft haben. Oder was Wissenschaft leistet, welcher Aufwand hinter so einer Erkenntnis steht, wie viel Irrtümer dahinter stehen. Ne? Also es gibt diesen Spruch, wir irren uns vorwärts oder so, also wobei das ein bisschen überzogen ist, aber man kommuniziert immer noch zu wenig Negativexperimente. Es wird häufig vollkommen vergessen, dass zwischen einer wissenschaftlichen Entdeckung zum Beispiel und der technischen Nutzung häufig Jahrzehnte vergehen können. Ne? Dass es da noch eine ganze Berufssparte quasi zwischen gibt, so Ingenieure, die irgendwie mal eine naturwissenschaftliche Erkenntnis vielleicht irgendwann mal nutzbar umsetzen. Das, was wir oder was man so im Allgemeinen, wenn man in dem Bereich nicht arbeitet, immer nur sieht, ist eventuell das, was daraus mal in den Alltag reintropft. Beispielsweise unsere Smartphones oder unsere Computer, die wir mit uns rumtragen, wie viele Jahrzehnte an Erkenntnis und Entwicklung dahinter stecken, das kriegt man nicht mit. Und wie viele Wege gegangen wurden, auch technisch, die sich vielleicht nie durchgesetzt haben.
Ja.
Also,
was ich natürlich auch immer spannend finde, ich weiß nicht, in welche Richtung du jetzt gehen willst, aber die Schwurbler, ne? Die haben ja immer hundertprozentige Angaben. Ne? Also die können
die
einfach
haben immer
sagen,
Wahrheiten.
Ja, die haben immer Wahrheiten. Also die wissen halt, dieses Medaillon, was du kaufst, hat 15.000 Bovis, exakt. Ne?
Ja.
Wenn wir was rausfinden, dann gehen wir das immer mit Unsicherheiten an. Ne? Also kann sein, kann aber auch nicht sein. Oder hier sind möglicherweise noch Fallstricke, hier sind Unsicherheiten. Das heißt, wir sind schonungslos ehrlich. Ne? Oder so ein Wissenschaftler, wenn er gefragt wird, würde sagen, wissen wir gerade nicht. So ein Schwurbler hat immer die Antwort. Der weiß immer genau, es sind die Wasseradern. Oder es sind, was weiß ich, was immer der Grund ist, warum irgendwas gerade nicht so läuft. Ich weiß gar nicht, wie die Wissenschaft dem begegnen soll. Also ja. ob man die Methodik so gut kommunizieren kann, dass auch die Unsicherheit, die wir angeben, eine Stärke sein kann. Und man sagt, okay, 60% glauben wir das oder 30% glauben wir das und vermutlich ist es aber eher 70% dies hier.
Ich glaube, man muss, gerade wenn es darum geht, um größere Zusammenhänge, also komplexe Sachen zu erklären, ne? Also wenn es jetzt nicht darum geht, wie funktioniert die Glühbirne oder so, das können wir ziemlich genau erklären, sondern wenn es eher um was Wesentlicheres geht, ne? Wie verursachen, weiß ich nicht, wie wird aus den Elektronen Licht? Da haben wir Modelle, ne? Mhm. Wie das funktioniert. Und je komplexer ein Problem wird, das man beschreibt, oder ein Sachverhalt, desto ungenauer wird es eigentlich, was wir darüber sagen können, ne? Und man muss vielleicht auch ein bisschen mehr in der Wissenschaft kommunizieren, dass unterschiedliche Fachrichtungen unterschiedlich eindeutige Lösungen angeben. Also wenn ein Mathematiker eine Lösung für ein Problem angibt, kann er ziemlich genau definieren, in welchen Grenzen dieses Problem gelöst ist, ne? Oder halt nicht gelöst ist. Wenn wir aber zum Beispiel als Physiker irgendeinen Sachverhalt der Natur beschreiben, und das in vielen anderen, in der Medizin zum Beispiel genauso, wie jetzt mit dem Virus oder ähnliches, wenn wir da von größeren, komplexeren Sachen reden, dann arbeiten wir mit Modellen, die den aktuellen Kenntnisstand widerspiegeln. Mhm. Und das ist was in der Kommunikation, finde ich, häufig hinten runterfällt. Dass man muss ein bisschen mehr betonen, dass wir dass wir halt mit Modellen Sachen beschreiben, so gut wir es halt können, mit unserem aktuellen Kenntnisstand. Wir aber keinen Anspruch auf hundertprozentige Wahrheit, wie jetzt zum Beispiel die Schwurbler, erheben, sondern nur sagen, mit unserem aktuellen Wissen ist das so am ehesten erklärt, ne?
Mhm, ja.
Das ist aber auch ein Stück weit verständlich, dass das in der Kommunikation häufig hinten runterfällt, weil wenn man das zu sehr betont und zu sehr kommuniziert, dann kommen Leute an mit: Ach, nur ein Modell. Du weißt ja, also genau. Gar nicht, wie das funktioniert. Ne? Könnte ja alles auch ganz anders sein. Könnte ja auch sein, dass Homöopathie trotzdem wirkt. Ja. Wir wissen nur noch nicht, wie. Ne?
Ich denke, das ist lange Jahre beispielsweise in der Klimadiskussion ungünstig gelaufen. Denn die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen waren immer so ehrlich und haben gesagt, ja, unsere Modelle sagen, wenn wir so weitermachen, dann könnte es schlimm werden. Und dann haben Leute gesagt, was heißt das denn? Ja, dann wird es vielleicht so ein Grad wärmer. Und dann, aber wie sicher ist das denn jetzt wirklich der menschgemachte Beitrag? Beziehungsweise wie sicher ist denn 1%? Und dann sagst oder 1 Grad? Und dann sagst du so 60%, also riesiger Fehlerbalken oder so. Ne? Also mittlerweile nicht mehr, aber vielleicht vor 20, 30 Jahren oder so. Und dann kommt so ein Schwurbler daher und sagt, stimmt nicht. Sonne wird heiß, deswegen löst sich CO2 aus dem Meer. Der weiß das 100%, ne? Keine Wahrscheinlichkeiten, einfach klatscht die Aussage dahin. Und ich glaube halt, der wissenschaftlich ungebildete Mensch sagt, hier ist die klare Antwort. Und der Wissenschaftler mit seinen schweren Modellen und so, der tut sich noch schwer mit der Aussage, der weiß es noch nicht so genau.
Ja, und das Problem an Modellen ist auch, je komplexer das System wird, desto schwieriger wird das Modell.
Ja, auf jeden Fall.
Desto mehr Annahmen muss das Modell auch machen und desto ungenauer wird es. Ne? Also ungenau in Anführungszeichen, sondern es kann nur unter bestimmten Rahmenbedingungen irgendwie etwas vorhersagen. Und Rahmenbedingungen sind nicht zwingend immer konstant. Ne? Also beim Klima haben wir zum Beispiel, dass sich jetzt irgendwie in den letzten 10 Jahren was geändert hat. Dann muss man die Modelle anpassen. Ja. Das heißt aber nicht, dass sie vorher falsch waren, sondern dem aktuellen Kenntnisstand entsprechend waren. In der Medizin ist das auch ganz krass. Ne? In der Medizin hast du ja im Grunde, wenn man aufs Kleinste runtergeht, jeder Patient ist ein sehr komplexes System, das immer wieder anders ist.
Ja.
Ne? Also kein Patient ist gleich. Trotzdem kann man Krankheiten beschreiben, die bei allen eventuell, also in bestimmten Rahmen gleich sind. Ne? Also ich glaube, dass wir ein Kommunikationsproblem gerade dann haben, wenn es zum Beispiel sowas wie die Unterscheidung zwischen, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber exakter und nicht exakter Wissenschaft geht. Ne? Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Krankheit, also die Behandlung einer Krankheit anguckt, ne? Das ist schon in irgendeiner Form eine das ist eine Wissenschaft, ne? Aber es ist in einer anderen Form, und wie gesagt, das ist nicht despektierlich gemeint, eine andere Form von Exaktheit, wie jetzt zum Beispiel die Beschreibung von ein paar Elektronen, die irgendwo durchs Vakuum fetzen und da irgendwas machen. Ne?
Allein schon, weil du Millionen und Milliarden Elektronen testen kannst und nur eine absehbare Anzahl von Patienten. Ne? Allein deswegen
und
hast du schon ganz andere
immer,
Fehlerbanken. Und die sind genau, nicht
und
mal identisch.
Das System,
ne?
Genau, das System ist komplex drumherum. Also ja. Beispiel in der Medizin, der Patient an sich, also das System Patient, lässt sich so nicht in mathematischen Formeln beschreiben. Natürlich über Statistik, wenn ich mit vielen, vielen Patienten irgendwas mache. Aber was genau gerade zum Beispiel dieses Medikament in diesem einen Patienten macht, kann man mathematisch nicht beschreiben, weil es viel zu komplex ist. Mhm. Wohingegen, wenn wir jetzt irgendeinen Halbleiter haben, wo wir eine messbare Anzahl von Atomen reinhämmern, können wir da ziemlich genau mathematisch beschreiben, was in unserem Modell da passiert. Mhm. Ja? Natürlich lässt sich das in dem Körper jetzt rein physikalisch auch auf einzelne Moleküle runterbrechen, die miteinander interagieren, aber davon sind es einfach viel zu viele, als dass man das irgendwie als gesamtes System beschreiben könnte, mathematisch, sauber. Mhm. Ne? Deshalb könnte man da sagen, dass es wenig, also es ist auch eine Wissenschaft, aber halt nicht so exakt berechenbar. Und dass es da einen Unterschied gibt ein bisschen, ne? Dass wir immer mit Modellen arbeiten müssen. Das ist, glaube ich, was wir als Wissenschaftler mehr kommunizieren müssen und auch sagen müssen, dass das nichts Schlechtes ist. Ne? Ich meine, wir haben in der Wissenschaft ja immer Modelle, egal wo. Klima haben wir Modelle, wenn wir von Patienten reden, haben wir Modelle. In der Physik, ne? Also es gibt, glaube ich, nichts, was mehr Modellannahmen macht als die Physik. Ich sage nur, der kugelförmige Vogel. Ne? Das ist so der Klassiker. Ne? Irgendwie ein Vogel in einer Höhe von 10 Meter, wir vernachlässigen den Luftwiderstand, er sei kugelförmig. Also, ne? So das Typische. Aber trotzdem, auch wenn ein Modell viele Annahmen macht, ne, ist so ein Modell ja nicht auf der grünen Wiese entstanden. Das ist nicht wie ein Schwurbler oder wie, ich will mir jetzt keine Feinde machen, irgendeine Religion, wo sich jemand einfach mal was überlegt hat, sondern in jedes Modell sind ja Messungen reingeflossen oder Annahmen oder Experimente. Und je mehr Experimente wir haben, desto mehr Messungen wir machen können, desto mehr Informationen können wir in das Modell reinpacken. Und das ist etwas, was nach und nach wächst. Ne? Also in ein Modell sind im Allgemeinen viele Messungen und viele Überlegungen reingeflossen.
Ja.
Und trotzdem ist es immer nur etwas, das unseren Kenntnisstand mit der aktuellen Information widerspiegelt. Aber das ist leider das, was Wissenschaftlern dann irgendwie auch vorgeworfen wird. Und gerade jetzt in der Corona-Krise, finde ich, hat man das wunderbar beobachten können hier und da, wie verzerrt teilweise die Wahrnehmung ist. Ne? Dass zum Beispiel wir innerhalb der Krise jetzt eine Menge gelernt haben. Ne? Sowas wie am Anfang, Masken helfen nicht, dann Masken helfen doch, weil es halt dafür sorgt, dass wir das Virus nicht mehr untereinander uns gegenseitig ins Gesicht husten, bis hin zu, am Anfang dachte man oder war man davon überzeugt oder war der aktuelle Kenntnisstand, Corona befällt hauptsächlich die Lunge, heute ist man bei dem Kenntnisstand, nee, es befällt eigentlich den ganzen Körper und verursacht Schäden und ähnliches. Mhm. Ne? Also Erkenntnisgewinn mit naturwissenschaftlicher Methodik funktioniert niemals mit Heurika, ich habe mir was überlegt und das ist jetzt so, sondern es ist immer ein schrittweiser Erkenntnisgewinn.
Ja. Ne?
Und genau deshalb ist es unglaublich wichtig, auch immer zu gucken, wie gut ein Modell gerade funktioniert. Und das ist das Schöne, finde ich, an wissenschaftlicher Methodik, dass sie im Gegensatz zu solchen Schwurblern selbstkritisch ist. In gewissen Grenzen zumindest. Ne? Dass man immer wieder überprüft, ob denn das, was man da tut, wirklich richtig ist. Und wenn nicht, dann wird es halt verworfen.
Oder verbessert. Ne? Muss ja nicht immer gleich komplett verworfen werden, sondern
oder erweitert.
Erweitert, ne? Also.
Genau, erweitert. Das genauso, das hatten wir, glaube ich, auch schon häufiger gesagt, ne, wo Leute dann sagen so, ja, hier, das Bohrsche Atommodell, das ist ja falsch. Ja, klar, ist es, aber in gewissen Grenzen erklärt es eine Menge super toll. Und wenn man es erweitert, dann ist es auch gar nicht mal so übel. Ich sag mal so, ne? Was glaubst du, das, worum es geht, die Studie, die ich kurz vorstellen möchte, ist eine, wo man sich, also wo ein paar Wissenschaftler hingegangen sind und sich genau damit mal beschäftigt haben. Und zwar die Frage, bei den Wissenschaftlern, wenn wir etwas wissenschaftlich untersuchen, wie viel Einfluss hat der Wissenschaftler selbst auf seine Messungen? Also hat das Modell, also wie gut funktioniert ein Modell gerade? Ne? Also ist das Modell an sich ausreichend oder brauchen wir mehr, wenn wir veröffentlichen? Ist es zum Beispiel wichtig, Rohdaten zu veröffentlichen in einer Veröffentlichung? Und genau das hat hier ein Team untersucht in der Studie. Und was wäre deine Einschätzung, wenn wir 70, also in der Studie jetzt waren es tatsächlich 70, wenn wir 70 Teams von einer Messung die gleichen Messwerte geben und es ist ein sehr komplexes System, ne? Bekommen wir, also wie gut sind die Ergebnisse?
Naja, das kommt natürlich jetzt drauf an, wie wackelig das System ist. Ne? Also ich.
Es ist wunderbar, dass du das genau so gesagt hast, weil die Antwort aus der Wissenschaft ist fast nie ja oder nein, sondern immer kommt drauf an. Ne? Ja, es ist wirklich so. Es ist unglaublich wichtig. Und das ist auch was wir jetzt in dieser, also in der ganzen Diskussion, in der öffentlichen Diskussion um Corona mitbekommen haben. Wirken irgendwelche Maßnahmen, ja oder nein? Ist das gefährlich, ja oder nein? Die Antwort ist so gut wie immer, kommt drauf an.
Ja, aber da siehst du dann natürlich auch die Sehnsucht der Menschen nach klaren Anweisungen. Ne?
Ja,
die sehnen
ja,
sich natürlich nach den Leuten, die sagen, es ist so, mach das. Und wenn die sagen, nimm diese Elektroden in der Hand oder nimm die Heilfrequenz oder die Heilzahlen, dann gibt es einen Teil der Bevölkerung, die sagt, juhu, ne? Hier ist die Antwort, ja.
Ja.
Okay. Aber interessant schon mal. Also wir haben einen Satz an Daten und du gibst sie jetzt unterschiedlichen Forschungsteams oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die werten die Dinger aus und du guckst mal, was rauskommt.
Ja, das, ich sag mal kurz, wie das Paper heißt, dann siehst du auch, was für Daten es sind. Variability in the analysis of a single neuroimaging dataset by many teams.
Okay.
Erschienen ist es am 20.05. diesen Jahres, also vor 5 Tagen in Nature. Und Autoren habe ich nicht gezählt, es war irgendwas um die 50 bis 100 Autoren. Also wahrscheinlich, weil jedes Team mit draufstehen wollte.
Ja, genau.
Ne? Was haben die in dem Paper gemacht? Und du kannst mal gleich mal sagen, was du glaubst, was rausgekommen ist. Die haben geschaut, wie sich Ergebnisse unterscheiden, wenn man 70 Teams die gleichen Messwerte gibt. Und zwar hier die Messwerte von einem, wo ist mir aufgeschrieben? Von funktioneller Magnetresonanztomographie. Und zwar haben die ein Datenset bekommen von 108 Hirnscans. Und zwar Hirnscans aus einer anderen Studie, wo Patienten untersucht werden, was bei denen im Gehirn abläuft, wenn die Entscheidungen treffen müssen.
Hm.
Da ging es, glaube ich, um irgendein wirtschaftlich, also ob wirtschaftlich das oder das eine gute Entscheidung ist. Auf jeden Fall ist auch relativ egal, worum es ging. Es waren insgesamt 108 Hirnscans, die an 70 Teams rausgegeben wurden. Und man wollte gucken, ob die Teams, wenn sie diese Daten analysieren, zu den gleichen Schlussfolgerungen kommen.
Okay.
Dazu sollte jedes Forscherteam die Standardmethoden, die es immer benutzt, um solche Datensets, also funktionelle Magnetresonanztomographie, um die auszuwerten. Also ne, man kennt das ja, ne? Wenn wir FTIRs auswerten, haben wir auch unsere Standarddinger, die wir da halt draufhämmern, weil das Spektrum riesengroß ist. Wir beschäftigen uns irgendwie mit, wir wissen ja, was für Bereiche für uns interessant sind, die gucken wir uns an und standardmäßig gucken wir den Peak an und bla bla bla. Ne? Also Standardmethoden. Hat jede Gruppe so ihre eigenen, wie man das halt so macht. Also jedes Forscherteam hat seine Standardmethoden drauf losgelassen und sollte am Ende, und das ist jetzt ein ziemlich wichtiger Punkt, sollte am Ende 9 Hypothesen, die mit dem Datensets mitgeschickt wurden, mit Ja oder Nein beantworten.
Oh Gott.
Zeit dafür hatten sie 3 Monate, also genau genommen bis zu 100 Tage. Nach den 3 Monaten haben die Teams dann die Hypothesen mit Ja oder Nein beantwortet und ihre Zwischenergebnisse der Auswertung und eine Beschreibung, was sie gemacht haben, also des Vorgehens, halt eingereicht wieder bei denjenigen, also bei den Autoren des Papers. Im Grunde eben genau das, was man eigentlich auch macht, wenn man ein Paper schreibt. Ne? Man analysiert die Daten. Okay, man stellt jetzt keine Hypothesen auf, sondern die hatten vorgegebene Hypothesen, haben die mit Ja oder Nein beantwortet, haben aber ihre Zwischenergebnisse der Auswertung und auch ihre Methoden mit abgegeben. Was glaubst du, ist dabei rausgekommen?
Ja, ich fürchte jetzt Schlimmstes, dass die halt völlig stochastisch die Hypothese bestätigen und nicht bestätigen.
Ja, es geht. Es ist nicht ganz so schlimm. Aber also bei den Ergebnissen hat sich gezeigt, dass die Zwischenergebnisse, also die Verarbeitung der Daten, ne, der Rohdaten, die sie bekommen haben, noch sehr ähnlich waren. Also die haben irgendwie aus diesen Rohdaten der Magnetresonanztomographie halt so Hirnaktivitätskarten erstellt, in welchen Bereichen des Gehirns irgendwie Aktivität gab und so weiter, also zu welchen Teilen des Gehirns das gehörte und so. Das war alles noch sehr, sehr ähnlich. Auseinander ging es dann bei der Interpretation der Ergebnisse. Die war teilweise gegensätzlich. Und zwar bei 5 von 9 Hypothesen gab es starken Diskussionsbedarf, wenn man das mal so sagen möchte. Oder beziehungsweise die Forscherteams waren anderer Meinung.
Okay.
Jetzt die Frage, also das klingt ja schon schlimm, ne, eigentlich.
Also wenn die Interpretation dazu führt, dass dann irgendwie daraus eine Behandlung resultiert und das entweder bedeutet, Teile des Gehirns rausschneiden oder nicht, oder keine
Ahnung. Ja, ganz so hart nicht, aber ich glaube, es geht ja jetzt schon allein dazu, wenn man versucht herauszufinden, was im Gehirn wofür zuständig ist, wenn jetzt irgendwie die Hälfte der Forscherteams da anderer Meinung ist oder bei der Hälfte irgendwie der Sachen, die Rohdaten rauslesen, wenn da Unterschiede bei rauskommen, dann muss man ja irgendwie mal die Methoden kritisch hinterfragen und sich mal angucken, woran liegt das? Ja, also, was könnte das Problem sein?
Ja, weil, das ist natürlich eine interessante Frage, ja.
Weil da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Von einer exakten, in Anführungszeichen, Wissenschaft würde ich ja erwarten, dass die gleichen Messwerte zu gleichen Ergebnissen führen.
Insbesondere wenn du sagst, dass die Verarbeitung der Rohdaten noch relativ ähnlich abgelaufen ist.
Ja,
ne?
Oder die Zwischenergebnisse waren wohl noch ähnlich, ja. Aber die Interpretation war dann eine andere.
Okay.
Woran kann das liegen? Zum einen natürlich daran, dass nicht alle 70 Forscherteams werden den gleichen Schwerpunkt haben.
Die haben also eine andere, das ist so das klassische, wenn du einen Hammer in der Hand hast, sieht jedes Problem nach einem Nagel aus. Ne?
Genau, beziehungsweise wenn du täglich mit dem Hammer arbeitest, dann
wirst du auch dieses Problem mit dem Hammer lösen wollen. Also genau, also halt dein Background definiert auch ein bisschen, wie du das Problem interpretierst oder siehst.
Genau, ne? Persönliche Erfahrung und Einfärbung der ganzen Sache. Und das ist gerade in der Interpretation natürlich ein Ding, wovon man auch sich schwer frei machen kann. Aber was man halt im Auge behalten sollte, für Studien, um drüber nachzudenken, wie man Modelle handhabt. Ne?
Oder wie man Teams zusammensetzt. Ne? Denn, du kannst ja möglicherweise auch multidisziplinäre Teams zusammensetzen, wo dann unterschiedliche Schwerpunkte zusammenkommen, um so ein Problem zu lösen.
Ja, und das sollte man machen. Ich erinnere mich noch an unsere Zusammenarbeit in diesem Silizium-Carbid-Projekt mit den Chemikern zusammen. Wir haben alle das Gleiche gemacht, aber da trotzdem komplett unterschiedlich drauf geguckt.
Ja.
Ne, das fand ich sehr bereichernd und sehr gut. Ein weiteres Problem, das haben wir ganz am Anfang schon durch Zufall, weil du so eine passende Antwort gegeben hast, ist oder ist wahrscheinlich sogar das größte Problem, die einfache Reduktion auf Ja oder Nein.
Das stimmt, ja.
Bei einem komplexen System, denn in der Wissenschaft, ne, also je komplexer das System wird, desto häufiger ist die Antwort, kommt drauf an.
Und die mussten mit Ja oder Nein antworten?
Ja, genau, die mussten mit Ja oder Nein antworten bei den Hypothesen.
Ja.
Also kann sich vorstellen, dass das ein großes Problem ist, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Hat man jetzt, wie gesagt, in der Covid-19-Diskussion bei so einfachen Sachen gesehen wie, ne, Schulen öffnen, ja oder nein. Masken tragen, ja oder nein. Die Antwort ist, kommt drauf an.
Ja, genau. Also das Schulen öffnen ist komplex. Es geht ja nicht nur an und aus, ne? Dazwischen ist ja ein ganzes Spektrum von, wie machen wir die Dinger denn auf, ne?
Ja. Und selbst wenn es eine binäre Frage wäre mit Ja oder Nein, selbst dann sind die Rahmenbedingungen ja immer noch so komplex, dass man sagen muss, kommt drauf an.
Ja. Ne?
Also die Frage ist, was lernen wir jetzt daraus aus dieser Erkenntnis, also aus dieser Studie? Die sehr aufwendig war, also wo halt 70 Teams, muss man sich überlegen, haben da drei Monate Arbeit reingesteckt.
Ich glaube, das allererste oder das Wichtigste, was mir einfällt, ist, das hast du gerade schon angedeutet, Es ist, glaube ich, wichtig, dass die Rohdaten veröffentlicht werden oder diese Zwischenergebnisse eben auch. Und nicht nur, und da haben wir gerade in einem völlig anderen Zusammenhang auch schon mal gesagt, nicht nur immer die Ergebnisse kommuniziert werden. Ne? Ja. Also Maske ja oder nein, sondern immer, wie kommen wir zu dem Ergebnis, dass eine Maske schlecht ist? Und in welcher Situation kann das wirklich so sein, dass eine Maske schlecht ist? Und in welcher Situation ist es gerade nicht schlecht, sondern sehr hilfreich, wenn Leute eine Maske tragen?
Ja, wie, genau, wie ist das Ergebnis zustande gekommen?
Unter welcher Prämisse haben wir dieses Ergebnis getroffen? Oder
gibt es überhaupt ein Ergebnis?
Ja.
Ne, also gibt es vielleicht auch eins, so können wir so nicht eindeutig sagen. Ne? Also Rohdaten müssen offen liegen, Methoden müssen offen liegen. Das ist was an dieser Studie sehr, sehr deutlich wird. Aber das Gute ist da, also ne, das Positive daran ist, dass, also zumindest auch so, wie ich es auch erlebt habe, die Wissenschaft dazu, also die Wissenschaftler an sich dazu meistens bereit sind.
Ja.
Meistens.
Denke ich auch, ja.
Ja, meistens, man muss aber leider sagen, systembedingt, wie Forschung funktioniert, auch nur in einem gewissen Rahmen.
Medizinische Forschung wahrscheinlich nicht so, ne? Oder wenn Dinge
selbst unsere, ne? Ich erinnere dich an ein Zitat unseres lieben Professors, der mal sagte, das wirklich Wichtige steht in dem Paper nicht drin.
Aber nicht über unsere Paper, ne? Also,
Nein, aber so als generelle Aussage,
stimmt,
ne?
Ja, das stimmt, ja.
So der kritische Schritt, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, die Probe vorher nochmal mit einer Zahnbürste abschleifen muss oder so, das steht halt nicht drin, ne? Weil,
Kleinen Vorsprung lassen, ne? Damit andere
es geht
Gruppen
ja um Geld,
sofort,
also um Forschergeld, also um Forschungsgelder und so weiter, ne? Also so gerne ich eigentlich dieses Bild der idealen wissenschaftlichen Community nach vorne tragen würde, muss ich halt leider auch sagen, leider nicht immer
perfekt
ganz, aber schon.
Perfekt ist es nicht, ne?
Nee, perfekt ist es nicht. Ja, aber zum Glück hat Wissenschaft diesen Prozess der Selbstreflexion, der halt von vielen irgendwie als Schwäche ausgelegt wird. Ne? Also haben wir ja gerade schon mehrfach gesagt, ne, so die sagen heute was anderes als gestern. Ne? Aber eigentlich ist das eine Stärke in der Wissenschaft, dass wir keine absoluten Wahrheiten verkünden wollen, sondern immer nur alles in einem Modell im Rahmen der bisherigen Erkenntnisse beschreiben. Mhm. Ne? Also sagen wir mal so, das hat uns als Menschheit in den letzten 200 Jahren echt weit gebracht. So, ne? Ja, das war mein erstes Thema.
Ja, spannend, auf jeden Fall. Also so wissenschaftsphilosophisch eigentlich fast. Ne?
Ja. Ja, ich habe das super gern gelesen. Also ich fand das sehr, sehr interessant. Das Experiment der Woche passt auch ein bisschen dazu.
In welchem Journal war das?
Nature.
Ah. Bevor du die Überleitung zum Experiment der Woche machst, wie ich gerade höre, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, als du darüber gesprochen hast, was ich vorgestern gelernt habe, also einen neuen Begriff eigentlich. Du kennst ja auch diese Situation, dass die Schwurbler dann immer irgendwo stehen und sagen, ja klar, werde ich jetzt angefeindet und als Schwurbler bezeichnet, aber Galileo wurde auch ausgelacht. Und nachher kam raus, er hatte doch recht, obwohl alle gegen ihn waren. Also ist kein Argument, dass ich hier alleine stehe als Aluhutträger. Nachher kommt raus, ich bin Galileo. Habe ich gelernt, wie dieser rhetorische Trick, der da angewendet wird, genannt wird, nämlich Galileo Gambit.
Galileo also, Gambit, nett.
Also genau diese Aussage, ne? Galileo wurde auch verlacht. Und das ist natürlich ganz offensichtlich ein rhetorischer Trick eigentlich, ne? Der da angewendet wird. Es sind also zwei Aussagen, nämlich das eine ist, Galileo wurde verfolgt und hatte recht. Und jetzt kommt die zweite Aussage. Ich werde auch verfolgt oder verlacht oder wie auch immer.
Ergo, ich habe auch recht.
Genau, ergo, ich habe auch recht. Und das ist natürlich falsch, ne? Das ist ein logischer Trugschluss natürlich. Aber genau dieses Argument wird Galileo Gambit genannt. Das muss ich mir unbedingt mal merken, weil das begegnet einem ja relativ häufig. Und da muss man ganz klar sagen, dass da irgendwie ein logischer Trugschluss vollzogen wurde. Genau, okay. Du hast gerade schon so wunderbar übergeleitet zum Experiment der Woche.
Ja, weil auch hier kann man, hier können wir gleich wunderbar sehen, wenn wir uns das Problem mal, also wir gucken uns ein Experiment an und mit dem Experiment können wir uns ein Problem angucken und mal gucken, was wir aus den Daten, die wir messen können in diesem Experiment, an Modell bauen können und was wir sagen können, was wir nicht sagen können, was wir aber ausschließen können und so. Also das klingt komplizierter, als es ist. Man braucht dafür, wie gesagt, eine Tasse mit Henkel und einen Löffel. Du hast eine Tasse?
Ja, klar.
Ach, welch Zufall.
Ob jemand merkt, dass wir geschnitten haben an dieser Stelle?
Nein. Wir haben, guck mal, so viele Jahre Minkorrekt und haben wir einmal geschnitten?
Ich könnte mich nicht erinnern. Ehrlich.
Ich auch nicht.
So wahr ich Wissenschaftler bin.
Oh.
Okay. Ich habe eine Tasse, weil wir geschnitten haben und ich schnell nach unten gelaufen bin. So, ja. Wie sieht's aus? Was muss ich tun?
So, und zwar haben wir jetzt, du hast die Tasse vor dir und du hast einen Löffel.
Ja, es ist eine SpongeBob-Schwammkopftasse.
Es ist sehr schön. Ich habe eine ESA Space Agency Tasse.
Das so. Ist cooler als SpongeBob.
Ja, weiß nicht. Ich würde tauschen. So, stell die Tasse mal vor dich, nehme den Löffel.
Vor mich, ja, also, und
ja, genau.
Daneben den Löffel.
So,
ja.
Genau, und jetzt nimmst du den Löffel und haust damit mal an die Tasse, also von innen an die Tasse, und zwar an der Stelle, wo der Henkel ist.
Okay, Moment.
Ich mach das mal, mach mal.
Ich versuche mit dem Mikro auch ein bisschen dran zu gehen. Also von innen dran gehauen,
genau,
aber
von
da,
innen,
wo der Henkel ist.
Da, Achtung. Wo der Henkel ist, so am oberen Teil, ja. Gerne. Okay, ich mach das bei meiner auch mal.
Mhm.
So, jetzt, wenn du dir deine Tasse anguckst, mach mal so keine 90 Grad, also keine 90 Grad Drehung nach oben, sondern nur so 45 Grad.
Was heißt nach oben?
Ja, also so, du guckst von oben auf deine Tasse drauf, ja. Das ist ein Kreis, ne?
Ja.
Und vom Henkel aus gemessen jetzt 45 Grad.
Ah so, okay. Mhm.
Und klopf mal an der Stelle dagegen. Ich mach das auch mal.
Okay.
Und jetzt mach das mal abwechselnd an den beiden,
ja,
Stellen.
Ja. Oh, das eine ist höher.
Genau, das eine ist höher. Das probiere ich bei mir auch mal. Warte.
Ja, das hört man bei dir,
ne?
Deutlich, ja.
Ja, ja, ich habe auch extra eine Tasse rausgesucht, gerade bei der man es besonders deutlich hört.
Ja, aber ich höre es tatsächlich bei mir auch, ja.
Ja, so, jetzt guck mal, also geh mal immer in 45 Grad Schritten vorwärts,
mhm,
und klopf mal,
okay,
gegen die Tasse.
Ja. Ist immer abwechselnd, oder?
Ja, genau.
Also einmal hoch, einmal tief, ja.
Ja, und also die tiefen Töne sind genau beim Henkel gegenüber oben und unten, also jeweils 90 Grad dazu versetzt.
Ja.
Und die hellen, also die heller klingenden Stellen sind genau in den gleichen
dazwischen.
Stellen nur um 45, genau dazwischen, also um 45 Grad gedreht. Hast du eine Idee, warum?
Sind
also warum wir überhaupt zwei unterschiedliche Töne bekommen? Ich hätte keine Idee gehabt. Ich habe ein gutes Video dazu gesehen, wo es,
okay,
wunderbar erklärt,
ja,
wird.
Dann
so.
Also ist ja wahrscheinlich
ist
die,
toll,
die,
ne?
Frage, welche Wellen sich da drin ausbilden können, oder?
Ja,
also,
genau,
aber
genau, das ist der Punkt. Es ist ganz interessant. Es ist wieder wunderschöne Klugscheißer Küchenphysik für die Party, ne, wenn die Party sich dem Ende zu neigt. Und zwar, wenn wir auf diese Tasse mal drauf gucken, oben auf das Runde, ne?
Mhm.
Und wenn wir jetzt an der Stelle dagegen hauen, wo der Henkel ist. Ne? Dann hören wir einen Ton. Warum hören wir einen Ton? Weil der Becher schwingt.
Ja.
Und zwar an der Stelle, wo wir dagegen hauen, lenken wir, also auf mikroskopisch kleiner Skala, lenken wir an dieser Stelle die Tasse nach rechts, links, also so wie wir dagegen hauen, aus.
Mhm. Ja.
Ne? Da, wo der Henkel ist. Jetzt muss man sich überlegen, welche Schwingungen können denn auf diesem Kreis dann passieren? Wenn wir dann dagegen hauen und sich das nach außen bewegt, dann wird sich die gegenüberliegende Stelle auch nach außen bewegen. Also wir werden so eine, ne, also wenn die beiden äußeren Stellen, also Henkel und gegenüberliegende Seite, schwingen gegenphasig, Ja. Versteht man das?
Ja, ja.
Also und die um 90 Grad dazu genauso. Also wenn die beiden Stellen, wo der Henkel ist, nach außen gehen, dann gehen die anderen, die 90 Grad verschobenen, nach innen. Mhm. Also ne, so schwingt das Ganze. Genauso schwingt es auch, wenn wir 45 Grad versetzt gegen die Tasse hauen, nur halt um 45 Grad versetzt.
Okay. Aber das erklärt ja noch nicht, warum der Ton dann anderer ist.
Genau, ne? Das erklärt noch nicht, warum der Ton so ist. Der Modus, also der Schwingungsmodus ist der gleiche. Ne? Genau. Aber wenn wir uns jetzt mal das angucken, an der Stelle, wo wir gegen den Henkel hauen, ne? Also von innen, da schwingt der Henkel mit.
Ja, und dämpft der Henkel, dann wahrscheinlich die Schwingung ein bisschen.
Er dämpft nicht, sondern es ist zusätzliche Masse.
Ah.
Ne? Zusätzliche Masse, die mitschwingt. Und wenn wir uns jetzt ein Federpendel mal vorstellen, also eine große Feder, wo wir einmal ein schweres Gewicht dran haben und einmal ein leichtes Gewicht und das auslenken, ne? Also wir nehmen uns eine Feder, dickes Gewicht dran, lenken das Ganze aus nach unten, dann wird die Feder mit dem schweren Gewicht langsamer schwingen als das mit dem kleinen Gewicht dran.
Ja.
Das kann man sich vorstellen.
Ja,
ne? So. Jetzt aber die Frage, warum ist das denn unterschiedlich? Warum schwingt der, also offensichtlich schwingt der Henkel ja nicht mit, wenn ich 45 Grad versetzt an diese eine Stelle haue. Da ist der Ton ja höher, also es ist eine schnellere Schwingung. Das heißt, der Henkel schwingt nicht mit. Wenn wir uns das mal angucken, dass so um 45 Grad gedreht die Tasse nach außen und innen schwingt, ne? Dann befindet sich der Henkel genau an einer Position, wo wir einen Knoten haben von der Schwingung. Also der bewegt sich nicht.
Ja, ja.
Und deshalb haben wir zwei unterschiedliche Töne. Und deshalb ist es auch egal, wo an der Stelle wir gegen die Tasse hauen, ob wir jetzt genau beim Henkel oder gegenüber oder um 90 Grad versetzt. Solange wir in diesem Schwingungsmodus, also an dieser Stelle irgendwo gegen die Tasse hauen, haben wir halt den tiefen Ton, weil der Henkel an einer Stelle ist, die eine Amplitude darstellt und mitschwingt. Und wenn wir um 45 Grad versetzt hauen, liegt der Henkel genau an einer Stelle, wo ein Knotenpunkt der Schwingung sich befindet, wo er sich nicht bewegen muss und deshalb das Ganze mit einer höheren Frequenz schwingt.
Ja, das ist schon sehr cool, ja.
Ist witzig, ne?
Ja, finde ich gut.
Und jetzt wird's interessant, weil jetzt lernen wir ein bisschen was über, also wieder was über Modelle und was wir denn aus Messwerten sagen können. Angenommen, was macht der Kater denn? Der Kater jagt irgendwas hinter meinem Rechner. Wenn ich gleich weg bin, hat der Kater irgendwo einen Stecker gezogen. So. Angenommen, wir haben die Tasse nie gesehen. Ne? Mhm. Wir wissen nur, sie ist rund. Mhm. Ne? Und wir hauen überall an der Tasse, also wir gehen rum und hauen gegen. Ne? Dann hören wir, dass der Ton immer hoch und runter geht. An der Stelle jetzt, also bei unserer Tasse hier haben wir gehört, dass er an vier Stellen hoch geht und an vier Stellen runter geht. Mhm. Ne? Jetzt könnte man sagen, okay, da muss irgendwo ein Henkel sein.
Okay.
Wir können aber nicht sagen, an welcher Stelle der Henkel ist, weil
stimmt, ja.
ob wir die Tasse
wir
so
könnten,
also
wir könnten auf vier Stellen einschränken. Ne? Wir wissen,
genau.
An einer der vier Stellen, wo es so besonders hoch klingt, da ist er, aber wir wüssten nicht, wo.
Nee, wo es tief klingt.
Wo es tief klingt, ja.
Genau. Genau, also es könnte, also wenn ich jetzt drumrum gehe und gegenhaue und immer rechts, links, oben und unten klingt es tief, dann kann der Henkel halt rechts, links, oben oder unten sein.
Ja, ja, ja.
Mhm. Ne? Aber an den anderen Stellen halt nicht. Das ist aber nur, wenn wir davon ausgehen, dass es wirklich nur einen Henkel gibt. Mhm. Es könnte auch zwei Henkel geben, ne? Mit jeweils halber Masse.
Stimmt, ja. Ja.
Dann hätten wir genau das gleiche Muster.
Ja.
Also von Messwerten her.
Vorausgesetzt, die beiden Henkel sind 90 Grad, also ein Vielfaches von 90 Grad voneinander getrennt. Ne? Wenn sie
genau.
45
ja, ja.
Grad
ja.
voneinander getrennt sind, dann nicht. Ja.
Nee, genau. Aber es könnte genauso gut sein, dass die Tasse rechts und links einen Henkel hat, der halt halb so viel Masse hat wie der ursprüngliche Henkel.
Wäre jetzt keine schlaue Tasse, aber
Also geht so eine Suppentasse, ne? So eine Suppentasse
oder ja,
so.
Okay.
Es könnte halt auch sein. Die Tasse könnte sogar vier Henkel haben, die jeweils ein Viertel der Masse haben. Ne? Das heißt, also wir können aus dem Schwingungsmuster, das wir ablesen aus der Tasse, wenn wir die Tasse nicht sehen, können wir nur sagen, sie hat ein bis vier Henkel, die so verteilt sind halt, also entweder einer an einer Seite, zwei an zwei Seiten oder vier an allen vier Punkten, wo wir den tiefen Ton hören, dann jeweils mit entsprechender Masse. Mhm. Ne? Das heißt, unser Modell, also wir müssen ein Modell aus unseren Messwerten bauen und können halt nur mit einer bestimmten Genauigkeit sagen, wie die Tasse aussieht. Was wir aber ausschließen können, ist zu sagen, wir können sagen, die Tasse wird keine 3 Henkel haben. Und keine 5 Henkel. Ja. Weil das von der Symmetrie her nicht passt. Mhm. Also ich finde, das ist ein wunderschönes...
Wobei theoretisch aber 3 Henkel könnte er doch haben, wenn der eine Henkel doppelt so schwer ist wie die anderen 2 Henkel, oder? Ach nee, warte mal, dann...
Nee, dann passt es nicht mehr. Weil dann die Symmetrie kaputt ist.
Ah.
Oder? Warte mal. Wobei doch, das könnte, glaube ich, auch noch
gehen. Müsste eigentlich auch noch gehen, oder? Du regst ja, ist ja egal eigentlich, wo du...
Ja, ja, stimmt, ist egal, wo du anregst. Das könnte auch gehen. Das könnte auch noch gehen. Also, aber sagen wir dazu, wenn alle Henkel gleich sind...
Okay, ja, dann...
Dann kannst du 3 Henkel ausschließen. Auf jeden Fall. Aber ich finde, dass dieses kleine Experiment ist ein wunderschönes Beispiel dafür, um zu zeigen, dass Messwerte zwar nicht zwingend eine eindeutige Antwort geben, aber man ein Modell bauen kann, mit dem man seine Erkenntnis abbildet und trotzdem noch offene Fragen hat, aber andere Sachen ausschließen kann.
Ja, stimmt, ja.
Na, also das finde ich passt so wunderschön zu dem ersten Thema eigentlich.
Ja, das ist wirklich gut, ja.
Ja, das, also, es ist jetzt ein sehr banales Experiment, aber ich fand es wunderschön.
Es ist nicht banal, es ist ideal, denn es ist ja, wieder genau das, was man auf Partys machen kann. Das mögen wir doch ganz besonders gerne.
Ich habe ein Video dazu gesehen von Numberphile, das können wir auch gerne verlinken. Da wird's ganz, also die machen das schön mit Animationen und erklären das noch ein bisschen ausgiebiger. Ich fand es großartig. Also ich habe das gesehen, dachte mir so, geil. Schönes Experiment. Ja,
muss ich mir nachher, nach dem Podcast gucke ich mir das auch an.
Sehr gut. Mach das mal.
Ja.
Gutes Video, sehr gutes Video.
Wie immer. Von denen. Gut, dann machen wir Musik, oder?
Ja, bitte. Was haben wir diesmal?
Diesmal haben wir jetzt was Fantastisches von einem alten Bekannten der Show, würde ich sagen. Denn wir hatten Tommy Krapweiß schon mal, und zwar mit dem gleichen Lied, den Dunning-Kruger Blues. Aber er hat ein Remake gemacht oder eine aktuelle Version, nämlich den Dunning-Kruger Blues in der Corona 2020-Version. Oder Corona Edition nennt das, glaube ich. Aus aktuellem Anlass. Er hat erlaubt, dass wir es spielen dürfen. Und das lassen wir uns natürlich nicht nehmen, weil der Song ist an sich schon gut, aber in der Dunning-Kruger Corona-Version nochmal doppelt gut.
Schöner.
Viel Spaß damit.
Glaubst, dieses Corona sind ne schnöde Grippeviren, oder du meinst, das Virus gibt's nicht, drum gehst du demonstrieren, oder du willst endlich wieder feiern, drum schlägst du jetzt Alarm, und der Mundschutz, der ist sowieso voll sinnlos und zu warm, alles klar? Keine Fragen, alles klar. Oder glaubst du wirklich, dass der irre Koch und der Naidu was ganz Großen auf der Spur sind? Drum hörst du denen zu, sie erzählen von QAnon, Kinderfarm und Toten und Hillary und Pizzagate und überhaupt der Joden, alles klar? Keine Fragen, alles klar. Nein, ich hätte 1000 Fragen und vielleicht noch eine mehr, doch deine Antworten sind wirr und dirr und traurig und so leer. Du weißt nicht, dass du nichts weißt, hast es nur noch nicht gecheckt. Du bist der personifizierte Dunning-Kruger-Effekt. Okay, es nervt dich, dass die Wissenschaft nicht weiß, was sie nun will. Wenn die gar nichts sicher wissen, warum sind die dann nicht still? Nur Gelaber und die Studien widersprechen sich doch auch. Dann machst du es lieber wie der Trump. Der hört auf seinen Bauch, alles klar. Keine Fragen, alles klar. Was soll der ganze Quatsch mit Forschung und mit Peer Review? Das ist doch alles Unsinn, du hörst doch schon lange nicht mehr zu. Diese Wissenschaftler-Heinis halten sich für ach so schlau, aber du und deine Filterblase, ihr wisst ganz genau, alles klar? Frag ich euch, alles klar? Ein Scherz! Es bleiben 1000 Fragen und vielleicht noch eine mehr. Deine Antworten sind wirr und dirr und traurig und so leer. Du weißt nicht, dass du nichts weißt, hast das nur noch nicht gecheckt. Du bist der personifizierte Dunning-Kruger-Effekt. Selbstverständlich darfst du denken und noch sagen, was du fühlst. Du darfst es auf Plakate schreiben oder brüllen, wenn du willst. Aber ich darf dir nicht zuhören und ich darf's auch scheiße finden. Darüber darf ich singen oder dir ein Buch draus binden. Alles klar? Meinungsfreiheit, alles klar. Ich hätte 1000 Fragen und vielleicht noch eine mehr, doch deine Antworten sind wirr und dirr und traurig und so leer. Du weißt nicht, dass du nicht weißt, hast das nur noch nicht gecheckt. Der Personinfizierte. Dunning-Kruger-Effekt.
Ja, großartig wie immer.
Ah, ja,
ein großes Idol von dir, oder? Hast du zu mir damals erzählt?
Ja.
Also du,
ja, ich habe also damals
RTL mit RTL Samstagnacht
so sehr geliebt als Kind und so, ja. Schon lange her.
Gut, kommen wir zu Thema Nummer 3, nämlich, ich muss eine Kapitelmarke setzen, sorry. Wir haben nämlich Kapitelmarken, wissen ja auch die wenigsten.
Ja. Sieht man ja auch nicht überall.
Kapitel Nummer 3, Zoom-Fatigue. Ich hatte in der letzten Woche, du hattest es gerade schon mal so angedeutet, in der letzten Woche Mittwoch hatte ich mal wieder so einen Tag voll mit Online-Meetings.
Ja.
Und dann hatte ich endlich Feierabend. Dann stand noch eine Elternpflegschaftssitzung in Zoom an.
Oh, schön. Das klingt nach Spaß.
Und da war ich immer wieder total alle. Also ich saß hier so und hatte so das Gefühl, wieder den ganzen Tag irgendwie maloch zu haben, wirklich, aber irgendwie nichts geschafft zu haben. Und schrieb dann, genau wie du gerade schon erwähnt hattest, schrieb ich dann auch so einen Tweet, wo ich geschrieben habe, ernsthafte Frage, gibt es einen Namen für den psychologischen Effekt, dass ich mich nach einem Tag Online-Meetings leer und erschöpft fühle, mehr als nach echten Meetings? Und da kamen halt interessante Antworten, also Leute haben darauf auch reagiert und ich dachte dann so, okay, da scheint also irgendwie schon ein Interesse dran, also ich bin nicht der Einzige, der das so wahrnimmt und offensichtlich gibt es da ein gewisses Interesse, deswegen habe ich mal ein bisschen dazu recherchiert. Genau. Die Elternpflegschaftssitzung war natürlich nochmal speziell, weil da natürlich sich auch nicht jetzt jeder mit dieser Technik auskennt. Ne? Also
ich wollte gerade fragen, hat Spaß gemacht?
Aber okay eigentlich, war weniger schlimm, als ich dachte. Ich dachte, es wäre noch schlimmer, aber ist natürlich schon, ist schon lustig. Aber an dem Tag war es nicht so lustig, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, in Online-Meetings rumzuhängen. Also woran könnte das liegen? Also erstmal die Frage, empfindest du das auch so? Hast du das auch so, dass du sagen würdest, so ganzen Tag Online-Meetings ist schon anstrengend? Oder?
Sehr. Ah. Ich empfinde das als sehr anstrengend. Ich muss auch sagen, ich finde ja, weiß ich nicht, irgendwie jetzt die Online-Vorlesungen auf Dauer auch echt anstrengender als normale Vorlesungen, weil man durchgehend im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht und eigentlich, also weiß nicht, wenn ich normale Vorlesungen gehalten habe, ne, habe ich die so mittelmäßig vorbereitet, will ich jetzt auch nicht sagen, aber ich habe, ich hatte halt so mein Skript oder den Bereich, den ich machen wollte, und habe mir den halt angeguckt und habe dann gesagt, so, ja, komm, da erklär's mal, und dann ergibt sich ja zwischendurch mal was und du erklärst ein bisschen und zeigst hier ein bisschen, da ein bisschen und so weiter. Ne? Das war so normale Vorlesung. Jetzt habe ich aber die Online-Vorlesung, ich muss die viel besser vorbereiten als, oder mehr vorbereiten, nein, besser nicht, sondern anders vorbereiten, als eine normale Vorlesung, weil also auch an das Konzept geschuldet, das wir ja jetzt als Konzept EduScrum machen, ich eigentlich keine normale Vorlesung halten will. Ich will ja gar nicht irgendwie vorne stehen oder hier im Mittelpunkt stehen und dozieren und den, weiß ich nicht, den Tippler runterbeten oder so. Ne? Da kommen wir auch blöd bei vor. Das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern eigentlich möchte ich ja mit denen diskutieren, mit denen über Probleme reden und so weiter. Und ich muss halt jetzt online mehr als in einer normalen Vorlesung halt hingehen und die ganze Zeit so quasi mit dem Stock so anstupsen. Mach was, beweg dich. Ne? Also mehr als sonst, weil in einer normalen Vorlesung würden die ja jetzt in Gruppen dann zum Beispiel versuchen, eine Aufgabe zu lösen. Ich würde mal rumgehen, mir das angucken, hier und da helfen, gucken, ob es irgendwo Probleme gibt und dann vielleicht mal was für alle erklären. Jetzt gerade bin ich durch die Art der Vorlesung dazu gezwungen, 1,5 Stunden quasi Alleinunterhalter zu sein. Ne? Und das finde ich sehr anstrengend. Ja. Also ich empfinde das als sehr anstrengend, weil dieses, dass jemand eine Frage stellt und noch was erklärt haben möchte, das kommt noch obendrauf. Weil die Leute stellen in der Vorlesung zwar keine Fragen, aber ich bekomme in der Woche so, weiß nicht, lasset jetzt mal 7 Mails sein von Leuten, die nochmal nach einem Extratermin fragen, weil sie gerne noch was erklärt haben möchten. Und diese Termine sind dann auch gerne mal, weiß nicht, wenn es kurz ist, ist es in einer Viertelstunde erledigt. Das kann aber auch mal eine halbe oder eine Stunde werden. ne, wenn du dann einzelne Leute nochmal
was erklärst. Und so One-on-Ones oder so Meetings, die empfindest du auch als anstrengend auf Dauer, ne? Also online.
Ja,
oder?
Ja, ja. Ich finde das auf Dauer tatsächlich.
Weil du jetzt gerade so speziell auf die Vorlesung abgehoben hast, die ist ja schon mal per se anstrengend. Also
ja,
anderthalb
ja, ja,
Stunden
ja.
Reden, wenn die ja auch ja. Im echten Leben anstrengend. Aber so ein Meeting, was meinst du, woran das liegt? Also sagen wir mal, so ein normales Meeting, warum kann das so anstrengend sein?
Das ist eine gute Frage.
Ich
weiß nicht, wenn man sich durchgehend beobachtet fühlt?
Interessant, ja.
Wobei, wenn man zusammen in einem Raum sitzt, ist man ja auch durchgehend beobachtet, ne?
Also da kannst du auch nie in der Nase bohren eigentlich, ne? Stimmt, ja. Das kann eigentlich kein großer Unterschied sein. Ich habe bei mir so überlegt, ob es daran liegt, dass ich in meiner Kommunikation beschnitten bin. Also beispielsweise so Gesten funktionieren ja eher schlechter, ne? Also du müsstest zumindest sehr gezielt darauf achten, dass der Kameraausschnitt so ist, dass meine Hände auch in Gänze zu sehen sind, beispielsweise. Ne?
Ja, dazu ein ganz, ganz kurzer Einwurf. Ich hatte letztens einen Termin, wo ich mit mehreren Leuten an einem Tisch saß und alle eine Maske auf hatten.
Ein Termin hatte der Herr mit Masken.
Ja. Das mit dem Notar, das wollte ich demnächst mal erzählen. Auf jeden Fall saßen wir da.
Atemmasken.
Ja, genau. Also, ja, Atemmasken.
Nee, ist klar.
Halt alle eine Atemmaske auf und wir haben uns halt mit dem Notar unterhalten und gab es halt dann das Problem, oder es war nicht wirklich ein Problem, aber eine komische Situation, weil dadurch, dass jeder eine Atemmaske getragen hat, fehlte ein Kommunikationskanal, Mimik.
Ja.
Und zwar komplett. Ne? Also sowas wie ein Lächeln oder ein ja, verstanden oder ja, nein, ne? Also so, das fehlte komplett. Das hast du, also ich hätte nicht gedacht, dass das so krass ist, aber man merkt das sehr.
Oh ja, da muss ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Das ist ein sehr, sehr guter, super Einwurf. Den müssen wir ganz am Ende von dem Thema nochmal aufgreifen mit der Maske.
Ja, bitte.
Aber da hast du recht.
Wollte ich auch nicht unterbrechen.
Nee, das ist ein super Punkt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also bei den Masken ist mir das auch aufgefallen, dass die Mimik fehlt.
Mhm.
Gerade bei jemandem wie mir, der auch viel mit Ironie arbeitet oder so.
Das ist ganz schlecht, ne? Das ist so, als ob du nur noch chatten würdest.
Genau, ja. Also da wäre meine Kommunikation ähnlich beschränkt. Also ich glaube, jemand, der so wie ich in Gesprächen und in Meetings auch einfach mal ein bisschen zum Auflockern so einen kleinen Scherz macht, klingt jetzt so komisch, aber so ein bisschen mal die Spannung rausnimmt, indem man ein bisschen was Lustiges, aber so Tongue in the Cheek oder so augenzwinkernd sagt, das funktioniert jetzt halt alles ein bisschen schwieriger. Genau, einmal, weil Gesten halt schwer übertragen werden, es sei denn, du sitzt weit weg von der Kamera, aber dann funktioniert die Mimik auch wieder nicht. Ne? Genau. Der zweite, was ich an mir beobachtet habe, ist, dass bei so einem Online-Meeting, wo möglicherweise eine gewisse Latenz drin ist oder auch die Qualität nicht so besonders ist, dass man immer mal wieder nachfragen muss, wenn die Übertragung nicht so gut ist, dass jeder Wortbeitrag auch eine potenzielle Unterbrechung ist. Also wenn jetzt irgendwie 10 Mann zusammen sind und ich setze an zum Reden und jemand anders fängt auch an zu reden, dann gibt es diese awkward. Ey, Leute, rede ich ständig Englisch, ich weiß gar nicht warum. Also diese merkwürdige Situation, wo dann Leute sagen, nee, sag du. Und dann denkst du schon wieder.
Genau, das kommt bei uns hier im Podcast ja weniger vor. Erstens, weil wir uns kennen, zweitens, weil das quasi latenzfrei ist.
Ja, ich glaube auch, wir kennen uns einfach. Ich höre dein Atmen und ich höre, du setzt an zum
ja,
Reden.
Ja.
Auf der anderen Seite hörst du auch, wenn ich dann nicht innehalte, sondern weitermache, weißt du auch, ist ihm jetzt wichtig, den Punkt noch zu machen. Aber wir sind natürlich extrem eingespielt, glaube ich. Ist übrigens ein guter Vergleich. Ich habe mich nämlich auch gefragt, 3 Stunden Online-Meeting, ne, macht mich fertig mit Zoom. 3 Stunden mit dir podcasten ist auch ein bisschen anstrengend. Aber, ja. aber nicht auf dem Niveau, ne? Also einfach natürlich, weil man sich 3 Stunden konzentrieren muss, ist das natürlich auch anstrengend. Aber es ist halt wie ein Gespräch. Ja, gut, wir beide sind Freunde und wir reden einfach gerne miteinander. Das ist ja. halt nicht anstrengend, ne? Und da frage ich mich halt auch, wo ist denn da der Unterschied, ne? Also klar, zum einen Studio-Link, glaube ich, da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir haben hier eine wirklich gute Soundqualität. Ich höre halt, wenn du atmest, ne? Oder
ja,
wenn
ja,
du stockst oder wenn du druckst, dass du rein willst ins
Gespräch. Und es ruckelt auch nicht. Oder so.
Ja,
ne?
Genau.
Also,
ja.
das.
Aber ja, jeder Wortbeitrag ist bei so einem schlechten Meeting, also technisch schlechten Meeting, eine potenzielle Unterbrechung und reißt den Fluss des Gesprächs völlig hin. Und deswegen
ja.
sage ich manchmal lieber nichts oder weniger, als dass ich riskiere, dass irgendwie das Gespräch ins Stolpern kommt. Und dann, was ich gerade gesagt habe, natürlich Mimik ist natürlich auch so eine Sache, beziehungsweise das Essentiellste an der Mimik eigentlich der Blickkontakt. Der fällt ja auch schwer, sagen wir mal. Ne? Also prinzipiell, also viele gucken ja sowieso schon mal an der Kamera vorbei, ich auch, weil ich halt vielleicht irgendwelche Aufzeichnungen mache oder mitschreibe oder
ja.
Aber selbst wenn du in die Kamera guckst, also der hauptsächliche Grund ist wahrscheinlich, weil du auf dem Bildschirm guckst, wo die anderen hingucken und eben nicht in die Kamera, in den kleinen Punkt über deinem
ja.
Monitor sozusagen. Aber selbst wenn ich da reingucken würde oder mein Gegenüber schaut da rein, dann ist die pixelige Grafik, die ja häufig das Resultat von vielen kleinen Vorschaubildern von diesen Menschen ist, hat halt den Effekt, dass ich überhaupt nicht sehe, ob derjenige mich anguckt oder nicht anguckt. Das heißt, dieser nonverbale Kommunikationskanal, der fehlt halt auch irgendwie so ein bisschen, ne?
Ja.
Also da hatte ich, das war so meine Vermutung auch schon, dass da so ein bisschen der Grund liegt, warum mich das so auslaucht. Aber ich konnte es natürlich nicht so richtig fassen. Übrigens, weil ich das dann getwittert hatte, gab es dann natürlich auch andere Vermutungen und Kommentare, die sich dann auch nachher bewahrheitet haben. Da komme ich gleich nochmal drauf. Also zum einen, dass man viel zu wenig Pausen macht, dass das Gehirn beschäftigt ist mit der Latenz oder Audio-Decoding. Also die Qualität des Audios ist halt reduziert und das Gehirn muss aktiv dran arbeiten, die Lücken auszufüllen quasi oder auszugleichen. Und also der Kommentar war gar nicht schlecht. Da gibt es tatsächlich auch eine Studie zu, die ich jetzt gleich referieren werde. Aber ich war ja schon mal beruhigt zu sehen, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht, weil ich schon ein bisschen Sorge hatte, dass alle so glücklich sind im Homeoffice und ich darunter so ein bisschen leide. Aber nee, das ist so verbreitet, dass es dafür auch einen Begriff gibt, nämlich im Englischen Zoom-Fatigue oder im Deutschen, wenn du das übersetzen möchtest, mit Zoom-Müdigkeit. Ne? Tut natürlich Zoom etwas Unrecht, weil es ist natürlich kein Spezifikum von Zoom, sondern natürlich von allen Schnittstellen für Videogespräche. Ne? Also,
ist nur gerade so weit verbreitet.
Genau, ja. Könnte also auch Skype-Fatigue sein oder FaceTime-Fatigue oder wie auch immer du das nennen willst. Aber es ist halt gerade sehr verbreitet, genau wie du sagst. Wir machen hier ja gerade ein soziales Experiment im Bevölkerungsmaßstab, ne? Oder sogar Weltmaßstab. Alle machen ja gerade Homeoffice und viel Videokonferenz, selbst die Kinder in der Schule, wie ich gerade schon erzählt habe. Und deswegen können wir uns hier halt wirklich mal angucken, was macht das denn eigentlich mit uns? Da gibt es auch tatsächlich eine Forschung oder also natürlich mehrere Arbeiten zu und ich habe ein schönes Interview gefunden in National Geographic. Da wurde ein Assistenzprofessor für Cyberpsychologie gefragt an der Universität in Virginia und er hat ein Interview gegeben oder hat ein bisschen zu referiert und alles, was er sagt, bestätigt so meine Vermutung oder unsere Vermutung, das inkludiert eben auch das Feedback, was ich bei Twitter bekommen habe. Nämlich zum einen, das, was ich gesagt habe, dass ich mich irgendwie so beschnitten fühle in meiner Art zu kommunizieren. Und das sagen diese Psychologen eben auch. Wenn wir kommunizieren, dann passiert das grob auf 2 Ebenen, nämlich einmal der Sachebene, also der eigentlichen Information und gleichzeitig auf einer sozialen Ebene, wo Hinweisreize mitgegeben werden, wie die Sachebene, die die Sachebene unterstützt oder auch bereichert zumindest, also zusätzlichen Kontext gibt, zusätzliche Informationen gibt. Und diese soziale Ebene, das ist eben genau das, was ich gerade gesagt habe, wo ich mich beschnitten fühle, ist die, oder wo, was du auch gesagt hast, ist die Mimik, ist die Gestik, teilweise auch die Tonlage, die möglicherweise gar nicht mehr vernünftig übertragen wird. Aber kann auch sowas sein wie Gerüche oder Raumeindruck. Ist jetzt für den dieses Meeting-Szenario nicht ganz so wichtig. Aber das sind alles solche Zusatzinformationen, die wir eigentlich wahrnehmen und die jetzt fehlen. Insbesondere bei so Videokonferenzen, da fehlen halt diese sozialen Hinweisreize. Das sind genau die Sachen, die, also wenn wir uns jetzt vorstellen, so wie laufen denn so Meetings ab, ne? Also, oder wenn du in einem Gespräch bist, dann guckst du dir ja natürlich, das ist nicht nur das Klassische, so lächelt einer oder lächelt der nicht oder welche Armbewegungen macht der, wenn man so an Gestik denkt, sondern auch so Sachen wie, ist der mir zugewandt oder ist der leicht abgewandt?
Zappelt er mir zu?
Hört er mir zu? Zappelt er? Ist er mit irgendwas abgelenkt? Schaut er irgendwo völlig anders hin? Atmet er schnell ein, so um eine Unterbrechung vorzubereiten? Das, was wir gerade schon gesagt haben. Mhm. Ne? Das sind alles so Hinweise, die wir aufnehmen, um diese Dynamik eines guten Gesprächs zu erreichen. Und die fehlen halt ein bisschen in diesen Online-Meetings. Zumindest wenn sie technisch in minderer Qualität ablaufen. Genau. Also, die Psychologen sprechen hier wohl von drei Effekten, oder zumindest da in dem Artikel, den ich gefunden habe, wurden drei Effekte herangeführt. Zum einen der Fokus-Fatigue, also du normalerweise bist du in einem Raum und da gibt es auch Möglichkeiten, dich mal abzulenken, mal den Blick schweifen zu lassen und das hilft dir, dich danach wieder auf dein Gegenüber zu fokussieren. In diesem Fall jetzt, in diesen Situationen kannst du zwar auch abgelenkt sein und ich muss zugeben, das passiert mir auch. Das heißt, wenn in so einer Besprechung, wenn es dann irgendwie wahnsinnig in eine ganz andere Richtung geht, dann lese ich schon mal E-Mails dabei oder so oder beantworte die schon mal. Aber das ist halt auch anstrengend, weil du dann schon wieder mehrere Sachen gleichzeitig machst und nicht so fokussiert bist, wie auf das Gespräch fokussiert bist. Also Fokus-Fatigue, die Müdigkeit, nur diesen einen, also auf diesen einen Kanal reduziert zu sein. Er sprach von Freedom Freeze, also die Einschränkung deiner Freiheit. Du kannst keine Gesten übermitteln, du kannst nur eingeschränkt Mimiken nutzen, um deinen Punkt zu machen oder auf diesem sozialen Kanal zu kommunizieren. Und der dritte Effekt ist, dass wir versuchen, diese fehlenden Reize zu kompensieren. Also unser Gehirn versucht, die zu kompensieren. Also die ganze Zeit signalisiert so dein soziales Wesen, ich möchte verstehen, was abseits der Sachebene mir gerade erzählt wird. Wie fühlt sich das Gegenüber gerade? Ne? Ist er abgelenkt? Ist sie bei der Sache? Ist sie unglücklich? Wie stehen wir gerade zueinander? Und ich versuche die ganze Zeit, diese Situation zu interpretieren oder diese fehlenden Reize auszugleichen. Und das kostet extrem viel mentale Energie, um herauszufinden, wie unsere Kommunikation oder wie unsere Beziehung gerade ist. Dann ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass ich häufiger in letzter Zeit in so Besprechungen nachher irgendwie so denke, was war das denn jetzt? Also so, also erwartet er oder sie jetzt das und das von mir? Oder also, dass ich so verunsichert bin einfach. Also ich kriege, sagen wir mal, von meinem Vorgesetzten eine Arbeitsanweisung und normalerweise wäre das überhaupt kein Problem und ich würde sagen, ja okay, mache ich und würde das nicht in Frage stellen. Und jetzt denke ich so darüber nach, Moment, warum kriege ich diese Aufgabe? Warum so kurz und knapp? Ist er unzufrieden mit meiner Arbeit? Mache ich zu wenig? So, dass ich unheimlich viel Zeit nachher investiere in die Interpretation dieses Gespräches, was gerade abgelaufen ist.
Ja, verstehe ich.
Und auch, was mir auch aufgefallen ist, ich erkundige mich häufiger bei meinen Gegenübern nach der Videokonferenz, wie es ihnen geht. Also ist jetzt nicht so, dass ich das ständig mache und zwei Dutzend Mal in den letzten zwei Wochen gemacht habe, aber ich habe es gemacht, also so Leute dann nochmal angetextet und gesagt, wie sieht es gerade bei dir aus, stressmäßig, geht es dir gut, alles okay. Da würde ich auch sagen, das mache ich deutlich seltener, wenn ich die Menschen sehe täglich. Weil du einfach dann auch mal an der Kaffeemaschine stehst oder in einem Meeting einfach auch mal siehst, ist der gerade abgelenkt, weil er irgendwo auf dem Blatt Papier was notiert oder guckt er gerade nur traurig nach unten? Also jetzt etwas übertrieben gesagt.
Ja, klar, man bekommt mehr einen Gesamteindruck von der Person. Ne? Also ist die gerade aufgekratzt, ist die Person ruhig, als nur in diesem kurzen Zwischen, also in diesem ganz kurzen Moment, also in Anführungszeichen, wo man ihn oder sie halt sieht.
Ja,
ne?
Ja. Und genau, und dieses, also und nicht nur die Frage, wie geht's Ihnen jetzt, also das ist natürlich auch irgendwie so eine Frage, die natürlich emotional Energie kostet, sondern eben auch, wie ist unsere zwischenmenschliche Beziehung, ne? Oder wie ist unsere Arbeitsbeziehung gerade? Also diese Gedanken kann ich mir schon vorstellen, dass mich das Energie kostet, quasi.
Ja.
Ja, und in diesem Artikel stand dann eben auch noch, dass also man sich so vorstellt, wenn du dir so vorstellst, wie so normale Meetings ablaufen. Also du sitzt irgendwie um so einen Kreis rum, also wenn ich so an Projektmeetings beispielsweise denke, ne, dann sitzt du irgendwie mit deinem Studenten bei diesem Projektmeeting und neben mir vielleicht noch ein Professor oder so, aber das Team von unserer Uni beispielsweise, und dann sitzen rechts und links von uns oder uns gegenüber andere Teams und man diskutiert so die Ergebnisse. Und da passiert ja auch ganz, ganz viel nebenbei. Ne? Also du siehst einfach, wie dein Gegenüber oder deine Kollegen, ob sie sich was notieren, ob die was interessant finden, ob die genervt sind. Und das sind ja so ganz kleine, manchmal nur Blicke, ne? Man sich anguckt und denkt so, ja, hier der Projektpartner X hat wieder nichts gemacht, so, aber du guckst halt mit deinem Kollegen, du guckst dich an und du verstehst dich und du siehst, okay, wir denken gerade das Gleiche. Und das sind einfach Dinge, die so viel, wahrscheinlich sogar manchmal mehr aussagen als der eigentliche Inhalt des Gespräches. Und das fällt halt alles ab, ne? Oder fällt jetzt alles weg. Und deswegen sagen die halt, dass es dieses Gefühl des Ausgelaugtseins ist, und gleichzeitig das Gefühl, nichts erreicht zu haben, weil du halt emotional extrem beansprucht bist oder ja, genau, also auf dieser sozialen Ebene die ganze Zeit versuchst, irgendwie Ausgleich zu schaffen, aber gleichzeitig irgendwie das Gefühl hast, ich habe nichts gebacken gekriegt, weil du anderthalb Stunden irgendwie in einem Meeting warst und am Ende, du bist halt nicht weiter als vorher, hast ein paar Sachen besprochen, was zu erledigen ist. Ne? Ja, jetzt schlagen die dann in diesem Artikel schlagen sie dann vor, dass dann manchmal es vielleicht sogar besser sein könnte, wenn man sich, wenn man kein Videokonferenz macht, sondern ein Telefongespräch, weil sagt dieser Psychologe dann, dieser Cyberpsychologe, weil das Telefon ein kleineres Versprechen einlöst, nämlich nur eine Stimme vermitteln zu wollen und nicht alles andere. Das halte ich aber für ein bisschen das find ich ein bisschen weit hergeholt, weil ich glaube, man würde auch keine zwei Stunden telefonieren. Wenn du zwei Stunden telefonieren würdest, dann wäre ich auch ziemlich fertig, fürchte ich.
Ja, das glaube ich auch. Also ich muss ja auch sagen, also auch wenn wir uns gut kennen und so weiter, aber wenn wir hier drei Stunden Podcast aufgenommen haben, bin ich danach auch durch. Also,
natürlich, klar.
Dann
Allerdings, ich glaube, das ist aber auch nochmal eine spezielle Situation. Also in einem Zwei-Personen-Podcast musst du halt die ganze Zeit 3 Stunden dabei sein. Ne?
Ja, ja, da gibt es keine Monologe.
Genau, du musst, also entweder redest du gerade, dann musst du irgendwie deine Idee oder das, was du gerade gelesen hast, irgendwie rüberbringen, das ist ja schon anstrengend. Oder ich höre dir halt zu und versuche zu verstehen, was du sagst, ne? Und versuche, Fragen, also eine wache, fragende Haltung zu haben. Und das ist, glaube ich, anstrengend. Außerdem, glaube ich, ist unser Anspruch auch ein bisschen lebendig in unserem Podcast zu sein und nicht Energienehmer zu sein, sondern eher Energiegeber. Also ich glaube, da
kann
ist,
man so sagen.
Also allein deswegen ist das natürlich dann am Ende anstrengend. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt in so einem Fünfer-Podcast wärst, also in der Größe eines typischen Meetings, ach ja, da könnte man. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wäre das auch anstrengend. Ja. Wahrscheinlich wäre das auch anstrengend. Was ich interessant fand in dem Artikel, war noch eine zusätzliche Information, weil wir das jetzt so negativ dargestellt haben. Ne? Also Videokonferenzen, alles schwierig. Strengt unheimlich an. Ist aber nur unsere spezielle Sicht auf die Dinge. Denn es gibt auch Personengruppen, für die dass dieses Videoconferencing-Ding ein ziemlicher Segen ist. Nämlich wird da zumindest berichtet, ich habe keine Erfahrung damit und ich kenne eben nur diesen Bericht, da wird gesagt, Menschen mit, vom autistischen Spektrum, da wird nämlich von einem Menschen berichtet, der wohl, bevor diese ganze Corona-Geschichte angefangen hat und der noch normal im Betrieb gearbeitet hat, musste da relativ häufig auch zu Konferenzen und Meetings gehen. Und was ihn da besonders gestresst hat, war der Smalltalk vorher, vor diesen Meetings. Also diese Interaktion in einem Raum mit mehreren sprechenden Menschen. Und dieser Mensch, der da interviewt wird, der sagt halt, das war eine ziemliche unspezifische Spannung, aber eine Form von Angst, die ihn dann irgendwie so weit getrieben hat, dass er eigentlich diese Meetings nicht mehr besuchen konnte. Und dann kam Corona eben und jetzt finden diese Sachen online statt und jetzt fällt genau das, was ihn gestresst hat, nämlich der übliche Smalltalk, wenn man so in den Raum kommt und sich trifft, der fällt eigentlich weg. Man wählt sich ziemlich pünktlich um, weiß ich nicht, 14 Uhr ein und dann geht es eigentlich auch los. Und die Struktur, die dann in so einem Meeting ist, nämlich dass nicht alle gleichzeitig sprechen, sondern dass relativ klar gesagt wird, wer jetzt dran ist, dass auch Lücken sind, wo klar wird, okay, jetzt kann ich sprechen. Das ist wohl etwas, was Menschen vom autistischen Spektrum helfen kann, weil gerade die Menschen nicht immer genau sehen, wann sie in einem Gespräch dran sind sozusagen oder wann der richtige Moment ist, sich in das Gespräch einzubringen. Genau, ja.
Ja.
Allerdings auch gleich wieder der Disclaimer, da sind wir wieder bei wissenschaftlicher Methodik. Auch das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt auch Leute auf dem autistischen Spektrum, die gerade diese sensorischen Auslöser in Videochats wie laute Geräusche, helles Licht nicht so witzig finden können. Also da soll jetzt nicht heißen, dass Videokonferenzen ultimativer Segen für Autisten sind. Also, aber es kann halt,
kann helfen.
Helfen, okay. Genau.
Ja.
Genau, ich gucke gerade mal, ich habe eine Sache, die ich noch spannend fand, weil das hatten wir gerade erwähnt, war die Frage schlechter Klang, ne? In so einer Konferenz oder auch beim Telefon oder aber bezieht sich jetzt eher so auf die Videokonferenz. Der schlechte Klang, hat er wirklich auch eine Auswirkung? Da gibt es eine spannende Studie aus 2013 von der TU Berlin. Da haben die sich genau das mal angeguckt. Die haben Testwörter und ganze Sätze vorgespielt, Testpersonen, die mal in schlechter Qualität und mal in guter Klanggüte übertragen wurden. Also gestört durch Hintergrundrauschen, aber auch durch Kompression, also Kompression von ja, Datenreduktion im Wesentlichen, ne? Das, was für digitale Musik typisch ist oder bei Mobilfunkgesprächen oder so. Ja. Und auch wenn die Versuchspersonen subjektiv keinen Unterschied gehört haben, konnte man in der Gehirnaktivität einen Unterschied feststellen. Man hatte also gesehen, wenn schlechte oder reduzierte Töne vorgespielt wurden oder Sätze oder Wörter, dann musste das Gehirn, war das Gehirn aktiver, also musste härter arbeiten sozusagen, wenn du so willst, um die akustischen Signale zu interpretieren. Das Gleiche haben sie dann noch mit einer Text-to-Speech-Software gemacht, wo Texte vorgelesen wurden in unterschiedlichen Qualität. Und da wurden die Leute auch gefragt, wie fühlt ihr euch jetzt gerade nach dem Vorlesen? Und in diesem Paper war eben auch die Erkenntnis, je schlechter die Töne, desto angestrengter, also desto negativer bewerten die Kandidaten das Erlebnis und desto angestrengter, weil das Gehirn angestrengt ist, sind die Kandidaten auch, weil eben genau das, was ich gerade schon gesagt habe, bei den Mimiken und Gestiken, weil das Gehirn die ganze Zeit damit beschäftigt ist, die Lücken auszugleichen.
Das ist krass.
Das ist auch, also, ja, das ist auch, glaube ich, was ich auch erlebt habe, so in Kneipen. Je älter ich werde, desto weniger ertrage ich Gespräche in lauten Kneipen, weil mich das extrem anstrengt.
Stimmt, das ist auch in Diskos. Ich habe es ja nie verstanden, warum Menschen in so Diskos gehen, also so Tanzschuppen oder so, ja, tanzen, schön und gut, aber selbst drei Räume weiter ist immer noch so laut, dass du dich nicht unterhalten kannst. Das fand ich immer super nervig. Also ich fand das anstrengend wie Sau. Ja.
Deswegen haben wir auch nie eine abgekriegt in der Disco.
Ja, richtig. Deshalb waren wir immer außen vor in den Diskos.
Ja, also es scheint also wirklich so zu sein, dass unser Gehirn, also bottom line, letzter Satz, die ganze Zeit damit beschäftigt ist, die fehlenden Signale, sei es jetzt auf dieser sozialen Ebene, Gestik, Mimik oder eben in der im Video, im Audio, also die reduzierten Signale aufzufüllen, und deswegen sind wir so extrem angestrengt. Und das deckt sich absolut mit meiner Erfahrung.
Ja, würde ich auch so unterschreiben.
Und das ist also übrigens,
ist das der Grund, warum diese Zoom-Meetings oder generell Zoom-Meetings so anstrengend sind? Weil uns Informationen fehlen und das Gehirn die ganze Zeit damit beschäftigt ist, das nebenbei irgendwie zu ergänzen? Also selbst mit guter Soundqualität und so? Weil uns halt diese zwischenmenschlichen Infos fehlen?
Also ich habe jetzt keine Studie gefunden, die, man könnte das ja mal experimentell nachweisen, indem du wirklich eine Top-Ausstattung zur Verfügung stellst, ne? Also irgendwie ein Video, wo ich dich komplett sehe oder zumindest Oberkörper komplett, ne? Also das, was ich auch an einem Meetingtisch von dir sehen würde, und eine Top-Qualität vom Audio, wo mir also nichts verloren geht oder scheinbar nichts verloren geht. Und da wäre mal spannend, wie ich das bewerten würde. Also ob es wirklich auf der reduzierten Qualität oder an der reduzierten Qualität liegt. Ich habe keine Studie gefunden, wo das mal getestet wurde. Das wäre natürlich super spannend, um das mal zu gucken. Oder zumindest eine Studie, die wirklich systematisch jetzt Videoconferencing-Software miteinander vergleicht oder also die Qualität jedenfalls von diesen Übertragungen und sagt, okay, der eine Mensch ist deutlich gestresster, weil die Qualität halt schlecht war. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut vorstellen, weil ich merke, an Tagen, wo unsere Verbindung bei den Meetings schlechter ist, bin ich gereizter einfach und genervter. Vielleicht auch, weil ich einfach ungeduldiger bin, ich weiß es nicht, ja.
Ist interessant. Also ich fand's schon allein interessant, dass du, also dass mehrere Leute diese Erfahrung gemacht haben, dass es anstrengender irgendwie ist.
Und weil ich gerade, deswegen musste ich gerade mir das noch notieren, was ich auch extrem spannend fand, ich war nämlich auch in einer ähnlichen Situation, wie sagtest du das, ich hatte einen Termin mit Masken, wo alle Masken getragen hat, und da habe ich es genauso wie du empfunden, Und ich habe es auch auf zwei Dinge zurückgeführt. Zum einen genau das, was du gesagt hast, mir fehlt die Mimik, ob jemand mal lächelt. Es geht mir auch wahnsinnig auf den Geist, wenn ich irgendwie über die Straße gehe oder durch die Uni mit der Maske und mir kommt jemand entgegen und ich kann diese Person nicht anlächeln. Das finde ich ganz schrecklich.
Ja.
Und also ja, die fehlende Mimik ist eins und auch die Masken dämpfen ja auch ein bisschen die Sprache, ne? Das ist ja auch so gemuffelt irgendwie.
Ja.
Und da hatte ich auch das Gefühl, dass ich sagte, oh, das nervt mich auch irgendwie.
Ja, kann ich verstehen. Also
da haben wir ja fast unser Experiment. Also die perfekte Welt, die perfekte Übertragung eigentlich. Also ich sehe dich in Gänze. Allerdings nimmst du mir diese sensorische, oder nicht sensorische, sondern also du nimmst mir die Mimik. Ich kann nicht einschätzen, ob du lächelst, ob du grimmig guckst oder was auch immer. Diese ja. Information, diese soziale Komponente nimmst du mir. Und du machst den Sound ein bisschen schlechter durch die Maske. Und ich finde es auch wieder anstrengend. Also von daher...
Und man ist gereizt auch. Also ich habe merkt das auch, dass man schneller gereizt ist oder schneller genervt ist.
Ja, ich finde das ganz schlimm, dass ich mich da auch nicht so gegen wehren kann. Aber das schlaucht mich wirklich. Also das, ja, ich bin auch gereizter dann.
Ja, aber witzig.
Ich bin auch tatsächlich mal gespannt. Also ich habe das ja gerade so gesagt, ne, irgendwie so ein riesiges Experiment mit ganzen Bevölkerungen. Da wird bestimmt auch viel psychologische Studien rauskommen zu dem Effekt von Homeoffice oder diese Online-Meetings und so, weil er ja jetzt einfach unheimlich viele Leute als Studienobjekt hast. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt auf Dauer. Aber ist schon spannend, ja. Ist sicherlich auch spannend, wie du dann die Systeme weiterentwickelst, um das
auf jeden
besser
Fall
zu machen. Genau, okay. Da steckt ja auch im Zweifelsfall Geld hinter, ne? Also ich meine, hier die zweite Studie, die ich gesagt hatte mit der Soundqualität, die haben dann auch dann die Lösung oder die als Ergebnis gesagt, so, das ist natürlich auch scheiße, wenn du irgendwo bei einem Laden anrufst und dich über dein Produkt, über das Produkt beschwerst, also hast du irgendein Problem und dann redet der Service-Mitarbeiter aus Indien mit dir und die Soundqualität ist schlecht. Dann wirst du dieses Erlebnis mit der Firma negativ beurteilen. Das heißt, du wirst als Firma schon den Wunsch haben, dass du in guter Qualität mit deinem Kunden sprechen kannst, weil du im Zweifelsfall dann bessere Produkte verkaufen kannst und so. Also von daher hat das auch einen echten wirtschaftlichen Effekt, ne? Wenn du jetzt als wenn du als Verkäufer irgendwie jetzt deine Produkte nicht mehr vor Ort verkaufen kannst, sondern irgendwie jetzt versuchst irgendwie online Beratung zu geben oder so, dann hast du ja auch ein Interesse daran, dass das ein angenehmes Erlebnis ist. Und wenn das im Moment nicht ist, dann musst du dir Gedanken machen, wie du da technisch auf die Beine stellst. Mit einem Premium Videoconferencing-System, wo du dann halt möglicherweise noch irgendwie zusätzliche Informationen übermittelst.
Guck mal, das Schöne ist, und wieder,
eine Geschäftsidee,
wieder
ne?
Hauen wir Geschäftsideen raus. Ne? Das ist, wir lernen es auch nicht. Wir lernen es auch nicht.
Genau, komm, machen wir weiter.
Ja.
Ich muss morgen wieder Videokonferenzen machen.
Ich habe morgen Vorlesungen und muss die auch noch. Ja,
du musst sie noch vorbereiten?
Was heißt vorbereiten? Also wir haben in der letzten Vorlesung mit einem neuen Sprint angefangen. Das heißt, da bin ich mit denen durchgegangen, was sie in dem Sprint lernen sollen, habe denen Tipps gegeben und dann müssen die anfangen, sich einzuarbeiten. Und jetzt die nächste Vorlesung ist die erste, wo es dann so ein bisschen darum geht, dass sie anfangen, Fragen zu stellen und Aufgaben eventuell vorgerechnet haben wollen. Jetzt habe ich heute zwei Mails bekommen, eine von jemandem, drei waren es sogar, die eine habe ich aber gestern schon bekommen, einer, der eine gewisse Aufgabe vorgerechnet haben möchte, die ich mir dann nochmal angucken muss, um sie genau vorzurechnen, also das halt auch ordentlich zu machen und nicht mal so runterzuleiern. Dann jemand anders, der noch eine andere Aufgabe vorgerechnet haben möchte. Und dann habe ich noch jemanden, der eigentlich noch Aufgaben vom letzten Booklet irgendwie gerne nochmal vorgerechnet haben möchte. Wobei das aber irgendwie was ist, was eigentlich eher dann so eine Einzelunterhaltung wird und nicht in die Vorlesung an sich hört, weil, also gehört, weil eigentlich sind wir thematisch ja schon weiter. Mhm. Auch wenn es halt, also wenn es da ein bisschen individueller ist, dass die Leute auch mal alte Sachen, natürlich können die auch alte Sachen fragen, aber eigentlich ist morgen anderes Thema dran, beziehungsweise in dem Modus, in dem wir fahren, gibt es ja eigentlich nicht das Thema, das gerade dran ist. Nur jetzt gerade sind wir in so einem Modus, wo halt, ne, wo irgendwie alle trotzdem mir zuhören. Also wäre das jetzt normale Vorlesung, würde ich halt bei dieser einen Gruppe sitzen von 2-3 Leuten, die gerne noch was aus dem alten Booklet machen würden und würde danach zu der nächsten Gruppe gehen, die was im neuen Booklet machen wollen. Aber das geht jetzt gerade irgendwie nicht. Also ja, ich muss tatsächlich noch ein bisschen was vorbereiten, aber das mache ich immer so in den 1-2 Stunden vor der eigentlichen Klausur. Weil du kennst das Phänomen vielleicht, nicht Klausur, Vorlesung, vor der Vorlesung. Ja. Du kennst das Phänomen vielleicht auch, das ist mit mir auch schon passiert. Ich habe gedacht, bereitest für die Vorlesung, die jetzt irgendwie in 2 Tagen ist, rechnest mal aus dem Booklet die ersten 15 Aufgaben und schreibst dir die irgendwo ordentlich auf. Habe ich gemacht. Dann hatte ich in der Vorlesung das Phänomen, dass ich meine Handschrift und alles noch lesen konnte, aber gedanklich nicht mehr in der Aufgabe drin war.
Ja,
und dann gerätst du auch ganz schnell mal ins Stocken.
Ja.
Ne? Also ja, das ist auch nicht gut. Deshalb habe ich mir angewöhnt, wenn ich was vorrechnen möchte, also denen wirklich eine Aufgabe erkläre, mache ich das nicht 3 Tage vorher, sondern maximal einen Tag davor.
Ja, okay.
Ja, achso, ich bin dran, ne?
Genau.
Wir machen weiter mit Thema Nummer 4. Es ist kurz, aber schön. es trägt den Namen Schlafkonsum. Wir alle oder viele von uns hören ja Podcasts oder auch Hörspiele zum Einschlafen.
Oh ja.
Ne, mache ich auch, habe ich mir auch überlegt, ob das denn so gut ist oder ob man sich das nicht vielleicht abgewöhnen sollte. Also ich höre mit meiner Liebsten abends eigentlich immer irgendwas zum Einschlafen, sei es irgendeine 3 Fragezeichen, TKKG, irgendwas Folge. Ne? Irgendwas läuft immer nebenbei. Und es ist ja so, das läuft ja auch weiter, wenn man schon eingeschlafen ist.
Ja.
Da habe ich mir schon häufig die Frage gestellt, warum gibt es dafür noch keine App?
Die erkennt, wann du einschläfst?
Ja, gerade bei langen Hörbüchern.
Du setzt einen Timer irgendwie, ne?
Manchmal, ja.
Okay.
Nicht immer. Also wenn
ich setze mir immer einen Timer, 30 Minuten, das reicht eigentlich.
Bei mir ist das irgendwie so, wenn ich so eine 3-Fragezeichen-Folge oder so, die geht ja eh maximal eine Stunde oder so, das ist dann egal.
Okay.
Also, beziehungsweise eine halbe Stunde wird es da nicht ausmachen. Also ich fände es geil, also ich habe mich das wirklich schon häufiger gefragt, warum gibt es keine App, die erkennt, wann ich eingeschlafen bin? Weil es gibt doch tausende von diesen Schlaftracking-Apps.
Ja, die sind aber auch scheiße zum größten Teil, oder? Also wie oft meine Uhr, also gut, ich habe jetzt keine toll integrierte Uhr, also ich habe ja so eine Sportuhr, aber selbst, ich hatte ja mal eine Zeit lang so eine Apple Watch und selbst die hat dann, selbst wenn ich nachts dann mal aufs Klo gegangen bin, nicht registriert, dass ich wach war oder wie wir uns neulich auch mal, ich mich mit meiner Frau unterhalten habe, wenn du nachts ans Telefon gehst, weil dir langweilig ist und du wach liegst und dir einen Podcast anmachst, selbst dann registriert diese scheiß Sleep-App von Apple nicht, dass ich wach war.
Bist.
Wer ist denn bitte ans Telefon gegangen?
Ja, okay, das ist schlecht.
Also, ich weiß nicht, ich glaube, so richtig gut sind die Dinger nicht. Also,
ja.
Weiß ich nicht, ja, keine Ahnung.
Also, nichtsdestotrotz habe ich mich das häufiger schon gefragt, warum es nicht sowas gibt, was dann automatisch anhält und dann irgendwie, wenn ich irgendwie sage, weiterspielt, weil es merkt, dass ich noch wach bin. Ne? Also irgendwie so, ich will das Handy nicht in die Hand nehmen müssen und auch weiterklicken. Ich will irgendwie einmal auf das Laken neben mir hauen, also auf die Matratze oder so, oder einmal so einen Grunzlaut von mir geben, dass es bitte weiterläuft. Also.
Man sollte überhaupt viel mehr über Grunzlaute mit Siri kommunizieren, finde ich sowieso gut.
Stimmt.
Einfach wie so eine gute Ehe auch funktioniert.
Ja, genau. Ach. Ja, Nochmal zu diesem Einschlafen, ne? Selbst wenn ich mir einen Timer setze, was ich ja manchmal mache, so von 30 Minuten, hat das zur Folge, dass ich in diesem Intervall von 30 Minuten nicht, also das ist zu groß, als dass ich wüsste, wo ich weiterhören müsste am nächsten Tag.
Ja, okay. Mhm.
Das hat zur Folge, dass ich von langen 3-Fragezeichen-Folgen, so von den Jubiläumsfolgen oder so, oder auch von den letzten Folgen, die ein bisschen länger sind, die ersten 5 Kapitel, ne, die kann ich fast
aus.
Die kann ich rückwärts mitpfeifen, ne? Und ich weiß trotzdem nicht, wie die scheiß Geschichte ausgeht.
Ja, das
ich weiß aber auch nicht, wo ich weiterhören muss.
Ja, das
geht. Nee, weil dann hörst du so, dann klickst du dich so weiter, so Track 5, Track 6, Track 7, irgendwie so, nee, kenne ich, nee, da muss ich weiterhören. Und dann liegst du 5 Minuten da und merkst, ach fuck, das habe ich doch gehört. Ne? Also, es ist ein Problem.
Ja.
Da ist ein Markt, würde ich mal sagen.
Das stimmt.
Die Frage, die ich mir dabei aber auch schon gestellt habe, ist das eventuell schädlich oder sagen wir so, könnte das unseren Schlaf negativ beeinflussen, wenn wir durchgehend, während wir schlafen, noch mit jetzt nicht Musik, sondern tatsächlich mit gesprochenem Wort beballert werden? Ne? Also kriegt unser Gehirn das noch mit oder ist, wenn wir eingeschlafen sind, ist Sendepause? Ne? Also stresst das eventuell das Gehirn? Also, ne?
Ich glaube, das stresst.
Wenn du durchgehend noch belabert wirst, wenn du schläfst.
Ja. Ich mach dann, also manchmal, wenn ich wirklich schlecht schlafen kann, mache ich mir nachts halt auch nochmal wieder einen Podcast an, weil ich hasse das, wach zu liegen. Und dann mache ich mir Podcasts an und dann laufen die. Und dann mache ich auch den Timer manchmal nicht an. Und dann laufen die durch. So. Und dann ist es, aber gut, dann ist es wahrscheinlich eh schon immer eine schlechte Nacht, wenn ich schon nachts wach werde. Aber dann habe ich total geredert am nächsten Morgen, weil diese Stimme die ganze Zeit gelabert hat.
Ja, die Frage ist ja, wie viel, also das ist jetzt eine Annahme, die wir machen, ne? Aber wie viel davon kriegst du denn noch mit?
Ist
oder
eine gute
wie viel,
Frage,
wie viel verarbeitet dein Gehirn noch? Also wird es überhaupt noch verarbeitet? Oder wenn du eingeschlafen bist, macht das hier irgendwann komplett dicht? Ne? Also komplett dicht wird es hundertprozentig nicht machen, weil von lauteren Geräuschen, die dich irgendwie alarmieren, wachst du ja auf. Wecker.
Also ich habe, stimmt. Also ich habe bei so Podcasts, die dann nachts durchgelaufen sind, habe ich manchmal so, wenn ich dann nachher wieder reinspringe, so wie du bei der 3-Fragezeichen, habe ich manchmal das diffuse Gefühl, das habe ich doch schon mal gehört. Aber ich kann mich zwar nicht so richtig dran erinnern, aber ich habe so ein bisschen das diffuse Gefühl, das habe ich schon mal gehört. Mag daran liegen, dass ich auch wirklich streckenweise wieder wach geworden bin und was gehört habe. Oder ich habe es halt.
Und dich nicht mehr dran erinnerst oder so.
Und nicht mehr dran,
ne?
Erinnere. Oder ich habe wirklich irgendwas auch wahrgenommen.
Naja, das ist wirklich eine interessante Frage und das hat sich wohl bisher auch noch nie jemand so richtig angeguckt. Das ist nämlich eine interessante Studie jetzt erschienen am 14.05. in Current Biology von Forschern aus Frankreich, der Schweiz und Australien mit dem Titel Sleepers Selectively Suppress Information Inputs During Rapid Eye Movements. Worum geht's? Die Forscher haben sich genau diese Frage gestellt, die wir uns gerade gestellt haben. Was verarbeitet das Gehirn überhaupt noch und wie viel? Und macht es einen Unterschied, ob es was Gesprochenes ist oder Musik? Also Musik haben sie nicht getestet, aber verarbeitet unser Hirn tatsächlich noch Informationen, die es bekommt? Und wie es im Titel schon mit drin ist, eine besondere Aufmerksamkeit haben sie hier bei der REM-Phase oder unter anderem der REM-Phase geschenkt. Also die Phase, in der sich bei einer schlafenden Person die Augen unter den Augenlidern schnell bewegen. Also daher der Name Rapid Eye Movements. Man geht nämlich davon aus, dass das die Phase ist, in der wir träumen. Also wo quasi die Augen den Traumbildern folgen.
Das heißt, sie haben sich angeguckt, wann diese Rapid-Eye-Movement-Phase ist und dann haben sie Musik, also keine Musik, sondern Sprechklamotten eingespielt.
Nee, sie haben es ein bisschen anders gemacht, aber folgendermaßen. Die haben es folgendermaßen gemacht. Erstmal, die Studienteilnehmer sind nicht viele, waren nur 18 Stück.
Okay.
Also, ne, aber trotzdem, die haben 18 Leute ein Schlaflabor und dann beim Einschlafen und während des Schlafes hatten die Kopfhörer drin, also so Knopf im Ohr quasi. Und auf einem Ohr haben sie sinnvolle Geschichten erzählt bekommen und auf dem anderen Ohr Kauderwelsch, so Pseudosprache. Stelle ich mir sehr angenehm vor zum Einschlafen. dann haben sie während des Schlafens Elektronenzephalogramme gemacht, also EEGs, das Hirnstrommessungen. Mhm. und haben vor diesen Schlafexperimenten einem Computer beigebracht, im Gehirn, also an diesen, bei den entsprechenden Personen, anhand dieser EEGs zu erkennen, ob das Gehirn gerade Informationen verarbeitet oder nicht. Mhm. Also dieser Computeralgorithmus konnte aus den Hirnstromdaten rauslesen, ob die Leute gerade Pseudosprache hören, ob die Leute gerade sinnvolle Informationen hören, weil dann andere Bereiche im Gehirn aktiv waren. Ne? Kurz gesagt, das Programm wurde vor dem Schlafexperiment darauf trainiert, bei den Leuten die Signale bei der Verarbeitung der Sprache oder des Kauderwelsches in den Gehirnströmen rauszufinden. Also also rauszufiltern und zu sehen, ist es gerade Kauderwelsch oder ist es gerade die sinnvolle Sprache, die verarbeitet wird. Die Messungen haben jetzt Folgendes ergeben. Die haben den Leuten die Stöpsel in die Ohren und zum Schlafen geschickt und haben dann gemessen, was denn so verarbeitet wird. In der Einschlafphase, während die Leute wegnicken, hat das Gehirn tatsächlich beide Signale verarbeitet. Also beide Signale waren aktiv. Allerdings filtert das Gehirn hierbei den Quatsch schon deutlich raus und verstärkt das sinnvolle Signal. Also das, was wir gerade auch schon gesagt haben, wenn du, also ist so ein bisschen das Phänomen wie in einer Disco, du hast ganz viel Geräusch drumherum, hast eine sinnvolle Information von jemandem, der dir gegenüber ist und dir da was erzählen möchte, dann sieht man in den Gehirnstrommessungen, dass das Gehirn sich verstärkt darauf konzentriert, diese Signale zu verarbeiten, also die zu verstärken. Ja. Man sieht in dem Bereich mehr Aktivität und da, wo das, wo sonst halt das Kauderwelsch verarbeitet wird, sieht man, dass es unterdrückt wird.
Ja.
Das bedeutet aber, dass wir selbst im Schlaf, wenn wir nicht mehr bei Bewusstsein sind, immer noch Signale von außen verarbeiten und die nicht einfach runterfahren. Also es, und zwar jedes Signal wird verarbeitet, weil es ja beurteilt wird. Ne? Es wurde ja hier gesehen, dass der sinnvolle, also die sinnvolle Sprache verstärkt wurde, während die nicht sinnvolle Sprache ausgeblendet wird. Das bedeutet aber, dass beides verarbeitet wird, weil beides, es wird erstmal verarbeitet und dann sortiert. Ja. Ist es sinnvoll oder nicht sinnvoll? Und mit dem Sinnvollen beschäftigt sich das Gehirn noch weiterhin und mit dem Nicht-Sinnvollen, das wird halt ausgeblendet. Aber beides wird verarbeitet. Das ändert sich aber, wenn wir in die REM-Phase eintreten. Und zwar ändert sich es folgendermaßen: Das Kauderwelsch wird immer noch genauso behandelt wie vorher. Ne? Es wird unterdrückt, aber die sinnvolle Information, die sinnvollen Geschichten werden ab der REM-Phase spontan quasi nicht mehr bevorzugt, sondern sogar unterdrückt, also werden auch runtergefahren.
Ja.
Warum dem so ist, das ist bisher, also das konnten die Forscher nicht beantworten. Sie haben aber die Theorie, dass in der REM-Phase das Gehirn mit in Anführungszeichen anderem beschäftigt ist. Ne, dass es in der REM-Phase halt mit Träumen und mit der Verarbeitung und Sortierung von Informationen beschäftigt ist.
Dann gesorgt wird dafür, dass das Gehirn das in Ruhe abschließen kann und nicht abgelenkt wird, oder?
Genau. Dass dass das Gehirn was anderes zu tun hat und die Information von außen dann komplett ausgeblendet wird. Interessant, oder? Also ich fand es interessant. Ich finde es überhaupt interessant, dass man sehen kann, dass wir im Schlaf, wenn wir nicht mehr beim Bewusstsein sind, trotzdem noch Informationen weiter verarbeiten. Die Frage ist, ob wir sie sinnvoll bearbeiten können. Das können die Forscher jetzt natürlich auch nicht beantworten. Also ist es möglich, im Schlaf etwas zu lernen? Eine
Sprache zu lernen.
Oder? Ja, zum Beispiel.
Aber ich meine, auf deine Frage vom Anfang zurückzukommen, vielleicht sollte man keine Hörspiele zum Einschlafen hören, zumindest nicht, wenn sie dann noch irgendwie eine Stunde weiter ballern, wenn du schon eingeschlafen bist, würde dann ja fast dafür sprechen, ne? Wenn wie auch immer das Gehirn damit beschäftigt ist, Sinnvolles von Nicht-Sinnvollen zu trennen, kannst du ja eigentlich kaum.
Also es ist auf jeden Fall nicht, also es ist auf jeden Fall dann noch was zu tun fürs Gehirn, zumindest in den Nicht-REM-Phasen. Wir haben in so einer Schlafphase ja über die Nacht mehrere REM-Phasen, Tiefschlafphasen und so weiter. Und was Sie jetzt hier zumindest gesehen haben, war, dass in der REM-Phase ja wie gesagt alles ausgeblendet wird. Die Frage ist, stört das in den Zwischenphasen oder ist es egal?
Das ist natürlich noch nicht genau, ja.
Ja. Aber ich fand die Studie an sich trotzdem interessant. Also, weil es irgendwie mich, bevor ich das jetzt gelesen habe, schon häufiger beschäftigt hat, so, ist das gut, wenn da den ganzen Abend irgendwie was spielt? Oder ist das Stress?
Gute Frage,
irgendwie. Ja. Naja. Ja, aber ja, das war's. So viel dazu.
Ich beobachte auch an mir, dass ich schon mal jetzt beim Laufen oder Radfahren keine Musik oder keinen Podcast höre. Und einfach auch mal genieße, nur so den Wind und die Töne im Wald zu hören. So, du läufst ja eben meistens mit Frauen, ne? Das heißt,
ja,
ihr hört nicht irgendwie was im Ohr, sondern ihr unterhaltet euch oder ihr.
Genau, wir haben uns unterhalten. Bei dem 10-Kilometer-Lauf letzten Sonntag haben wir zusammen Musik gehört. Meine Liebste hatte ihr Handy dabei, hatte sich ihre Lauf-Playlist fertig gemacht und weil wir uns nicht unterhalten wollten, weil wir ja eine gute Zeit durchlaufen wollten und nicht Luft fürs Reden verschwenden wollten, haben wir gesagt, komm, dann hören wir Musik, jeder nimmt einen Ohrstöpsel. Die Playlist meiner Liebsten war aber nicht das, was ich zum Laufen genommen hätte, wie mir aufgefallen ist. Also wir hören schon hier und da ähnliche Musik. Also meine Liebste war auch mit auf dem Silverstein-Konzert, auf dem ich war und fand das ganz gut. Aber sie hatte in der Playlist zum Laufen unter den ersten 5 Songs oder so oder 6 Songs waren 3 Stück von System of a Down.
Okay.
Eigentlich nicht schlecht, aber die hatten sehr viele Tempiwechsel. Und das empfand ich als unangenehm, okay, weil, ja, also wenn es halt so ein Lied ist, das so durchhämmert, ne, dann ist ja gut, aber wenn es immer so abwechselnd durchhämmern und dann so leicht und langsam und dann wieder durchhämmern, das hat mich komplett rausgebracht am Anfang.
Ja, gut. Gut, dann sind wir schon weit fortgeschritten, ne, in dieser Folge.
Ja. Ist ja auch schon spät, ist dunkel draußen mittlerweile.
Das stimmt, ja. Und das will im nahenden Sommer was heißen. Haben wir denn was gelernt, lieber Padawan, heute?
Wir haben was gelernt. Und zwar, dass ich irgendwie mal in die Sendungsnotizen gucken muss, mein Browser abgeschmiert ist. Ah, da ist er wieder. wir haben gelernt, dass die Corona-Maßnahmen offensichtlich was gebracht haben. Aber wir wir nicht das Gegenteil beweisen können. Also,
stimmt, ja.
Schwierig.
Du hast uns erklärt, wie Wissenschaft, was hast du uns eigentlich erklärt? Wir haben ein bisschen über Wissenschaftsphilosophie gesprochen.
Ein bisschen was wir vielleicht falsch machen oder lange Zeit falsch gemacht haben und ändern, worauf wir achten sollten, wenn wir über wissenschaftliche Methodik reden.
Ja, stimmt. Und welche Daten offengelegt werden sollten, damit nachvollziehbar ist, wie wir zu Entscheidungen oder zu Ergebnissen kamen quasi auch.
Ja. Wir haben gelernt, warum mich meine Zoom-Vorlesung so ankotzt. Nein, warum Zoom-Meetings so anstrengend sein können.
Und wir denken alle gemeinsam nochmal drüber nach, ob wir unbedingt die neue 3 Fragezeichen heute Abend zum Einschlafen hören.
Oder diesen Podcast.
Oder diesen Podcast.
Ich wollte schon immer mal diesen Peter-Lustig-Spruch machen.
Nein.
Diesen Peter-Lustig-Spruch. Abschalten, ne? Und jetzt abschalten.
Das ging auch nur in den 80ern, ne?
Ja.
Dass wertvolle Sendezeit damit verbracht wird, dass ein alter, zauseliger Mann sagt, abschalten. Und diesen Gag halt auch wirklich durchzieht bis zum Ende, ne?
Ja, vor allem abschalten. Hallo, abschalten.
Kein Mensch
das ist ja so,
will, du abschaltest heute, ne?
Nee, die Leute sollen ja dabei bleiben, gebunden sein. Ich fänd's schön, wenn die alte Löwenzahn-Folgen wiederholen würden und das dann so richtig schlecht drüber synchronisieren, dass du so hörst, dass es eine andere Stimme an der Stelle ist und jetzt dranbleiben. Das finde ich witzig. Ach.
Aber damals war es ja auch wirklich so, da war ja halt Kinderprogramm auch einfach zu Ende, ne? Da kann
ja
für die Kinder nichts mehr. Heute läuft das auf Kika oder so und da kommt halt einfach 24/7 kommen.
Ah nein, da ist ja auch irgendwann Ende. Da kommt irgendwann Bernd das Brot und läuft in Dauerschleife.
Ah ja, und rantet rum und jedes Kind denkt, was ist das denn für ein nerviges Brot? Das stimmt, da kannst du recht haben. Du hast noch einen Schwurbel für uns gefunden, ne?
Ja, beziehungsweise nicht ich, der wurde mir dargereicht in einer Nachricht von Paradoxon. Also Paradoxon, so. Die haben wir mal getroffen bei, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Show es war. Das war die Dame, die recht viel zockt. das mal beruflich gemacht hat. Die hat mir einen Link zugeschickt zu eBay-Kleinanzeigen und zwar zum Strahlenschutz Orgon 2 Energietropfen plus 1 Halsreif.
Oh Gott.
Das, er hat ein bisschen was von so einem Rollenspiel, ne? Hier, dieser Halsreif hat plus eins auf
Strahlenschutzorgon.
Strahlenschutz.
Zwei Energietropfen plus eins. Halsreif.
Ja. Da hat jemand gute Schmiedekunst gelernt.
Ja.
und also Orgonit und so, da können wir gleich mal ganz kurz drüber reden, aber das kommt aus Groß-Gerau. Ein bisschen Highlight ist hier der Text darunter, den möchte ich mal zum Besten geben. Und zwar, im Angebot nur für kurze Zeit zwei Prana-Energietropfen mit einem Halsreif. Inzwischen wissen wir alle, wie sich negative Strahlung auf unseren Körper auswirkt. 5G toppt das Ganze noch um einiges. Zeit, sich mit dieser Materie zu befassen und sich zu schützen. Ich biete eine breite Palette von Schutzschätzchen aus meiner Orgon-Manufaktur, hergestellt mit großer Sorgfalt und Liebe.
Ah.
Da wissen wir schon, wird teuer, ne?
Ja.
Wobei geht hier sogar, 16 Euro. Ob Amulette für unterwegs bis hin zu Pyramiden oder Kuppeln für den Wohn- und Außenbereich oder auch im Kfz. Ihr Strahlenschutz. Materialien, Epoxidharz, Bergkristall, Kupfer, Messing, Eisen, Edelstahl und Effekte.
Da steht Effekte.
Da steht Effekte. Geht noch weiter, wird noch viel besser. Warte mal ab. 2x3 cm. Collierschlaufen versilbert, Unikate, Versand 1,80 Euro, Banküberweisung oder PayPal-Zahlung. All meine Orgonite sind gegen hochfrequente Strahlen geprüft. Ausrufezeichen.
Sogar.
Ja. Da ich jedes Schutzamulett mit viel Liebe und großer Sorgfalt speziell für euch gieße, kann es von dem Foto minimal abweichen. Somit bleibt es ein Unikat. Groß und mit Abstand geschrieben. Orgon-Energie ist kosmische Lebensenergie, eine fundamentale schöpferische Kraft. Diese wurde von dem deutschen Wissenschaftler Wilhelm Reich nachgewiesen. Alle lebende und unbelebte Materie ist mit Orgon-Energie geladen und strahlt sie ab. Orgon ist überall vorhanden und umgibt uns zu jeder Zeit wie Fische im Wasser. Du bist auch, genau, bist im Wasser immer von Fischen umgeben. Es ist Lebensenergie. Es ist ein Medium für Emotionen und Wahrnehmungen. Von allen Dingen lebende Materie zieht Orgon-Energie automatisch an. Wilhelm Reich hat es geschafft, in seinen Experimenten Orgon nachzuweisen, zu komprimieren und bis zur Anwendung seine Methoden zu verfeinern. Diese Erkenntnisse kommen bei Orgonit zum Einsatz. Durch das Harz, jetzt kommt eine Erklärung, was da genau passiert, durch das Harz wird auf den Kristall Druck ausgeübt. Es entsteht der Piezo-Effekt.
Nein,
dadurch
nein.
entsteht die Umwandlung der Orgonarten. Dabei funktioniert der Kristall wie ein Katalysator.
Oh,
das hätte
Gott.
Axel Stoll nicht
das
besser beschreiben
geil.
Können.
Das ist geil, echt ne? ein... Schnell mal zwei wissenschaftliche oder technische Begriffe genommen, Katalysator und Piezo-Effekt. Die sind noch falsch geschrieben.
Ja. Stimmt, da steht Piezo-Effekt. Das ist der Piezo-Effekt. Vielleicht ist damit ein anderer Effekt gemeint und wir kennen
natürlich,
ihn noch nicht.
Natürlich.
Der Piezo-Effekt.
Der ist zwei besser als der Piezo-Effekt.
Weiterhin wird den Orgonits nachgesagt, Harmonisieren der Eigenschwingungen, Heben der Biophoton-Lebensenergiegehalte der Umgebung an, Zellkommunikation in Klammern, Schützen vor Chemtrails und Elektrosmog, können Wasseradern ausgleichen, sorgt für Ausgeglichenheit. Es ersetzt keinen Gang zum Arzt oder Homöopathen bei ernsten Krankheiten.
Das heißt, das hier ist noch schlimmer als Homöopathie, wenn du dich hier jetzt auch noch, wenn der Gesetzgeber auch noch vorgibt, du musst dich sogar noch von Homöopathen abgrenzen.
Ja, sagen wir so, hiermit werden Homöopathen ja irgendwie, ne, also wenn du eine ernsthafte Krankheit hast, geh bloß zum Homöopathen.
Ja,
aber beeinflusste das Leben auf eine positive Art und Weise, da wir uns freiwillig so vielen negativen Einflüssen aussetzen, ist es eine gute Idee, mal positive Einflüsse auszuprobieren. Inhaber Healer Spirit of Design. Und die gute Frau macht ganz, ganz viel von dem Kram. Oder der gute Mann, was auch immer. Also warte mal, nee, ist es Mann, Frau? Steht nirgendwo.
Nee? Ah, ich dachte, ich hätte... Aber das hier mit der Orgonenergie, die uns ist kosmische Lebensenergie, fundamentale schöpferische Kraft.
Ja.
Wie vergleicht sich denn jetzt Orgon mit Bovis? Kann man das umrechnen? Ja,
das,
oder?
Das weiß ich nicht. Wo kam Bovis nochmal her?
Du meinst, wer sich das ausgedacht hat?
Ja, na, nachgewiesen.
Ich guck gleich nach. Aber hier steht halt auch, alle lebende und unbelebte Materie ist mit Orgonenergie geladen und strahlt sie ab. Das war doch gleich das Gleiche, was sie uns auch bei Bovis erzählt hat.
Ja, Moment, zu Orgon habe ich noch mal ein bisschen was nachgeguckt, weil Wilhelm Reich dachte mir, ach komm, das kannst du mal googeln und hab den Wikipedia-Artikel dazu gelesen, sehr schöner Artikel. Orgon ist der von Wilhelm Reich geprägte Name für eine von ihm postulierte und zunächst als biologisch, später als primordial kosmisch charakterisierte Energie. Reich war davon überzeugt, dass er eine solche Ende der 1930er Jahre an einer von ihm sogenannten Bionkultur entdeckt habe. Die Existenz einer solchen Energie wurde bisher nicht wissenschaftlich bestätigt.
Ja, aber wo ist denn jetzt sein tolles Experiment, was er gemacht hat?
Ja, warte mal, er hat mehrere gemacht und er hat sich auch mit anderen Fachleuten tatsächlich darüber unterhalten und die haben ihm dazu auch was gesagt. Es gab den ein oder anderen Kritiker, der sich aber vielleicht auch hier und da geirrt hat. Ne? Also ich meine, 1930er Jahre, wen hatte man denn da schon als ernsthaften Wissenschaftler?
Einstein.
Zum Beispiel der erste Kritiker des Orgon-Konzepts, Albert Einstein, ja, war nicht von sich aus interessiert, aber der Herr Reich bat ihm am 30. September 1940 brieflich um eine Unterredung in einer wissenschaftlich schwierigen und drängenden Angelegenheit. Das daraufhin vereinbarte Treffen am 13. Januar 1941 führte dazu, dass Einstein sich von Reich einen Orgon-Akkumulator zustellen ließ und selbst an ihm Reichs Behauptungen zu überprüfen. Da sind wir ja, Wissenschaft erstmal prinzipiell offen. Die subjektiven Lichterscheinungen ließ Einstein außer Acht, um sich ganz auf das Temperaturphänomen, der Herr Reich hat irgendwie an seinen komischen Orgon-Akkumulatoren irgendeine Temperaturänderung gezeigt. Eine gemessene höhere Temperatur im Inneren des Orgon-Akkumulators beim Fehlen einer Wärmequelle zu konzentrieren. Einstein bestätigte zwar die Temperaturdifferenz, konnte sie aber auf naturwissenschaftlicher Basis mittel der thermischen Konvektion erklären. Ja. Ne? Also hat gesagt so, ja, da wird es wärmer, aber der Grund ist nicht Orgonenergie, der Grund ist hier thermische Konvektion. Ne? Die Reichsshow
mit so was beschäftigt, also ja, er hat sich dafür Zeit genommen.
Ja. Krass. Ne, die Reichsche Orgon-Hypothese nannte Einstein eine Illusion. Er teilte dies Reich brieflich am 7. Februar 1941 mit, indem er mit den Worten schloss: Ich hoffe, dass dies ihre Skepsis entwickeln wird, dass sie sich nicht durch eine an sich verständliche Illusion trügen lassen. Also wirklich mit Verständnis, ne, gesagt, so hier, ich habe es mir angeguckt, hast dich leider geirrt, das kann man auch viel, also ne, man braucht keine Orgonenergie, um das zu erklären, sondern das ist in unserem aktuellen physikalischen Modell ohne Probleme erklärbar, was du da gesehen hast. Ne? Da Einstein seine Interpretation nicht direkt im ersten mehrstündigen Gespräch gegeben und sich die Mühe eigener Experimente gemacht hatte, fühlte Reich sich in seiner fachlichen Fortsetzung der Diskussion ermutigt. Er schrieb am 20. Februar 1941 einen langen Brief an Einstein, in dem er Argumente gegen Einsteins Interpretation vorbrachte und variierte Experimentalanordnung sowie zahlreiche technische Details. Auf diesen Brief antwortete Einstein nicht mehr.
Krass.
Ja, aber, ne? Ja, das ist krass, oder?
Okay, das heißt, na gut, aber die Schwurbler glauben dann trotzdem immer noch an den Orgon-Akkumulator. Aber ich sehe jetzt hier gerade bei Wikipedia, so eine Kammer, in die du dich setzt irgendwie.
Ja, ne? ja, genau, das ist so eine komische Kammer. Aber da gibt es ja ganz viel mit dieser Orgon, also Cloudbuster, Chemtrail, irgendwas. Ganz, ganz, ganz schlimm.
Ja, aber nur mal angenommen, diese Kammer, in die du dich setzt, der Orgon-Akkumulator würde wirklich funktionieren. Warum kann jetzt hier ein Amulett verkauft werden? Also das ist ja, das wird dann einfach das wild übertragen auf...
Weil das sich die Orgon, dieses Amulett ist durchströmt von Orgon-Energie und ja.
Weil Piezo-Effekt, ne? Und Katalysator.
Ja, genau.
Okay, wissen wir jetzt, wie. Jetzt google ich mal wirklich ganz schnell noch. Vergleich Bovis Orgon. Ob es einen Umrechner gibt? Ich will einen Umrechner. Umrechnung. Movies-Einheiten einfach. Nee, ich glaube, das gibt's nicht. Ja, das wäre ja lustig, wenn es so einen Einheitenumrechner gäbe. Nee, Strahlenpfeil wohnen. Doch, hier gibt es eine Seite Bovis-Einheiten Orgontechnik. Da lese ich mich gleich mal ein. Das mache ich gleich später.
Viel Spaß damit. Ach.
Krass. Ah, nee, das ist schön, ne? Ach, schrecklich. Ja, ich kriege schon wieder die Krise. Gut, dann verbleiben wir so, mein junger Padawan.
Ja.
gehen wir raus. Warte mal, haben wir noch irgendwas? Hausmeisterei?
Wir haben in einer Woche den nächsten Livestream.
Oh ja.
Und zwar erstmal zumindest immer noch auf YouTube und parallel auf Twitch. Wenn ihr beides bedienen könnt und beides kennt, würde ich euch empfehlen, euch das auf Twitch anzugucken. Da ist nämlich weniger Delay und das läuft ein bisschen runder. ja.
Nächsten Sonntag, ne? Machen wir's. Wir müssen
auf den
Sonntag
gehen, müssen wir
weil du kannst nicht am Montag. Das heißt 31.05.
Genau, wir machen das am Sonntag. Hatten wir eine Uhrzeit schon?
Ja, du hast den Sendungsplan 20:15 Uhr beschrieben, weil wir mal sagten, wir wollen die, oder jemand schrieb uns, er kommt nach den Nachrichten dazu, und da dachten wir, nehmen wir das gleich als Anregung auf. Aber du hattest mir gesagt, die neuesten Erkenntnisse,
ja.
In anderen Worten, die Rocket Beans haben uns gesagt, die haben eine gute Sendezeit wäre 21 Uhr. Vielleicht sollten wir auch auf 21 Uhr gehen. Was meinst du?
Würde ich sagen, mach mal das. Das ist so,
21 Uhr, ne?
Da kann man das zum Einschlafen gucken.
Genau. Im Bett mit Minkorrekt.
Oh, sehr schöner Titel dann dafür. Machen wir, okay, also halten wir jetzt fest 21 Uhr. Sonntag,
ja.
31. 21 Uhr.
Genau.
Den Montag danach bin ich abends ja im Autokino.
Genau.
Und da wird es bei mir zeitlich dann eng.
Genau. Okay, ja, ich freue mich drauf. Unter anderem zeigen wir unsere Pilzexperimente.
Ja, genau, die Bakterienkulturen,
hast
die
du,
da vor sich
hast Wachsen du die eigentlich sind. Schon heute fotografiert oder musst du das noch?
Ich habe sie fotografiert und ich möchte mich seitdem nicht mehr an die eigene Nase fassen.
Ich habe nämlich heute auch einen Zwischenstand, oder wir haben heute kurz mal getextet und gesagt, lass mal schon mal einen fotografischen Zwischenstand dieser Kulturen machen, weil wir uns nicht ganz sicher sind, ob die uns vielleicht in einer Woche bereits guten Tag sagen können und da rausgesprungen sind aus den Schalen. Möglicherweise kann man die dann gar nicht mehr unterscheiden.
Mit so einem Pilz drin geht das auch schnell. Das hatte ich bei der Katzenpfote.
Also von daher gucken wir mal, ob wir da noch irgendwas sehen. Genau.
Ja.
Dann war es das eigentlich, ne?
Ich glaube ja. Ja.
Dann machen wir noch Musik zum Abschluss. Wir haben noch von Simon etwas geschickt bekommen. Und zwar einen Song mit dem Titel Hydrogen Anthem Team 13 Hydrogenious. Und zwar ist das wohl ein Song, der während der Hydrogen Challenge im Jahr 2019 entstanden ist. Das ist eine Wasserstoffauto-Rallye. Und da sollten die Kandidaten oder die Teams mit dem Wasserstoffauto möglichst weit fahren innerhalb von 24 Stunden. Oder ich glaube, möglichst viele Länder besuchen, glaube ich, und möglichst weit fahren. Also war, glaube ich, ein etwas kompliziertes Bewertungssystem, denn es gab auch noch für Zusatzaufgaben Extrapunkte. Und eine Zusatzaufgabe war die Kreativwertung. Und innerhalb dieser Kreativwertung ist dieses Lied entstanden. Und das heißt, alle, die ihr hört und im Video sehen könntet, waren tatsächlich Teil des Teams von der Firma Hydrogenious Technologies. Genau. Und die haben diesen Song produziert.
Ich bin gespannt. Hau raus.
Viel Spaß und bis in einer bis zwei Wochen.
Tschüss.
Je nachdem, ob wir uns auch optisch ertragen können.
Ich bitte. Man kann ja das Video klein machen. Ne? Das
stimmt. Wir senden in unterschiedlichen Qualitäten, auch in schlechten Qualitäten. Bis dann. Tschüss. For hours.
dreams are burning, joining us red. But we don't participate, it's coming our home. No, 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 no. It's the hydrogen. Hydrogen, join the revolution. No, you're not alone. And we think it's gonna be a long, long time till the climate change affects our daily life. But we don't participate, it's join our home. No, 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 it's the hydrogen. Hydrogen, fight against pollution. No, you're not alone. Imagine handling hydrogen, efficient, safe, and green. The stuff you need is LOHC. Against pollution, no, you're not alone. Pollution.